Hallo, hier ist Andreas Fröhlich. Thomas erinnert mich ein bisschen an Justus. Der hat auch viel Hintergrundwissen, liefert stets tolle Fakten, hört sich selbst gern reden und ist ein echter Klugscheißer. Ich finde, nirgends bekommt man als Hörer so viele provozierende Mistfragen geboten wie hier von Benjamin bei die Zentrale. Aber jetzt mal so ganz unter uns, warum sollte ich bei diesem unbekannten Podcast irgendwas einsprechen? Das hört doch eh kein Mensch. Euer Andreas.
Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
Die beste Eröffnung.
Du musst begeistert sein.
Hallo, Benjamin Kasper.
Hallo, Thomas Freitag.
Wie geht's dir?
Es ist hier sehr bequem. Ich sitze hier auf einer bequemen Couch.
Ja.
Das kennen wir gar nicht. Zu Hause bei mir gibt es ja, also doch, ich habe einen tollen Stuhl. So ähnlich wie bei dir.
Moment, welcher Stuhl? Du hast einen tollen Stuhl zum Sitzen oder ein toller Stuhl von der Konsistenz, wenn du zum Arzt gehst, um was abzugeben, wie hier so Jahresuntersuchung?
Beides, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Auf alle Fälle, ich meine, dem zum Sitzen. Und dieser Stuhl ist hervorragend.
Ja.
Aber ihr sitzt ja bei mir auf so einen Holzstühlen, ohne Kissen.
Oh, die sind so unbequem. Da, also meine Holzstühle sind ja schon unbequem, aber deine, wo wir jetzt den
24-Stunden-Kurs gemacht
haben, ich hatte danach das Gefühl, ich bin invalide.
Aber überleg mal, wie nett ich war. Ich habe die Stühle ja auch getauscht. Also jeder dürfte mal auf diesen ordentlichen Stuhl sitzen.
Na, auf diesem Bürostuhl, den drehbaren.
Ja. Und heute sitzen wir auf einer Couch.
Richtig.
Und ist es jetzt besser oder nicht? Also ich sitze sogar gerne auf Holzstühle, das stimmt wirklich.
Na, es lädt halt so ein bisschen zum Lümmeln ein, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und dann bewahrt man diese Mikrofondisziplin nicht. Das sehe ich auch so. Aber irgendwie ist es schön, man kann so ein bisschen auch sich drehen. Und wenn, also es hat so ein bisschen so Talkshow-Atmosphäre.
Das kann ich gar nicht. Guck mal, wenn ich mich wende.
Siehst du einen wunderschönen Menschen.
Ich habe doch mich zu dir gedreht. Nee, aber wenn ich jetzt spreche, ist das Mikrofon weg. Merkst du das?
Ja, natürlich merke ich das.
Deswegen muss ich mich wieder zurückdrehen, guck langsam wieder und jetzt ist die Stimme wieder gut.
Da musst du stoisch einfach nach vorne ins Leere gucken.
Ich gucke auf dieses. Später gucke ich auf meinen Laptop, weil ich habe heute meinen Laptop dabei mit Notizen.
Ja. Nein, wir sind zurückgekehrt nach Hamburg. Wir sitzen wirklich in einem Hamburger Wohnzimmer und das ist... Eine ganz tolle Atmosphäre hier. Guck mal, was wir hier bekommen haben. Hier sind tolle, tolle Goodies. Da sind Käsewürfel, da sind Brezeln, da sind Cookies, da ist selbstgemachte Kräuterbutter.
Da ist Wolle im Korb.
Da ist Wolle im Korb, ja.
Hier sind so tolle Sachen, wirklich.
Richtig. Und guck mal. Ach komm, wir können es einfach nicht. Wir können nicht moderieren. Ja, hallo. Wir sitzen heute bei unserer Aufsprecherin Leonie. Applaus.
Applaus.
Hallo, danke, vielen Dank.
Du musst auch für dich klatschen.
Ich muss auch klatschen, okay. Ja. So läuft das hier also, man klatscht für sich selbst.
Herzlich willkommen bei die Zentrale.
Ja, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer.
Ja, so ergibt sich die Symbiose.
Das ist ein Geben und Nehmen hier.
Ja. Und zwar folgendes, wir haben uns überlegt, du hast jetzt in den letzten Jahren unentgeltlich so viel Gutes getan für unsere beiden Podcasts, die Zentrale und Rotze Wasser. Du hast immer Covertexte eingelesen, du hast uns die, wie nennt man das hier, die Rubriken und so alles eingesprochen.
Auch für den Pädagoge und die Altenpflegerin auch eingesprochen, die Musik gemacht.
Genau, also wir können dich immer wieder anschreiben, so, ach Leonie, wir brauchen Klappentext, kannst du bitte vorlesen und so. Immer ohne Murren und ohne Klagen, ja, mache ich euch fertig.
Also das Murren ist, glaube ich, manchmal so indirekt, wenn so zwei, drei Tage keine Antwort kommt.
Genau.
Weil dann wird das ist ganz normal bei mir.
Da wird auch mal betont irgendwie, ja, ich kann aber erst am Wochenende, weil ich habe auch ein Privatleben und muss auch arbeiten.
Aber wir sind ja auch so, Thomas, sind wir mal ganz ehrlich. Wenn du mir eine Nachricht schreibst, dann kann man die ja schon lesen, ohne dass man raufklickt.
Ja, das ist praktisch, ne?
Das ist wirklich praktisch. Ja. Und dann weiß ich ganz genau, bei dir zum Beispiel, da ist kein blauer Haken und ich weiß ganz genau, du hast die Nachricht gelesen, du hast nur keinen Bock. Also du tust so, als ob du die nicht empfangen hast.
Das sagt der Richtige.
Ich mach das auch.
Ja, natürlich machst du das auch.
Hast du das auch schon gemacht?
Oh, Ständig. Ja. Um Gottes Willen, natürlich. Aber das ist auch so ein Ding. Ich lese dann die Nachricht und wenn es was Dringendes ist, dann antworte ich. Und wenn es was nicht so Dringendes ist, dann vergesse ich später zu antworten, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Aber ich sag mal, wenn ihr mir schreibt, da kommt Arbeit. Nee, genau. Deswegen.
Was mal so als liebevolle Geste am Anfang war, weil wir sind ja die Weltmeister im Jammern. Das muss man echt sagen. Es gibt keinen Podcast oder kein Format von uns. Selbst wenn ich mal ein lustiges Video auf Instagram mit Bamy machen will, wo einfach nur die Kamera lacht und sagt, hallo liebe Leute, es wird immer geklagt, es wird immer gejammert nach dem Motto, 3 Follower weg bei Instagram, warum sind wir so scheiße? Warum haben wir kein Geld? Warum sind es nur noch 97 Patronen? Es waren mal 98, jetzt fehlen uns 10 Euro und so weiter und so fort. Und wir haben ja damals, glaube ich, auch in so einer Feedback-Folge mal gejammert, irgendwann brauchen wir mal so eine professionelle Sprecherin, die uns hier so geil die
Rubriken macht. Du hast gesagt, ihr braucht einen richtig coolen, bekannten Synchronsprecher. Aber ich dachte, ich versuch's halt mal.
Genau. Und das war super.
Ja. Und es war wirklich, glaube ich, nur als Anfang so eine liebevolle Geste. Ach Mensch, die Jungs, die haben ja nichts, die können ja nichts. Ja,
ja, es ging los mit, ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik. Genau. Und dann hat es halt nicht mehr aufgehört.
Das war doch das, wo du die falsche Telefonnummer eingesprochen hast, oder?
Na gut, wir haben ja...
Das war die Aufnahme, bei der ihr nicht gemerkt habt, dass ich euch ein Easter Egg eingebaut habe.
Ja, nämlich ein kleiner Fun Fact. Wir hatten monatelang die falsche Telefonnummer.
Und dann kam immer so angegeben. So, ich habe euch eine Nachricht geschickt, wieso antwortet ihr? Was seid ihr für eingebildete Arschlöcher? So, ne?
Aber es ist mir aufgefallen, nicht euch. Das, ja. Also schon.
Wie ist es dir eigentlich aufgefallen? Also wie geht sowas?
Ich weiß es nicht mehr.
Also die Frage ist ja, wie fällt dir das auf?
Nein, ich glaube, ich habe irgendwas geschaut, ich weiß nicht, ob auf eurer Website oder irgendwo, wo die Nummer war. Und dann habe ich mir diese durchgelesen und habe gedacht, die klingt anders, als ich sie im Kopf hatte irgendwie. Und dann habe ich einfach mal kontrolliert, wie ich es eingesprochen habe. Und das war, glaube ich, nur ein Zahlendreher am Ende. Aber ich glaube, es war 08, habe ich gesagt, und es war 80 oder andersrum. Und es war irgendwie so, das hatte sich bei mir so eingeprägt.
Thomas, kannst du mal sehen, wenn es dir nicht aufgefallen wäre, es wäre uns niemals aufgefallen.
Aber Thomas, ich glaube, das ist so eine halbe Lüge, weil auf der Homepage steht unsere Telefonnummer nicht. Ich gehe von aus, dass du uns manchmal mit verschiedenen Telefonen Nachrichten schreibst, dass wir uns freuen, dass wir Hörer haben, die uns schreiben.
Ja, und ich habe mich halt immer gewundert, warum er nicht geantwortet hat. Dann habe ich irgendwann mal die Telefonnummer gecheckt.
Oh, ist sie nicht nett?
Die Telefonnummer aber steht... Ja, sie steht nicht auf unserer Homepage, für die wir verantwortlich sind, aber sie steht zumindest immer auf Podigee in der Folgenbeschreibung.
Also irgendwo steht sie auf jeden Fall.
Irgendwo steht sie.
Und da habe ich sie gesehen.
Ich glaube, bei Twitch wird die ja auch angezeigt.
Auch da war sie falsch. Da stand sowas wie Telefonnummer, also nur mit einem M.
Ja. Aber ich glaube, auch bei Spotify in der Beschreibung steht die drin.
Überall
ist Fehler. Steht die irgendwo richtig?
Aber naja, jetzt hört man sie ja richtig.
Aber
sie
ist ja konkret. Das ist gut.
Ich finde es super von dir, dass du sagst, es ist ein Easter Egg, weil das können wir jetzt einfach übernehmen, die Ausrede. Dann immer mal jemand klagt irgendwie, ja, ihr antwortet nie oder ich habe euch Geld überwiesen. Ich habe um eine Quittung gebeten, damit ich das absetzen kann. Das kann man sagen.
Das ist kein guter Egg. Vergleich, Thomas.
Ja, ich bin bekannt für meine Vergleiche.
Ich habe dir extra nichts geschenkt. Das war ein Easter Egg.
Ja. So. Jetzt machst du das ja schon bestimmt 2 Jahre oder so hier bei uns.
Ich glaube sogar 3.
3 sogar?
Boah, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Gab es schon mal einen Zeitpunkt, wo du so dachtest, ich schreibe den jetzt mal, ich habe keine Lust mehr. Komm, ehrlich, los, haus raus.
Nee, tatsächlich nicht, glaube ich. Also so viel ist es dann ja am Ende auch gar nicht. Also man hört zwar immer viel, aber ich spreche die Rubriken ja nicht jedes Mal neu.
Ach so?
Echt? Ja, das wissen die wenigsten. Das sind doch auch Aufnahmen.
Und das ist so eine super 3-Fragezeichen-Antwort, wenn die Sprecher so auf die Rolle mal von den Fans angesprochen werden. So, ja, wie ist das so? Weil du als Konsument, der schon sein ganzes Leben lang 3 Fragezeichen hört, jeden Abend damit einschläft oder so, oder auch auf Autofahrten hört, du bist ja ständig damit umgeben und die sagen halt immer so, naja gut, ich gehe 3-mal im Jahr ins Studio, nehme da 3 Folgen auf, mehr ist es ja für mich nicht. Ne? Und genauso, was du
gesagt hast. Ich meine, jetzt momentan sind es ja hauptsächlich so die Klappentexte irgendwie, die ihr die letzten Male auch gar nicht verwendet habt, aber...
Scheiße, ist dir aufgefallen. Ich weiß, das tut mir total leid.
Was?
Extra, pass auf, sie hat den lachenden Schatten eingesprochen.
Und du hast es...
Nein, er hat die Aufnahmen verloren.
Und dann habe ich vergessen, das runterzuladen und dann war der Link schon abgelaufen.
Boah, bist du widerlich.
Dann habe ich sie gefragt, kannst du das nochmal schicken?
Boah, schick nächstes Mal mir das.
Und dann war ich aber schon im Schnitt so weit, dass ich zu faul war, die ganzen Dateien zu verrücken, das davor zu setzen.
Und ich habe sie nochmal geschickt.
Und das stimmt nicht.
Boah.
Ich habe zum Beispiel auch schon, da habe ich zum Beispiel mal Bamins lächerliches Gequatsche gegen deins ausgetauscht. Das habe ich in der Folge selber, nicht am Anfang.
Ja, aber das hat natürlich auch in meinem Fanherz dann trotzdem weh.
Und, oh, das ist...
Ja, aber da kannst du mal sehen, was du für einen Stellenwert hast, weil...
Ja, gar keinen anscheinend.
Nein, das stimmt nicht. Hör dir mal so die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Folgen Zentrale an. Und
nochmal.
Die erste Stimme, die man am beim Podcast, wenn man den anmacht, hört, bist immer du.
Ja, und ja? Die letzte.
Meistens und auch. Die letzte, genau.
Schatten pflegen normalerweise zu schweigen. Hier aber lacht ein Schatten, schrill und furchterregend. Doch nicht nur dieser höchst ungewöhnliche Schatten bereitet Justus, Bob und Peter Kopfzerbrechen. Auf dem Landsitz der alten Miss Sanchez scheinen auch sonst recht merkwürdige Dinge vorzugehen. Was hat es zum Beispiel mit dem Gerücht auf sich, dass ganz in der Nähe ein wertvoller Indianerschatz vergraben sein soll? An einem Ort, wo kein Mann ihn finden kann. Ehe die drei Jungen sich versehen, sind sie in einem ebenso gefährlichen wie mysteriösen Fall verwickelt, denn der Indianerschatz existiert wirklich. Ein skrupelloser Gangster versucht ihn zu erbeuten und setzt dabei nicht nur das Leben von vier Indianerjungen aufs Spiel. Doch dank Justus Scharfsinn und Mut und mit Hilfe der Polizei wird dem Mann das Handwerk gelegt. Am Ende gibt es zwar keinen lachenden Schatz mehr, dafür aber drei lachende Detektive, die wieder einmal einen Fall heil überstanden haben.
Ja, aber wichtig sind ja, also dass es so eine Beständigkeit hat, da freut man sich ja.
Es ist völlig in Ordnung.
Nein, aber es ist nicht in Ordnung.
Aber du hast immer das letzte Wort.
Ist auch völlig richtig. Ja. Nein, also es ist am Ende des Tages gerade momentan nicht so wahnsinnig viel Aufwand. Immer nur mal wieder sporadisch. Und ich glaube, solange ich euch noch als Fan höre, habe ich auch noch Lust, das zu machen.
Du sprichst ja nicht nur Covertext ein, du hast ja bestimmt auch schon andere Sachen gemacht. Wie ist das so? Bei mir ist es so, den eigenen Podcast hören, ja, das, was wir hier produzieren, kann ich nicht. Ich kann meine eigene Stimme, also was heißt meine eigene Stimme nicht hören? Den Inhalt, den kann ich nicht verarbeiten, was ich da wiedergegeben habe. Wie ist es bei dir? Kannst du deine eigenen Sachen dir nochmal anhören und denkst so, boah, das hört sich ja cool an, was ich da gesprochen habe?
Weiß ich nicht. Also ich habe kein Problem damit, mir die Sachen anzuhören, die ich gemacht habe. Also wenn ich jetzt irgendwas Längeres eingesprochen habe, dann habe ich es ja gesprochen und nochmal Korrektur gehört, dann muss ich es, also dann nervt es mich, glaube ich, inhaltlich eher, als dass es mich irgendwie vom Prinzip her nervt, dass ich meine eigene Stimme höre. Aber ich habe auch nicht so dieses Phänomen von, oh, meine Stimme hört sich auf der Aufnahme ganz anders an, als ich sie höre, weil ich irgendwie schon als Kind super viel Aufnahmen gemacht habe und irgendwie so damit groß geworden bin, meine Stimme auch aufgenommen zu hören. Deswegen habe ich da nicht so den Unterschied im Kopf und ich kriege das ganz gut übereinander.
Und für dich ist es so, boah, meine Stimme ist geil. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja so ein bisschen so. Also bei uns ist es merkwürdig, wir sagen so, unser Podcast ist scheiße, wir machen trotzdem weiter.
Da möchte ich kurz reingrutschen, das unterscheidet uns, weil du sagst, du hörst dir nie eine Folge von uns an. Ich bin so selbstverliebt, ich höre mir immer danach nochmal die Folge
bei
an.
Bei dir glaube ich das.
Ja, ist so, weil ja. Und wirklich, bei mir ist es so, jedes Mal, wenn ich meine Stimme höre, da habe ich immer so ein wohliges Lächeln auf den Lippen. Und wenn ich dann irgendwann, dann höre ich dich und Olli, dann kriege ich sofort schlechte Laune. So, weißt du? So, aber ich mache das ja auch nur zur Qualitätsüberprüfung, weil manchmal sind ja noch Fehler drin, da hat man aus Versehen irgendwie eine Melodie falsch eingesetzt und so, die ist dann an einer Stelle im Podcast, wo sie gar nicht hingehört und so. Das ist einfach nur, dass ich sehen kann, ist der Podcast am Ende auch gut geworden.
Ja, also du hast ja zwei Sachen gesagt, die total unterschiedlich sind.
Genau, richtig.
Da, ja. kann ich mir das jetzt aussuchen.
Da warum können sich jetzt die HörerInnen die Wahrheit selber aussuchen.
Ja, gut. Deswegen.
Also ich glaube, wenn man stolz auf das ist, was man gemacht hat, dann ist es auch voll okay, sich das nochmal anzuhören. Ja. So. Und also Sachen, auf die ich nicht so stolz bin, höre ich mir dann nicht nochmal an. Aber es kommt auch immer so ein bisschen auf die Produktion an, würde ich sagen. Ich habe mal für meinen Bruder ein Hörbuch eingesprochen und da war ich recht stolz drauf und habe mir das hauptsächlich auch zu Qualitätszwecken, aber auch durchaus mit Genuss nochmal angehört, weil ich dann auch beim Hören fast ein bisschen vergessen habe, dass ich das gelesen habe. Weil ich es ganz gut fand. So. aber ich höre mir jetzt, also ich überspringe nicht eure Beitragsparts, nur um mir meine Rubriken anzuhören.
Die immer so zwei Sekunden gehen.
Das ist ja witzig,
die reden schon wieder.
Du spulst immer vor, bis du kommst. Die Rubrik.
Ja.
Also, natürlich finden wir unseren Podcast nicht absolut scheiße, sonst würden wir den ja nicht machen. Es gibt so Segmente, die finden wir auch mal ganz gut.
Und das hat, glaube ich, hier der Christian, der Rohnwald, auch mal gesagt, dass er findet das ganz toll, was wir machen, weil das ist ja schon, es ist ja mehr als ein Hobby. Und wir haben ja festgestellt, dass wir privat fast gar nichts mehr machen, aus Zeitgründen.
Selbst hier in Hamburg.
Ja, das ist, ja. Aber auf der anderen Seite, natürlich ist es auch ein Weg, damit wir Zeit miteinander verbringen. Und wenn ich mir den Podcast danach anhöre, gibt es natürlich auch oft Stellen, wo ich sage, da hatten wir Spaß und da muss ich selber über uns lachen, ja, über den Pipi-Kaka-Humor, aber halt auch weiß ich nicht. Es gibt auch Momente im Podcast, die ich selber mega langweilig finde, ja. Aber das heißt ja nicht, dass andere es mega langweilig finden. Aber egal, es soll jetzt gar nicht so viel um uns jetzt gehen, sondern warum wir auch hier sind, um den Satz auch zu beenden. Einfach um was zurückzugeben, war die Idee, Mensch, jetzt nehmen wir mal die Leonie mit in eine vollwertige Folgenbesprechung. Sie darf sich die Folge sogar aussuchen. Jetzt bist du einfach mal nicht die Aufsprecherin, sondern du bist jetzt einfach aktiver Diskussionspartner.
Das ist schon ein Fan-Premium-Highlight-Moment, muss ich sagen.
Oder? Ja. Deswegen, die Folge geht auch heute nur eine halbe Stunde.
Und die läuft jetzt ab. Es war schön. Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik. Alles klar.
Deswegen war das einfach jetzt die Idee. Wir wollten eh mal wieder nach Hamburg und hab gedacht, Mensch, lass doch mal die Leonie besuchen, die freut sich.
Ja, weil die HörerInnen,
ja, sehr gut.
Die haben nämlich auch, du hast mal ein Adventskalendertürchen eingesprochen, wo du eine Geschichte über uns geschrieben hast und die kam sehr gut an. Die kam also besser an als alles andere.
Das stimmt, das okay,
ja. Das stimmt. War das die Zentrale?
Das pass war, auf, ich, was war, so da habe ich sehr viel Kritik dafür bekommen, weil wir machen ja nicht immer nur den Zentral-Adventskalender, wir machen ja auch den Rotz- und Wasser-Adventskalender. Ja. Und weil ich letztes Jahr gar keine Lust hatte, mir was auszudenken, habe ich ja so meine Tücher mehr oder weniger verschenkt oder an den Nächstbesten so abgegeben. Ne? Da waren auch so Tücher bei, die nicht so gut ankamen, zum Beispiel Daniel Burg. Ja. Aber und bei dir war das ja so, Mensch, nehme ich gerne wahr. Und dann hast du wirklich, glaube ich, in Windeseile so eine Fanfiction rausgehauen. Also auch da nochmal diese Kreativität, so mit ganz vielen Insidern und
ja, da werde ich jetzt fast rot, wie gut du uns kennst. Also ja, das also war wirklich da mal.
War schon ein bisschen unheimlich.
Ja, das war wirklich unheimlich.
Ein bisschen creepy.
Ich dachte, jetzt hat es meine Mama geschrieben. Nee, da war wirklich so viel Persönliches. Und wie lange hast du dafür gebraucht?
Oh, also, es klingt blöd, wenn ich jetzt sage, gar nicht so lange, aber tatsächlich für die Grundidee gar nicht so lange, weil
damit kann man nichts anfangen. Das sind Zeitangaben, gar nicht so lange, 2 Minuten,
sag
drei.
Mal, das ist ein Jahr her.
Was naja, ist, aber da wirst du doch wohl wissen, ob das 10 Minuten waren oder 8.
Ja, also 10 Minuten war es nicht. Ich habe da bestimmt 1-2 Stunden dran gesessen, bis der Text wirklich stand. So, okay, also ich habe mir erst eine Liste an Insidern rausgeschrieben, die ich gerne einbauen möchte. Und habe dann so ein bisschen das Grundgerüst gestrickt und habe dann quasi einfach den Text, also das reine Runterschreiben war sicherlich nicht länger als so 30, 40 Minuten, aber
und wenn so. Man mal ehrlich ist, wenn man unseren Podcast verfolgt, so viele Insider sind es jetzt auch nicht. Es ist Eckart Dux, es ist provozierende Missfragen.
Also ich fand deine Arbeit gut. Ich fand deine Arbeit gut, ja.
Nein, ich mach uns jetzt ein bisschen schlecht, weil ich glaube, da hat man relativ schnell die Insider rausgefunden.
Ich finde, da war schon relativ viel drin. Der Kleiderfrank war drin. Ja. Die Eike Diene ist ein Papagei war mit drin.
Ja, da war schon.
Nein.
Nur weil du nicht dabei warst, als die Insider entstanden sind.
Das stimmt. Ja. Das ist mal irgendwie so, der meiste Schwachsinn kommt nämlich irgendwie, wenn ich nicht dabei bin. Dann
das ist wahr. Aber es ist, also es ist immer eine Lotterie, so ein bisschen. Man weiß nie, was man kriegt.
Ja, so Putzfrank.
Genau, wie so eine Wundertüte für 1 Euro, die schon so leicht beschädigt ist. Ja, wo man nochmal so 50% Rabatt kriegt.
Ja. Jetzt, wir haben ja auch schon von dir Bücher verlost. Willst du nochmal deine Bücher nennen, wie die heißen?
Oh Gott, ich bin ganz schlecht in Selbstmarketing.
Das ist aber toll,
wir auch. Ja, das stimmt, da sind wir ein Trio. Nein, meine Bücher heißen Illyria, also das ist eine Reihe. Der dritte Teil ist gerade in Arbeit.
Oh, okay.
Oh,
das ist immer nee, das ist, wow. Okay. Also, oh wow, ich stelle mir das immer so vor, wenn man so ein Buch schreibt, dass man sich so ein Jahr einsperrt und keine Kontakte hat ja, und man ist ganz leben. Einsam und na gut, man kann mal einkaufen gehen, aber.
Ja, nee, also so nicht. Ich habe tatsächlich eigentlich immer nebenbei geschrieben. So.
Nebenbei.
Deswegen, also neben der Schule, neben dem Studium, jetzt neben Arbeiten und deswegen ist das, ich würde mich gerne mal ein Jahr einsperren und einfach nur schreiben, aber das ist gerade nicht so drin. Aber nein, deswegen ist der dritte Teil jetzt auch schon das ganze Jahr über in Arbeit, aber die ersten beiden Teile gibt's schon erhältlich und sind fertig und bin auch stolz drauf.
Ja, als richtiges Buch und als Kindle-Version.
Kannst du kurz vielleicht auch für diejenigen, die mit dem Titel nichts anfangen, vielleicht kurz sagen, worum geht es in den Büchern?
Das ist ich verstehe jetzt nicht, wie irgendjemand mit dem Titel nichts anfangen könnte.
Ich habe auch gesagt, du sollst die Bücher mal nennen, weil ich kann den Namen, wusste nicht, wie das ausgesprochen wird.
Okay. Ja, nee, alles gut.
Vielleicht kann man auch sagen, wie man die findet, weil, also, wir sagen jetzt, also, wie wird das denn geschrieben? Ein I muss man eintippen?
Y-R-I-A.
Genau, und das hört sich also so fantasymäßig an.
Also, das Einzige, was irgendwie spannend ist, ist, glaube ich, das Y. Und wenn man sich vorstellt, dass man das wie ein Ü spricht, ist der Name doch recht intuitiv.
Warum gerade der Name? Hat es damit, also, hat er eine Übersetzung, die dir was bedeutet? Oder hast du einfach gedacht, was klingt so richtig nach Fantasy?
Eher so. Also, ich glaube, der kam irgendwie einfach zu mir. Der Name. Also ich habe jetzt nicht irgendwas gegoogelt und ich weiß jetzt nicht, ob da irgendeine versteckte Bedeutung dahinter steckt. Das ist irgendwie einfach, ist in meinem Kopf aufgetaucht und dann dachte ich, ja, das kann ich nehmen. So.
Also so beim Chips essen auf der Couch und du hast, was hast du da, Kill the Boss auf DVD angeguckt und dann kam dir der Name oder was?
Nee, das war schon, also Illyria vielleicht, um da tatsächlich inhaltlich minimal reinzugehen, ist das Land, in dem das Ganze spielt. Ja, ich wollte einen Namen für ein Land quasi
überlegen. Okay, aber er klingt sehr, sehr geheimnisvoll und auch richtig nach Fantasy.
So ja, ist es auch. Ist auch
Gauron.
Also, als ich den ersten Teil geschrieben habe, war ich auch, ich weiß nicht, hatte bis dato kein Fantasy geschrieben und es eigentlich auch nicht vorgehabt so richtig. Mhm. Und habe, gut, kurze Story, habe ein Buch schreiben wollen, das mein Vater lesen würde, weil er sich immer geweigert hat, irgendwas von mir zu lesen. Weil er immer gesagt hat, nee, ist Mädchenkram. So, das lese ich nicht. Keine Ahnung, er hat es so nicht gesagt, aber das habe ich so zwischen den Zeilen irgendwie rausgehört. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, ich schreibe ein Buch, was er lesen würde. Und er hat zu dem Zeitpunkt irgendwie viel Fantasy gelesen. Und habe das dann unter einem Pseudonym gedruckt und ihm geschenkt. Und dann hat er auch angefangen, das zu lesen. Aber irgendwann hat meine Tante ihm verraten, dass es von mir ist. Und ab dem Moment hat er nicht mehr weitergelesen.
Was? Was hast du mit der Tante gemacht?
Ja, das ist... kannst du sie nicht mehr fragen.
Ja, aber also, das klingt jetzt so wie, es hat ihm gefallen und plötzlich hat er erfahren, ach, das hat meine Tochter geschrieben, dann ist es nicht so gut.
Ja, nein, also ich glaube, es hat ihm gefallen. Ich glaube, er hat Angst davor, dass es ihm nicht gefällt. So. Ah, okay. Und ich glaube, er ist nicht so gut darin, zu verschleiern, wenn ihm etwas nicht gefällt, was eigentlich eine sehr gute Eigenschaft ist. Also wenn er mir sagt, dass ich was gut gemacht habe, dann weiß ich, er fand es wirklich gut.
Jeder Mensch hat merkwürdige Eigenschaften.
Ehrlichkeit ist besonders. Ist auch, nein, aber also ich habe dann irgendwann einfach ja für mich gedacht, ich schreibe es jetzt für mich weiter und da war irgendwie noch mehr Story drin. Deswegen habe ich dann den zweiten Teil geschrieben und schreibe jetzt noch den dritten Teil und es gefällt mir doch sehr, mehr als ich gedacht habe.
Da muss ich mal so handwerklich kurz mal fragen. Wie machst du das? Wie viele Personen kommen da vor? So, hast du so eine Liste, sagen wir mal so, da sind 80 Leute und dann hast du zu jedem eine Biografie geschrieben oder?
Eine Biografie nicht, aber ich habe schreibe ich mir die Namen auf, wenn irgendein Nebencharakter nur vorkommt, einfach damit ich entweder die Chance habe, nochmal auf diesen Charakter zurückzukommen oder damit ich Namen nicht doppelt dreifach verwende.
Genau, damit der nicht beim ersten Mal Andreas heißt, dann der Charakter wieder heißt, dann plötzlich Herbert.
Ganz genau. Ja. Und damit ich nicht selber im Text suchen muss, sondern habe ich irgendwie eine Tabelle und jetzt eine Biografie nicht, aber wenn das jetzt einfach nur ein Name ist, dann sage ich, das ist der zweite Bauer von rechts so. Und wenn das irgendein Hauptcharakter ist, dann schreibe ich da schon ein bisschen mehr dazu, auch so ein bisschen, wie ich mir die optisch vorstelle, wenn es irgendwelche besonderen Merkmale gibt, die jetzt, keine Ahnung, ist das Muttermal auf der linken oder auf der rechten Wange, ist jetzt ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, aber sowas schon gut, sich aufzuschreiben, dass man es nicht vergisst.
Und benutzt du da irgendein bestimmtes Programm?
Zum Schreiben?
Ja.
Ja. Obwohl ich, also angefangen habe ich, ganz normal einfach, weiß ich nicht, mit Word oder so zu schreiben. Und ich schreibe jetzt mit einem Programm, das nennt sich Papyrus.
Das habe ich mir auch gekauft.
Echt?
Ja.
Und findest du es gut? Findest du es nicht gut?
Ein bisschen überfrachtet. Manche Sachen finde ich albern, die da drin sind. Mhm. Also albern, was heißt albern? Wenn man wahrscheinlich ein Buch schreibt, so wie Stephen King, so 2 Milliarden Seiten, dann ist es vielleicht sinnvoll. Aber ich finde es schon ganz gut. Also ich habe ja auch schon angefangen zu schreiben. Fang aber nochmal von vorne an. Ganz viele sagen, man soll das nicht machen, aber ich mache es einfach. aber ich finde schon gut so die Strukturen, die man da so, die so vorgegeben sind. Also wie Personenbeschreibung oder Orte oder der Zeitstrahl. Also das hat ja ganz viele Instrumente. Mhm. Nur ich finde das ein bisschen zu überfrachtet.
Ich nutze auch nicht alles davon. Ja. Also ich trag da jetzt nicht, da hast du ja immer diese komplette Maske, wenn du einen Charakter irgendwie neu einträgst und dann kannst du auch noch sagen, wie groß genau der Charakter ist und alles mögliche. Also ich trage da vielleicht so ein paar Kleinigkeiten ein, die mir spontan einfallen, aber ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe für jeden Charakter ein eigenes Großprofil. Was ich an dem Programm super angenehm finde, ist so ein bisschen die Planbarkeit von Kapiteln und Szenen, weil man da eine gute Übersicht hat. Und was ich ganz toll finde, ist der Fokusmodus.
Ja, der ist toll, oder?
Oh, alles das weg. Das ist so schön, ist alles weg. Ja. Keine Akkuanzeige, keine Uhrzeit.
Also man hat dann sozusagen nur ein Blatt.
Ja.
So, und genau. Das ist wirklich gut. Ja, da gibt es dann auch die Funktion, dass man, wenn man also das einfache Wörter man gegen nicht so, also dass sie sich nicht doppeln und so eine Sachen.
Ja, so eine Stil- oder Lesbarkeitsanalyse.
Ja, aber die Stilanalyse finde ich manchmal albern. Weil das macht dann auch den eigenen Stil kaputt.
Ja, man muss immer so ein bisschen drauf schauen. Ja. Aber was sie gut machen, ist wirklich so, weiß ich, wenn in einem Absatz 20 Mal das Wort Hatte drin vorkam.
Finde ich super. Ist mein Stil.
Ist dein Stil. Ja, wenn das deine Stilentscheidung ist, ist ja klasse. Wenn es nicht Teil deines Stils ist, doch schön, dass es auffällt.
Ja.
Und was ich ganz gut finde, ist, dass du viel auch so, was weiß ich, Synonyme vorgeschlagen bekommst für Worte.
Genau, das
ist auch. Das ist auch eine echt klasse Funktion.
Ja, und dann hast du gedacht, ich schicke das jetzt mal, also wie kommt das als Buch raus? Also
das ist tatsächlich im Self-Publishing veröffentlicht. Das ist wie so ein kleiner Tochterverlag von Random House, glaube ich sogar.
Oh, Random House? Ne? Passt ja zum Thema, ne? Was haben die so früher so veröffentlicht? Ja?
Ach, Illyria. nee, aber das ist, läuft über Self-Publishing, was bedeutet, da ist kein, da hat niemand vom Verlag drüber geschaut, um mich zu bitten, Dinge anders zu schreiben. Dafür muss ich aber halt auch das ganze Marketing übernehmen. So ein bisschen, man hat ein bisschen mehr Freiheiten, aber ist auch mehr auf sich selbst gestellt. Was ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt und zu dem, was Schreiben gerade für mich ist, eigentlich auch sehr, sehr optimal finde, weil ich jetzt nicht so Lust hätte, mich einzuschränken, weil ich jetzt erstmal angefangen habe, die Sachen, die ich jahrelang für mich selbst geschrieben habe, mal nach draußen zu schicken. So.
Also der Verdienst ist ja wahrscheinlich, wenn man die Arbeitsstunde nimmt, so 3 Cent.
Oh, das ist ja
schon viel.
Naja, okay. Es kommt halt immer drauf an. Ich finde es ganz, ganz schwer, überhaupt einzuschätzen, wie viele Arbeitsstunden letztendlich reinfließen, weil das halt für mich wirklich eher so ein Ding ist von, ich setze mich jetzt nochmal eine Stunde hin oder ich setze mich jetzt nochmal 20 Minuten hin und dann aber auch mal wieder eine Woche nicht, weil ich keine Zeit hatte. Deswegen ist es ganz, ganz schwer, da irgendwie so richtig eine Stundenzahl irgendwie festzusetzen.
Und du musst die Zahl nicht nennen, aber ich habe ja jetzt auch dein Buch gekauft, wollte ja da was von dir drin stehen haben. Kam leider nicht an, rechtzeitig.
Musst du nächstes Jahr nochmal
kommen. Ja, ich komme einfach nächstes Jahr nochmal. Wie viel Prozent, ich habe ja das Buch gekauft, wie viel Prozent ist davon denn dein Verdienst?
Wenig. Also ich sag mal, in der gedruckten Variante will natürlich, also ich glaube, das meiste geht für die Produktion drauf.
Ja.
Dann will möglich, ich weiß nicht, wo du es gekauft hast, aber doch, ich weiß sogar, wo du es gekauft hast. Ja. Also Drittanbieter wollen auch noch ein Stück vom Kuchen. Und ich glaube, da landen am Ende 10-12% oder so beim Autor, bei der Autorin.
Hey.
Bei E-Books tatsächlich mehr, weil die Produktionskosten rausfallen. Mhm.
Na gut, dass ich das richtige Buch gekauft
habe. Mir persönlich ist es lieber, wenn Leute die gedruckte Variante
haben. Ja, dann kann man das auch mal so zeigen und verleihen.
Ich finde das so viel schöner. Ich meine, ja, aber es geht mir tatsächlich jetzt gerade auch beim Schreiben nicht ums Geld verdienen, nicht ums davon leben.
Ja, deswegen, natürlich geht es immer nicht darum, ist genauso wie beim Podcast, es geht nicht darum, aber trotzdem ist es ja schön, wenn man ein bisschen was wiederkriegt.
Auch richtig, aber ein bisschen was kriegt man ja auch.
Ja.
Es gibt ja auch diese Variante, wenn man zum Beispiel über Amazon, also ich könnte ja auch ein Manuskript schreiben, das bei Amazon so reinstellen und wenn es gekauft wird, wird es ja erst gedruckt. Das hatte ich mal, ich habe da mal was bestellt von einer Freundin, die ein Buch geschrieben hat und dann, das ist aber, also so, man muss es sagen, richtig billig. Also das Papier ist auch billig und wie das gebunden ist und so, ist, dass man merkt, es ist einfach nur so ein Computerausdruck von dem, was da hochgeladen wurde. Die Möglichkeit gibt's ja auch.
Ja, das ist tatsächlich auch mit dem Self-Publishing meistens ähnlich, weil einfach nicht so große Auflagen gedruckt werden, so, weil ja eben das Marketing gar nicht gegeben ist von Verlagsseite aus. Aber jetzt bei meinen Büchern war das dann zum Beispiel so, dass gerade als die rauskamen, einige Leute das zum Beispiel über Amazon bestellt haben und dann sich Amazon gedacht hat, gut, dann bestellen wir vielleicht mal 10 Stück. Die werden gerade viel gekauft so und dadurch sind dann immer mal wieder welche auf Lager irgendwie und das funktioniert dann ganz gut.
10 Stück.
Ich weiß nicht, 10 war wirklich eine Idee aus dem Nichts.
Wir könnten ja, aber das wäre jetzt mies, weil wir nehmen das Buch raus und bewerten die Qualität des Buches.
Mach das mal nicht.
Aber vom Aussehen ist es super, oder? Das passt so schon. Ja. Also vom Aussehen würde ich jetzt sagen, 8 Punkte.
Wir haben ja schon mal beim Podcast auch Bücher von Leonie verlost. Das haben wir auch schon gemacht. Mhm. Ja. Was ich sagen wollte, irgendwie diese Geschichte gerade, ich habe das ja auch gelesen, als du hast mir die Bücher zugeschickt, als wir die über Instagram verlost haben. Und da stand das ja auch so mit dem irgendwie im Vorwort irgendwie, diese Geschichte ist entstanden für einen Menschen, von dem ich wollte, dass er mal eine Geschichte vor mir liest. Ne? Mhm. Ich habe natürlich gleich wieder an so einen Ex-Freund gedacht oder so. Ja? Ich finde es aber irgendwie dann schon irgendwie, sogar mit dem eigenen Vater, ist eine schöne, berührende Geschichte. Und ich habe gerade wirklich so einen Hollywood-Film im Kopf, wie du jetzt so eine eigene Fantasy-Welt, also der Charakter des Films, junges Mädchen, baut eine eigene Fantasy-Welt auf und will aber nur diesen einen Menschen erreichen. Ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie zu sehr in das Verhältnis mit deinem Vater reingehen und so. Ne? Und dann wird es wirklich ein Welterfolg. Jeder liest das Buch, ja, überall Merchandise, TV-Serie, Amazon-Serie. Weißt du, du bist Multimillionärin und erreichst aber trotzdem deinen Vater nicht, weil er sich weigert, das zu lesen. Das wäre ein toller Kinofilm.
Das darf keine Amazon-Serie oder Netflix-Serie werden. Stell dir mal vor, wer den Vater denn spielen würde, wie der dargestellt werden würde.
Das Fantasy,
ich dachte jetzt so, diese Geschichte, die ist auch traurig, wie eine Schriftstellerin.
Ja, das wird so ein Arthouse-Film, ja. Der geht so 3 Stunden und am Ende wirklich liegen sich Tochter und Vater mit Tränen in den Augen, in den Armen, weil sie ihn vorher angebrüllt haben, nie hast du was von mir gelesen und so.
Ja, denn ja doch.
Nee, es wird aber ein Kinofilm.
Das ist dann keine Serie, ist was ganz anderes.
Mensch, ich Idiot. Ja.
So klang das gerade für mich, so eigentlich eine richtig tragische Geschichte.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe, also meine Genugtuung war irgendwann, ich habe ihm einen Charakter gewidmet und ihn umgebracht.
Jetzt ist es interessant.
Seitdem habe ich meinen Frieden damit gemacht.
Wie ist er denn gestorben? Blutig?
Ich glaube, es ist ein Haus über ihm zusammengebrochen. Man hat es nicht so gesehen.
Also selbst diese Leonie hier auf der Couch ist ein interessanter Charakter. Guck mal, so ganz ordentlich und die schönen Bilder und die Wolle da unten. Und dann
ganz kurz nur, weil du ja meintest, du möchtest auch ein Buch schreiben.
Ja.
Weil, also wird das auch ein Roman oder wird das ein Sachbuch? Oder
Roman.
Okay, also nicht, dass Leonie dich jetzt auf Ideen bringt und dass du mir einen Charakter widmest und der stirbt dann
auch. Aber es macht richtig Spaß. Ich kann wirklich empfehlen, Charaktere zu töten. Das macht richtig viel Spaß. Wow. Ja.
Und damit es nicht so auffällig ist, nenne ich den Charakter Thomas Donnerstag.
Ja. Also ich sag mal, mir wird das nicht aufgefallen.
Aber Thomas ohne H, ne? Also T-O statt T-H.
Nee, Thomas ohne H, das ist in Klammern. Das ist so der Spitzenname.
Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Thomas Donnerstag, dann Freitag. Ja, Mensch, lustig.
Lustig war genau das Wort, was mir auch eingefallen wäre.
Jetzt ist natürlich, man muss ja auch sagen, ist uns auch schon ganz oft aufgefallen, wenn man jetzt so natürlich mit dir redet, ist ja deine Stimmfarbe anders, als wenn du uns dann zum Beispiel so die Beiträge schickst. So, das ist wirklich wie so ein Schalter, so richtig professionell und so, und die Stimme ist dann auch anders, ja.
Ja.
Welche findest du besser?
Ich mag beide.
Die einzig richtige Antwort.
Aber du hast ja auch wirklich eine Sprechausbildung gemacht, ne? So richtig so mit Atemtechnik bestimmt und sprechermäßig, weil das ja auch dann beruflich was bei dir mit zu tun hat. Ne? Also wie ist da jetzt wirklich mal aus Neugier der Plan? Möchtest du professionelle Sprecherin werden oder bist du es vielleicht sogar schon und in Produktionen, die wir nicht so mitkriegen?
Also ich mache gerade auch aktuell immer mal wieder Sprachaufnahmen für so Imagefilme als Voice-Over. Ich habe auch einen Audio-Guide schon eingesprochen, solche Geschichten. Und finde es gerade ganz entspannt, das so ein bisschen nebenher laufen zu lassen. Und immer mal wieder kommt irgendwie ein Auftrag rein und ich nehme das dann hier auf und schicke das raus. Und dann kriegt man irgendwie so seine paar Euros dafür. Das finde ich jetzt gerade eigentlich ganz entspannt, weil das natürlich auch immer ein zeitlicher Aufwand ist. Aber ich habe schon Lust, das auch weiterzumachen und da vielleicht auch nochmal in Produktionen reinzukommen, die ja jetzt gerade noch nicht irgendwie auf der Liste stehen oder so. Also ich bleibe dran, aber ich habe da jetzt nicht so den Drang, das sofort alles umzusetzen und da sofort irgendwie das alles riesig groß zu machen, sondern es macht mir Spaß und solange es mir Spaß macht, mache ich es weiter.
Ja. Was ist denn so mit Computerspielen?
Nur jetzt bezüglich
also nicht, sprechen. Also ich war jetzt nicht, was dir Spaß macht, oder du gerne Rollenspiele spielst oder so, sondern dass du da Charaktere sprichst, weil das ist so ein, ja. Weil die sind, das hört sich immer so nischig an und ist ja nur so billig und weiß ich nicht, aber wenn da gute Sprecher sind, über die wird immer gesprochen, weil in Computerspielen ist es ganz oft so, dass die Qualität ganz oft miserabel war. Und wenn da wirklich ein guter Sprecher ist, über den wird immer gesprochen im Forum. Und das wirklich so als Tipp. Aber ja. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt.
Das weiß ich auch
nicht. Kann ich dir leider nicht helfen.
Aber man muss dazu sagen, so vor 20, 25 Jahren, ich kann mich erinnern an Computerspiele, wo ich mal bei dir zu Hause war und du da, weiß ich nicht, Gothic 2 oder so gespielt hast, so richtig grottige deutsche Synchro, da hat sich inzwischen ordentlich was getan. Also da wird auch ordentlich, gerade bei so AAA-Titeln oder so, also bei Call of Duty hast du auch namenhafte Synchronsprecher inzwischen. Da hat sich einiges geändert, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber früher auch kleinere Produktionen.
Dafür berüchtigt, dass sie extrem schlechte Synchro haben.
Und wenn da jemand Gutes ist, da wird jahrelang drüber geschrieben, weil die Spieler halt nicht in Vergessenheit geraten.
Ja, ist auf jeden Fall eine Nische, die... Ja. Also ich habe sie jetzt nicht ausgeschlossen, würde ich
gut.
sagen.
Gut.
Nische ist das Stichwort, genauso wie dieser Podcast.
Moment, eine Frage noch. Ja? Wenn ich spreche, ja, mache ich ganz oft so, das hört man im Schnitt. Geht mir mal schnell. Es, ich liebe es auch. Gib mir mal schnell einen Tipp. Wie atme ich richtig?
Du atmest vor allem durch den Mund ein vorm Sprechen, weil du einfach deutlich schneller und eigentlich stiller.
Entschuldigung, ich krieg ja keine. Ich muss ja
stirbst gehen. Du gerade? Hast du gerade probiert?
Nein. Dann ist es von hier aus, als würdest du sehr langsam versuchen, durch den Mund einzuatmen.
Ja, stimmt.
Aber durch den Mund, ich mach das ja schnell durch den Mund, aber ich mach dabei immer so ein Geräusch. So.
Ja, das
also, okay,
so
das ist ein bisschen übertrieben. Aber.
Ja, aber wenn du zum Beispiel durch die Nase versuchst, schnell einzuatmen, ist es lauter, weil du so ein hast. Und wenn du durch den Mund hast du ein. Und es ist leiser.
Okay.
Einfach. Und ist auch im Zweifel, also möglicherweise gerade zur kalten Jahreszeit hat man ja auch nicht immer die komplett freie Nase, ist dann auch weniger eklig, durch den Mund einzuatmen. So. Ah. Und an sich, wenn du Texte sprichst, die vorgefertigt sind, überleg dir vorher, wann du atmen willst. Dass
das
die Luft einfach,
nie vorgefertigt.
Ja, das habe ich gemerkt. Ja, ansonsten ist tatsächlich, also gerade sitzen klingt immer so blöd, unmöglich. Aber tatsächlich deine, ihr sitzt ihr lümmelt da ja auch
Lümmeln. Also wie soll ich denn sonst sitzen?
Na, alles gut. Ja, aber dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht atmen kannst. Nein, aber ich glaube, je freier deine Lunge ist und auch deine Lungenmuskulatur, vor allem auch dein Zwerchfell, muss auch in den Bauch atmen, nicht in die Brust oder nach Möglichkeit.
Das habe ich schon noch nie verstanden, wie das gehen soll. Ich atme jetzt in die linke Brust.
Du sollst in den Bauch atmen.
Ja, aber wie soll denn, also was, ich soll nicht in die Brust atmen, sondern in den Bauch. Wie soll denn das gehen? Ich atme einfach.
Du kannst dir das zum Beispiel, wenn du das mal ausprobieren willst, vielleicht nicht jetzt, aber wenn du irgendwas Schweres auf dem Bauch hast und dann atmest, dann ist deine Atmung flacher, weil du hauptsächlich hier oben den Raum hast. Und dann kannst du gleichzeitig versuchen, das sozusagen, also wenn du zum Beispiel ein Buch dir auf den Bauch legst im Liegen, und einfach mal versuchst zu atmen, ohne dass sich das Buch bewegt. Und einmal zu atmen, sodass das Buch hoch und runter geht. Dann siehst du genau, ob die Atmung im Bauch ankommt oder nicht. Also wenn du Luft kriegst und das Buch sich nicht bewegt, hast du in deiner Brust geatmet.
Das ist so Stufe 1 von der Sprechausbildung, ja?
Das ist schon Stufe 3.
Ah, okay.
Der Buchtrick. Nee, aber Atmung ist ja tatsächlich auch nur so ein Faktor von vielen.
Ach, ist nur einer?
Mhm. Ah, gut. Das ist ganz blöd. Also Ich hab ein Buch, das kann ich dir empfehlen. Da steht drin, wie man so einzelne Buchstaben richtig ausspricht.
Das würde ich gut finden, weil ich kann Ü und I und komisch, kann ich.
Ja, ist mir schon aufgefallen.
Ich glaube, das ist jedem schon aufgefallen. Ja, aber ich benutze auch immer dieses dumme Wort. Also,
ja, vielleicht bist du einfach dumm.
Sprech das mal aus. Wie kann ich...
Welches Wort jetzt?
Milch. Komisch.
Komisch?
Komisch.
komisch. Schöne Worte, um das zu üben, sind griechisch und technisch.
Griechisch.
Nee, nicht griechisch. Griechisch.
Griechisch.
Ja, wenn du zweimal die gleiche Mundhaltung hast, dann kann das nicht anders werden.
Griechisch.
Nee, jetzt warst du bei griechisch. Zwei verschiedene Laute. Ch und sch. Ja, guck mal.
Ach. Griechisch.
Das ist, also das klang jetzt übertrieben und nicht ganz richtig, aber das ist der richtige Weg.
Ja.
Ah, es wird zu kompliziert. Also
ich habe Probleme mit dem rollenden R. Sag schon mal griechisch.
Kann ich nicht, kann ich gar nicht.
Griechisch?
Ja, da ist ein rollendes R drin. Bei mir griechisch.
Na, griechisch geht ja noch, aber hier so.
Griechisch.
Kannst du doch. Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Deswegen kann ich auch keine Fremdsprachen, weil ich das in jeder Fremdsprache ist immer ein rollendes R. Englisch, Spanisch.
Ja, das stimmt.
Italienisch. Und alle anderen, die es gibt. Und ich kann das nicht.
Ja. Das war jetzt natürlich romanische Sprache, mal ein bisschen zu klugscheißern, ne? Mhm. Aber vielleicht kannst du ja Mandarin oder so.
Aber das rollende Spanisch R kann man üben mit quasi Bruno brachte braune Brötchen und dann sagt man aber nicht Bruno, sondern Beduno.
Beduno.
Beduno bedachte bedaune Bedötchen. Und wenn du das immer schneller machst, bist du irgendwann bei Bruno brachte braune Brötchen. Beduno bedachte bedaune Bedötchen. So habe ich das gelernt.
So hast du das gelernt?
Ja, im Spanischunterricht tatsächlich.
Und dann wackelt die Zunge so.
Also das ist einfach, ich meine, am Ende des Tages sind ja auch verschiedene Laute einfach nur verschiedene Nutzung der Muskulatur. Das ist auch ganz viel bei allein schon deutschen Dialekten einfach ein Ding, dass manche Dialekte einfach andere Zungenstellungen haben bei bestimmten Lauten oder so. Ja. Und einfach natürlich auch viel Mundfaulheit einfach dabei, dass die Zunge sich gar nicht anstrengen will, Laute zu bilden. Aber wenn du einmal die verschiedenen Laute durchgehst und wirklich guckst, okay, wo sind meine Lippen, wo ist meine Zunge, wo entsteht der Laut? Entsteht er eher im Hals hinten oder entsteht er irgendwie vorne? Ist es eher was Nasales oder was nicht so Nasales? Dann ist es natürlich am Ende einfach Übungssache. Und ich habe auch den großen Vorteil, dass ich mehr oder weniger dialektfrei aufgewachsen bin. Also da nicht so richtig viel dran arbeiten musste.
Okay, danke für die Beleidigung, dass ich faul bin.
Ja, gern geschehen.
Gut. Ja, ich bin fertig.
Gut. Nee, aber das war...
Apropos
das war,
Nische.
Das war alles auch mal sehr technisch so von der Sache. Wir hatten uns ja im Vorgespräch auch schon darüber unterhalten. Du hörst ja auch so wie ich so diese ganzen Synchronsprecher-Podcasts. Da... Ich liebe das ja, wenn immer jeder Synchronsprecher gefragt wird, irgendwie, ja, hast du denn irgendwie einen Tipp und so, wie man in die Branche reinrutschen kann? Und die meisten Antworten sind immer, ja, man muss eine Schauspielausbildung haben, man muss gut sprechen können, man muss atmen können, weil oft wird ja immer gesagt, irgendwie, also mir wurde zum Beispiel schon ganz oft gesagt, Thomas, du hast eine tolle Stimme, hast du schon mal überlegt, Sprecher zu werden? Aber bei mir wurde es schon, glaube ich, auch an Aussprache scheitern und an der Atmung.
Weil ja,
ich
weiß, weil du nicht tanzen kannst, nicht bergsteigen, ich weiß gar nicht, was das alles soll.
Das auch, aber dass ich weiß, ich atme falsch. Und da würde schon, ich müsste wieder komplett neu atmen lernen oder so.
Ja, beziehungsweise, ich meine, wie bei jedem Handwerk, bei jeder Profession ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass ich sage, hey, das und das musst du ändern und auf einmal bist du halt ein Spitzenklasse-Synchronsprecher, sondern das ist natürlich einfach Übungssache und auch so ein bisschen eigene Fehleranalyse. Und ich meine, im besten Fall ist jemand da, der dir genau sagt, wo die Laute hin müssen, wo deine Stimmlage richtig ist.
Und gibt es denn da auch so eine Berufskrankheit? Also ich bin ja in meinem vorigen Leben mal Maler und Lackierer gewesen und habe sofort da schon letztes Jahr den Wasserschaden und so gesehen. An der Decke.
War das jetzt die Retourkutsche, dafür, dass du faul bist?
Nein, ich wollte jetzt fragen, wie ist es bei dir, wenn du jetzt so Sachen hörst oder Synchronsprecher oder du guckst dir einen Film an und guckst du nicht da genau hin, wie die synchronisieren und ist es nicht auch irgendwie anstrengend oder nervig oder kannst du es komplett ausblenden?
Also komplett ausblenden nicht. Mir geht es viel mehr im Alltag so, dass ich ganz doll höre, wenn Leute Dinge falsch aussprechen. So, also viel eher als jetzt, wenn ich mir eine Synchro anhöre.
Jetzt kommt wieder die Retourkutsche.
Nein, ich habe in Darmstadt studiert und ich habe vorher... Bevor ich da hingezogen bin aus Niedersachsen, habe ich gedacht, Dialekt ist was so Omis auf dem Lande sprechen. Das ist aber sowas Aussterbendes. Und dann kam ich nach Darmstadt und hatte Leute aus Baden-Württemberg im Studium, aus Bayern, aus Rheinland-Pfalz. Habe erstmal überhaupt gelernt, wie falsch ich lag und wie naiv ich war. Und wie viele verschiedene Dialekte es überhaupt gibt und wie sie sich auch tatsächlich unterscheiden. Und bin da irgendwann richtig allergisch geworden auf so Aussprachefehler, die aus Dialekten kommen. Das hat sich gut gegeben. Ich habe mich sehr angefreundet mit vielen Dialekten, aber hatte da so meine Schwierigkeiten am Anfang. Und es ist tatsächlich eher so, dass ich im Alltag denke, ah, okay, das war jetzt ein bisschen unsauber. Aber wenn ich mir eine Synchro angucke, gelingt es mir eigentlich ganz gut, mich einfach auf der Illusion hinzugeben, weil es mir das Erlebnis kaputt machen würde, wenn ich mir die Leute im Studio vorstelle. So.
Bamin, haben wir das Geheimnis hinter unserer Aufsprecherin ein bisschen gelüftet oder ist da noch mehr?
Ja? Ich hatte noch 2 Millionen Fragen, aber wir haben schon 45 Minuten Vorgespräch. Ja. Ich glaube, du kennst doch die Hörer, die wir haben, die gucken jetzt schon wieder, oh, ja. Da steht doch, was besprechen wir heute, die Spur des Rahmen, muss ich selber nachlesen, was wir heute machen.
Sie haben noch nicht einmal provozierende Missfragen gestellt.
Es kommt nicht, wann geht denn die Folgenbesprechung los? Genau.
Da liebe ich den einen, der mal bei YouTube schreibt, irgendwie oh, viel zu viel langes Geplänkel, ich will nur hören, wie über die Folge redet.
Na, aber was ja wichtig ist, wie hast du denn Kontakt zu den 3 Fragezeichen?
Oh, das ist... Also zu den 3 Fragezeichen persönlich habe ich jetzt keinen Kontakt. Aber nein, ich habe es vorhin versucht, mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, weil ich es ein bisschen schwierig finde zu sagen, wann ich angefangen habe, die Sachen zu hören. Also ich bin ganz klar über die Hörspiele zu den 3 Fragezeichen gekommen und wusste als Kind auch lange eigentlich gar nicht, dass es Bücher gibt dazu oder dass es überhaupt eine Buchvorlage ist eigentlich. Und ich habe, ein Kollege meines Vaters hatte mir die ersten 80, 90 Folgen oder so auf CD gebrannt und mir die gegeben. Da war ich so erste, zweite Klasse, irgendwie sowas.
Auf CD gebrannt, wie jung sie noch ist.
Aber die waren überspielt von Kassette. Was bedeutet, ich bin tatsächlich auch mit der Originalabmischung groß geworden und habe dann immer so auch richtig schön so eine olle MP3-CD, wo so die 40 Folgen gleichzeitig drauf waren und habe die dann immer alle hintereinander weggehört. Was auch bedeutet hat, ich habe lange nicht gewusst, wie die Folgen heißen, weil ich die immer nur gehört habe und die Titel gar nicht kannte.
Oh, hast du denn so Fantasietitel gegeben? Oder einfach nur gedacht, ja, okay, das ist die Folge mit dem versunkenen Schiff oder so?
Ich habe tatsächlich ganz lange, als ich irgendwann angefangen habe, die wiederzuhören und die Titel gehört habe, da war ich so enttäuscht, als ich den Todesflug gehört habe, weil ich dachte, es wäre der Schatz im Bergsee. Weil die am Anfang mit dem Flugzeug abstürzen, ich dachte, ach, das ist bestimmt dann der Todesflug.
Okay, wenn das Enttäuschendste am Todesflug ist bei dir, dann
nein,
hast du
nicht
gute Nerven.
Nein, aber ich war so verwirrt, weil ich so dachte, okay, das ist die einzige Folge, die mir dazu einfällt, das muss der Todesflug sein. Und ich habe ganz lange nach der Schatz im Bergsee gesucht, weil ich irgendwie nur noch wusste, dass die mit dem Flugzeug abstürzen.
Ja, aber es gibt ja noch eine andere Folge, wo sie abstürzen, hier gefährlichen Fässer.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber die fand ich mal sehr verwirrend.
Oh, die ist super. Ich liebe diese Folge wirklich. Die ist so lustig. Also die kann man auch überhaupt nicht ernst nehmen. Es ist einfach nur, ist einfach nur ein Fest.
Ja, okay, unter dem Gesichtspunkt kann ich es verstehen.
Ich mag den Gaukler und den Gockel.
Ja,
den Gaukler mag ich auch sehr gerne.
Wirklich, ob du hier noch wiedergeben könntest, worum es da ging.
Natürlich.
Ja, klar. Ja.
Nein, aber soll heißen, ich habe in der Grundschule angefangen, die zu hören. Immer so die ersten 100 Folgen. Und dann hatte ich so ein bisschen so eine pubertätsbedingte Pause und habe dann irgendwann mit so 17, 18 angefangen, die nächsten 100 Folgen zu hören und bin seitdem irgendwie dran geblieben. Und dadurch habe ich aber die ersten 100 deutlich, deutlich häufiger gehört als die zweiten 100, wenn man das mal so grob teilen möchte.
Gut, dann bist du natürlich, also weil Benjamin das dann meinte, du bist noch so jung, ich meine, bei mir war das so, als ich in dem Alter war, so 17, 18, ja, da gab es gerade mal 100 Folgen und ich habe so ab Folge 60, 70 dann auch nicht mehr gehört. Deswegen, also das.
Ja, also ich glaube, als ich 17 war, gab es auch die Folge 200 noch nicht.
Und da hatte Thomas auch eine Pause, dann mit 28, 29, da warst du in der Pubertät.
Nee, ich habe wirklich als ich in die Pubertät kam, so mit 16, habe ich aufgehört, 3 Fragezeichen zu hören. Und ich glaube, ich habe dann wieder so mit 20, 21 angefangen.
Aber das machen viele. Ich habe das schon häufiger gelesen, dass das so, ja, in der Pubertät habe ich nicht gehört, aber dann kam es wieder.
Das kam dann wieder, genau. Ja. Dann denkt man so, ah, das ist jetzt zu cool dafür oder andere Sachen sind interessanter. Ja, und dann kam es wieder. Ich habe aber bewusst aufgehört, lustige Taschenbücher zu sammeln. Und das hat genau 2 Jahre gehalten. Das war genau in diesem Zeitraum, diese Pubertätsjahre.
Das ist echt interessant, weil von 12 bis 21 oder so habe ich einfach immer Diablo gespielt am PC.
Du hast ja nichts anderes gemacht.
Ja, deswegen. Ja. Also bei mir hat sich nichts geändert in der Pubertät.
Genau die Jahre, wo ich dich nicht gesehen habe, privat. Ja. So, aber ich würde jetzt trotzdem mal langsam rüberleiten, ne? Wir haben schon gesagt, ihr seht es ja auch im Folgentitel, wir besprechen heute die Folge Die Spur des Raben. Die hat sich Leonie gewünscht und ich spoiler jetzt schon mal, wir machen eigentlich mal unser lustiges Spiel, ungefähr einschätzen, wie der andere die Folge findet. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Folgenauswahl, weil ich mag die Folge. War auch auf meiner Bucketlist, dass wir die irgendwann hier machen. Umso mehr freue ich mich, dass wir die heute mit dir besprechen können. Vielleicht bringst du auch mal so ein bisschen anderen Flair oder so eine andere Meinung rein, weil sonst ist immer das Gleiche.
Ich bin mal ganz gespannt.
Ja?
Ich hab bloß keinen Druck auf.
Genau, weil sonst sind die Gespräche immer langweilig, Mann unterm Laken, war anstrengend zu hören.
Stimmt gar nicht, ich bringe so viel rein.
Du weißt ja gar nicht, wie wir über dich reden.
Ja, überhaupt.
Ihr habt doch alle drei eure Qualitäten.
Genau.
Richtig. Olli auch.
So. Ja, alle drei.
Ja, deswegen Olli auch.
So, und es ist so schön, dass wir dich heute hier haben. Jetzt muss ich gar nicht das nachträglich einarbeiten. Ich sag jetzt einfach, jetzt kommen die allgemeinen Fakten und dann würde jetzt kommen...
Allgemeines.
Super, ja. Wer mir dazu?
Ja, ich bin dabei.
Das ist Buch Nummer 75. Woanders habe ich gefunden, es soll Buch Nummer 72 oder 73 sein.
Ja, das verstehe ich nicht. Jetzt bist du ja Fan. Ja. Du weißt doch jetzt... Bam, das ist Buchnummer.
Also laut RockyBeach.com, die nach meiner Meinung da immer wirklich am besten mit aufgestellt sind, weil im Februar 1997, als dieses Buch erschienen ist, ist auch Poltergeist und das brennende Schwert erschienen.
Ja, ich glaube, daher kommt die Verwirrung auch.
Genau.
Die sind relativ gleichzeitig erschienen.
Poltergeist gilt aber immer noch als das erste Buch von André Marx.
Das ist auch logisch, dass man drei Bücher gleichzeitig raushaut.
Ja, das Thema hatten wir auch schon mal, dass der... Kosmos Verlag bringt immer, das sind ja auch immer, du hast selber Bücher veröffentlicht, du weißt doch, wie das ist, ja, dass man immer so ein Frühjahrs- und Herbstkatalog hat, ne, wo dann immer...
Das weißt du.
Ich weiß das, genau.
Das weißt du bei zwei Büchern, das ist ein Frühjahrs- und Herbstkatalog.
Ich nur alle, nur drei Bücher gleichzeitig raus, habt ihr ja gehört.
Und das machen die schon seit Jahrzehnten, dass sie immer im Frühjahr und im Herbst jeweils drei neue Romane rausbringen plus extra Content. Ja, also sowas wie zum Beispiel den Adventskalender oder irgendwelche Spiel- und Spaßbücher. Hier, Querdenken mit Justus Jonas. Das war so ein extra Buch zum Beispiel. Oder zum Beispiel eine Graphic Novel. Ja? Und das ist immer Anfang und Ende des Jahres. Wobei, Ende stimmt auch nicht mehr. Jetzt machen sie es auch schon mitten im Sommer. Und diese drei Bücher, wie gesagt, damals Poltergeist, Brennendes Schwert und Die Spur des Rahmen, alle im Februar 1997 erschienen. Es ist Hörspiel Nummer 75, veröffentlicht am 14.07.1997. Ja... Da hatte ich, also 9 Tage später, nach meinem 14. Geburtstag, ist diese Folge erschienen.
Das ist der uninteressanteste Fakt, den du je von dir gegeben hast, finde ich.
Ich fand es höchst interessant.
Mit einer Länge von circa 56 Minuten, die ich finde sehr, also ich finde nicht, dass die Folge irgendwie so lang erscheint. Ich finde sie sehr, sehr, wie nennt man das, kurzweilig. Benjamin hat schon gekotzt auf der Fahrt hier. 56 Minuten.
Nee, weil die hat wenig Inhalt.
Ach so. Ja. Ist das schon die Wertung?
Nö.
Hast du da irgendwas hinzuzufügen?
Nee, ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben. Aber ich habe es mir aufgeschrieben und ich musste gerade die ganze Zeit grinsen, weil ich natürlich, ich meine, ich muss sagen, bin ich denn dann echter zentrale Fan? Ich meine, ich habe eine Tasse, ich habe auch einen Sticker.
Oh. Ein, mehr gab's nicht.
Nein, ich habe bestimmt auch 10 Sticker.
Ja.
Wie ist jetzt?
Wir sind echt schlecht. Ja. Also wenn du 10 Sticker hast, hast du mehr als 99% der Leute, die irgendwas von uns bekommen haben.
Ich habe ja sogar 3 Tassen insgesamt.
Was, du hast 3?
Ja, 2-mal zentrale und 1-mal Rotz und Wasser.
3 Tassen?
Weil ihr mir eine zentrale Tasse mitbringen wolltet, das letzte Mal, als ihr hier wart, aber dann hattet ihr nur eine Rotz und Wassertasse und dann hast du mir 2 zentrale Tassen geschickt.
Ach, so nett bin ich.
Ja. Mhm.
Ja, stimmt, als Entschädigung. Und eigentlich auch der Gedanke, dass deine Mitbewohnerin damit dir draus trinkt.
Ja, das tun wir ja. Also das sind Gemeinschaftstassen.
Das ist schön.
Die stehen, ich hab keinen zentralen Schrein, wo die drin stehen.
Okay, wir bauen wieder
ein bisschen. Ich habe hier eigentlich so riesen Poster mit unseren Köpfen drauf erwartet.
Also. Ja, wenn ihr mir eins schickt, hänge ich es auf.
Okay, wo hängst du das auf?
Übers Bett.
Dann fahre ich hier irgendwann nach Hamburg, hol mir hier eine Leiter. Ja,
über den Wasserschaden rein. Einfach.
Über den Wasserschaden. Das ist aber ein kleines Poster. Also da brauchen wir schon. Also, du darfst sowas nicht sagen.
Naja, ich sag mal, wie wollt ihr es nachprüfen? Wenn ihr das nächste Mal hier seid, hängt dann hier ein Poster.
Aber guck mal, da ist der Ehrgeiz, ne? So jahrelang kommt nichts irgendwie. Ja, wir schicken dir was und dann so, ja, wenn ich es mir übers Bett hänge, oh, dann kriegst du es sofort. Ja? Nur um des Wettbewerbes wegen. Oder keine Ahnung.
Ich kann mich noch nicht entscheiden, wo, aber wenn ihr mir ein Poster schickt, hänge ich es auf.
Okay,
Deal. Küche. Okay. Schön am Frühstückstisch.
Ja.
Ja. Die Rotz- und Wassertasse gut aufheben, die wird mal richtig wertvoll, weil die ist nicht mehr in Produktion.
Ich verstehe.
Und meine ist kaputt. Schenkst mir deine, witzig, nein. Aber bei mir ist der Henkel abgebrochen, das regt mich richtig auf. Aber gut.
Hast du vielleicht so viel draus getrunken, dass es...
Nee, ich habe die auf den Boden fallen lassen.
Ja. Ein Hörspiel lebt natürlich auch immer von seinen Schauspielern, oder? Wie heißt die Rubrik richtig?
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Super. So, dann gehen wir mal kurz in die Olli-Rolle. Na, also wir haben ja wieder Matthias Fuchs als den Erzähler. Ja, Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek, André Schulte. Braucht man nicht mehr viel drüber sagen. Ja.
Oh Gott.
Wir haben Heike-Dine Körting in so einer
Doppelrolle.
Doppelrolle, okay. Genau. Mensch, du bist auch kurz vorbereitet. Wirklich, freut mich total.
Echt? Ja? Wem spricht sie?
Na, einmal die Mrs. Shaw, Peters Mutter.
Ja. Und dann diese wundervolle, richtig wichtige Rolle, die Telefonistin, die dann sagt, ja, nein, die Herren sind gerade zu Tisch. Nein, ja, jetzt rufen sie nicht an, das Telefon klingelt schon den ganzen Tag.
Da kommen wir noch
Mann,
hin.
Oh Mann, oh Mann.
Da kommen wir noch hin in diese Szene.
Und die ist
ganz
furchtbar.
Merkwürdig, weil die so lang ist. Ja. Und
aber das ist ja Wahrheit.
Halt nee, aber das finde ich wieder gut, weil das irgendwie was ganz Besonderes ist. Aber da kommen wir ja noch
Für mich ist die so typisch deutsch. So, Hauptsache die Verantwortung von sich so weg irgendwie. So, ja, hallo, nein, die Herren sind zu Tisch. Ich kann dir nicht helfen.
Allein die Herren sind zu Tisch, wie geil ist der Satz?
Dass die Szene eigentlich schon vorbei ist und die geht so ganz lange weiter.
Das ist so zeitstreckend, ne? Okay, jetzt reden wir schon drüber.
Ja, deswegen.
Gerne nochmal später drüber, aber wenn es dann soweit ist. Genau, und sie spricht diese zwei Rollen. Mhm. Ich habe auch ein bisschen die Vermutung, dass sie vielleicht auch das Rabengekrächze sein könnte, weil sie ja gerne Vögel intoniert.
Nee, da hast du nicht aufgepasst, das ist so eine Pfeife.
Also, ja, aber es ist ja ein menschliches Krächzen. Amanda Black, gesprochen von Beate Hasenau. Sehr schön, denn Amanda Black kam ja schon mal vor. In welcher Folge, Leonie?
Spuk im Hotel.
Sehr gut. Übrigens eine richtig schlechte Folge, aus meiner Sicht. Ich mag die überhaupt nicht. Ja?
Warum besprechen wir die nicht mal?
Wie lustig ist Peter als Gast?
Er ist lustig, ich gebe dir recht. Und aber irgendwie, die Folge hat mir noch nie gefallen.
Nee, also ich würde auch nicht sagen, es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ich finde sie okay. Also ich mache sie jetzt auch nicht unbedingt aus, wenn sie einfach kommt. So,
aber es gibt aber sehr viele, die sehr gut finden. Also so von den Kommentaren, so dass sie sagen, Spuk im Hotel ist eine sehr gute Folge. Und ich finde die einfach so belanglos und langweilig. Ich finde die auch sehr von den Sprechern, die da so wieder dieses Overacting.
Ja, also ich glaube, wenn das Ende und die Auflösung besser gewesen wären und wenn das ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen emotionalerer Fall gewesen wäre.
Das Ende ist so schlecht, das ist so dieses typische Whodunit und dann stellt er sich da wie Hercule Poirot hin und dann sagt er, und der Mörder ist übrigens, und ach, das ist Inspektor Cotta und heute Abend können wir endlich in unseren Betten schlafen, abspannen. Das ist so lame. Ich mag das.
Ja, nee, genau. Die Auflösung finde ich dann auch ein bisschen schade, weil ich es eigentlich vom Fall her, schweife mir ein bisschen ab, aber ich finde es vom Fall her eigentlich ganz, ganz gut aufgebaut. Es geschehen komische Dinge und sie dreht langsam durch und wem kann man trauen und wem hat sie es erzählt? Und dann ist es halt am Ende irgendwie doch nur so eine.
Die ist gut, die Beate Hasenau als Amanda Black. Mhm. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß, ich habe das Buch auch gelesen, da kam das relativ frisch raus. Und irgendwie, das Buch hat mich damals schon irgendwie nicht gepackt. Da war ja aber auch noch, wann waren das, 96 oder so? Ich weiß nicht, ich konnte mich mit der Folge nie anfreunden. Und durch dieses schon besprochene Ende lässt es bei mir total nach. Ich bin mal gespannt. Ich gebe jetzt schon den Tipp ab, wenn wir die irgendwann mal besprechen, Benjamin würde sagen, beste Folge.
Ja. Mir ist aufgefallen, du hast ganz viele merkwürdige Begriffe benutzt, während du mit Leonie sprichst. Das machst du bei mir nicht.
Hut ab.
Ach, Hut ab, hast du gesagt.
Hut ab, hab ich auch gehört.
Und lame immer, lame.
Ja. Muss bisschen ich auf meine coole Jugendsprache.
Bisschen lame finde ich die Auswahl für den Sprecher von dem Detective Greg Stone. Also der Wolf Dietrich Berg ist ein toller Sprecher. Hat zum Beispiel bei der Europa-Serie Tiger Team den Erzähler gegeben. Ist auch schon lange tot, glaube ich. So bestimmt 20 Jahre.
2004.
Guck mal hier, das sind Fakten, das ist eine Vorbereitung.
Ja, ich muss sie ja sprechen lassen, damit.
Ja. Hättest du auch gesagt.
Ja, natürlich. Ich will ja nicht hier zwischenfunken.
Weil mir ist aufgefallen, er ist sehr nah dran an dem Matthias Fuchs, an dem Erzähler. Mhm. Oder? Das verwirrt ein bisschen.
Ja, ich finde auch, also, ich meine, Detective Gregson ist ja sehr, sehr reduziert im Vergleich zum Buch in seiner Rolle. Und ich glaube, wenn man ihn so präsent gestaltet hätte wie im Buch, wäre es eine Fehlbesetzung gewesen.
Ja, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen verwirrend, wenn der Erzähler und der Detective sind. Ich muss aber sagen, ich habe ja auch das Buch nicht komplett gelesen, aber bis Seite 100 oder so. Und ich finde, im Hörspiel ist er deutlich sympathischer.
Ja, Ja, also da ist im Buch fand ich einfach viel, viel mehr Konflikt zwischen ihm und den Detektiven. Und hier ist er halt einfach so ein bisschen nichtssagend nett.
Ja, so ein netter Onkel.
Ja. Ne?
Deswegen, und ich finde, im Buch kommt auch dieses viel mehr raus, dass er eigentlich die drei Fragezeichen jetzt nicht so toll findet. Und weil im Hörspiel merkt man es so unterschwellig, dass Justus ja auch den Fall unbedingt lösen will. Irgendwann sagt er auch so, wenn wir es Detective Gregstone beweisen möchten, dann lösen wir den Fall jetzt allein und gehen den Hinweisen nach und so. Lustigerweise, in meinem Hinterkopf war auch immer, dass es irgendwie so einen Satz in dem Hörspiel gibt, der nicht existiert, irgendwie, ja, Jungs, geht mal nach Hause, ihr habt ihr nichts verloren oder so, ne? Aber allein schon, wie drüber geredet wird, merke ich immer, da ist was, so, ne? Sie würden gerne, aber sie machen es nicht.
Ja, es ist irgendwie, ja, zwischen den Zeilen kommt schon der Konflikt raus, aber er ist nicht so richtig da im Hörspiel.
Ich mag Kommissar Reynolds.
Der ist hier nicht dabei.
Ah, gut.
Ja, dann machen wir jetzt nochmal das Schlusslicht. Wir haben einmal Ursula Sieg als Nora Sethens, also eine von diesen Film-Divas, ja.
Die ja auch in dem Spuk im Hotel mitgesprochen hat.
Stimmt, sie ist also, doch die Mutter, die das Kind schlägt, oder?
Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wen sie spricht. Aber ich fand es spannend, dass die quasi auch in der anderen Beate Hasenauer-Folge gesprochen hat.
Dafür kriegst du einen Klaps. Aber das ist eine andere Sprecherin. auch ganz furchtbar. Puff. Aua.
Das
Aua.
Oh Gott. Aua, Mama.
Deswegen hasse ich die Folge auch, ich weiß nicht.
Ja, das war ganz schlecht.
Kennt man übrigens auch, hat öfter mal bei TKKG Tims Mutter gesprochen. Dann haben wir Mrs. Aston. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wer Mrs. Aston ist.
Das ist Nancy, das ist die Sekretärin von Mr. Ach, Krieger.
Die finde ich interessant, dass man mal eine Sprecherin mit so einem Dialekt mit eingearbeitet hat. Also einfach, dass sowas auch mal vorkommt. Und der Dialekt klingt jetzt nicht gekünstelt, wie wir es oft kennen. Mhm. Weiß nicht, ein deutscher Schauspieler spricht einen Asiaten.
Oh, ja, sowas ja immer gefährlich, geht eigentlich immer schief.
Dann haben wir noch Jörg Gilner als Mr. Krieger. Schade, bei dem wollte ich noch ein bisschen nachforschen, was er noch so gemacht hat, weil ich finde die Stimme schon sehr, um dich mal wieder ins Boot zu holen, Benjamin, charakteristisch. Den hier. Krieger, ich möchte einen Kaffee.
Also die Stimme magst du.
Ich finde die super. Also er soll ja auch, man denkt ja am Anfang, er ist der Rabe und deswegen redet er auch sehr rabig.
Jetzt, wo du das sagst. Ja.
Okay, jetzt. Man muss jetzt sagen, Benjamin hat, glaube ich, heute erst die ganzen Notizen gemacht und die Folge vorher einmal gehört.
Ich habe mir aufgeschrieben, in welchen anderen drei Fragezeichen-Folgen er mitgesprochen hat, falls das eine relevante Information ist.
Ja,
das, ja.
Schön.
Ich glaube schon. Ich habe zumindest nicht gefunden, dass
er tot ist. Ich freue mich über jeden Sprecher, der noch lebt, weil es mich sonst immer depressiv macht. Ich mache eine alte drei Fragezeichen an. Zähl dann immer durch, der ist tot, der ist tot, der ist tot, da habe ich Depressionen.
Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Nee, aber die Folgen, in denen er mitgesprochen hat, sind, und ich muss sagen, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich seine Stimme erkennen müsste, aber er hat mitgesprochen in Dreckiger Deal, Meuterei auf hoher See, Haus des Schreckens, Fußballfalle, Geisterbucht und das blaue Biest.
Oh, das will ich lesen, das blaue Biest.
Ja, wird dir gefallen. Ach ja, ich habe ja übrigens auch die MC dabei, denn jetzt kommen wir noch zu der letzten. Guck mal hier, die haben ja früher immer so noch die Sprecher drin abgebildet. Ne? Da sieht man dann, wie die aussehen. Und hier, ich nehme es einfach mal vorweg, Lisa Menninger alias der Rabe, gesprochen von Katja Stichel oder Stichel. Also wirklich selten so eine schlechte Leistung in einem der Fahrzeichen.
Aber ich habe auch nichts über sie gefunden sonst. Also möglicherweise ihr einziger Hörspielauftritt.
Möglicherweise. Und guck mal, wie cool sie auf dem Foto in dem Inlay aussieht. So mit der Sonnenbrille.
Ach so, das ist eine Katja.
Ja, das ist Katja.
Was hat die denn da in der Hand?
Ich glaube, ein Drink, oder? Ist das ein Cocktailglas?
Ich kann das wirklich nicht erkennen, obwohl ich eine Brille habe. Nee, eine Pistole, oder? Ja,
eine Pistole.
Eine Pistole, guck mal genau hin.
Stimmt.
Sie hat eine Pistole in der Hand.
Das haben sie im Studio bestimmt gemacht. So, ich reich das.
Ich glaube, die hat eine Pistole.
Ja, ja, stimmt.
Also, obwohl ich eine Brille habe, kann ich es schlecht erkennen. Aber der Finger ist so am Abzug.
Oh ja. Oh, aber sie sieht genauso aus, wie sie spricht. Also, ich kann mir, ja.
Oder meint ihr nicht, das ist irgendwie so ein Pseudonym und die wurde da so ein bisschen jetzt geschminkt, dass man die nicht erkennt? Und eigentlich ist es hier Ursula Monn, hä?
Ich habe gerade gesagt, das ist die grottigste Leistung, die ich viel gehört habe. Und sie sagt, oh, sie sieht genauso aus, wie sie spricht.
So ist ganz schnell eine Karriere vorbei.
Ja, also ich spreche noch sie nicht. Nein, aber also ich finde, sie sieht aus, wie ihre Stimme klingt, unabhängig jetzt von der Sprechleistung, sondern ich finde, ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Urheberin dieser Stimme ist.
Hm. Ja, war ein gutes Händchen bewiesen. Gut.
Wollen wir erstmal über das Cover sprechen?
Ja, bitte. Ja.
Was das ist denn da Cover drauf?
Ey. Halt doch mal.
Also, Entschuldigung, ich habe vergessen.
Rubrik, okay. Das Cover.
Wunderbar.
Ja.
So, Benjamin, was siehst du denn?
Ein Vogel. Also, ich gehe von aus, es ist ein Rabe.
Ja, die Folge heißt die Spur des Raben. Ja. Da wären Panzer auf dem Cover vielleicht nicht so passend.
Und im Hintergrund sind drei ovale, leuchtende Kreise.
Ich würde es mal als Scheinwerfer interpretieren, was natürlich passt, denn der Rabe ist ja hier ein Synonym einmal für dieses Filmfestival, was in Los Angeles stattfindet.
Ja, und für die Theaterschauspieler, genau, und das war Zirkus.
So, da hat Aiga Rasch so gedacht, so, sie nimmt wirklich stellvertretend einen Raben und im Hintergrund so die Scheinwerfer, weil spot on den Raben. So würde ich es interpretieren.
Mhm. Oder auch einfach im Vorfeld dieses großen Events mit vielen Scheinwerfern und er überschattet das so ein bisschen mit seiner schwarzen Existenz. Ich weiß nicht.
Und das ist eigentlich toll, weil das ist wirklich ein Cover, wo man wirklich null weiß, worum geht es in der Folge. Also, wenn man jetzt sagt, irgendwie, was denkst du passiert da? Ja, wahrscheinlich kommen auf irgendein Schloss und da ist ein Rabe, der kräht und dann gehen sie rein, Mann unterm Laken. Stattdessen, dass es um ein Filmfestival geht, was ja eher schon sowas sehr, naja, wie sagt man das, so was Nüchternes ist, jetzt nichts Bedrohliches oder so, ja. Finde ich es eigentlich wirklich ein tolles Cover, weil es eigentlich überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat.
Also ich finde schon, man kann sich denken, da ist wieder, das ist ein Mann unterm Laken-Folge. Das ist ja bestimmt kein echter Rabe, sondern das hat man schon. Mhm. Nee?
Gut, vielleicht haben dich einfach deine Denkweise und deine Wahrnehmung von den drei Fragezeichen-Folgen so verdorben.
Es geht ja bei den drei Fragezeichen immer um irgendwelche Menschen. Und es geht ja nicht um oder vielleicht gibt es ja doch sowas, um irgendein Tier, was...
Der Superpapagei?
Habe ich nie gehört.
Entschuldigung.
Ja, dann hatten sie mal eine gute Folge, gleich am Anfang. Und da haben sie gedacht, nee, nur noch jetzt Mann nur noch, unterm Laken. Ja. Also das Cover finde ich jetzt aber nicht so hübsch. Mhm. Also den Hintergrund mag ich, aber der Rabe, also ich finde, die können viel, viel bessere Cover machen.
Aber ich finde, der sieht schon realistisch aus. Der sieht weniger comichaft aus, eher schon gut gezeichnet, so Realismus drin.
Der hätte ich lieber so den ganzen Vogel drauf, so mit den Flügeln und so. Das sieht wirklich aus wie so ein Mann, guck mal hier rechts, ja, oder links, je nachdem, da ist die Schulter, so als ob so ein Rabe so eine Schulter hat. Sieht fast aus, als ob, stell dir mal jetzt die Verlängerung vor, als ob der jetzt
auch
eine Pistole in der Hand.
Aber kennst du diese Momente, wenn du manchmal redest und ich nicht antworte?
Ja.
Und dann kommt doch immer hinterher raus, ich will nicht antworten, weil ich keine Lust habe, weil mir das zu blöd ist, was du laberst.
Ich meine das wirklich ernst. Sieht das nicht ein bisschen aus wie so ein Mensch, der so nach hinten geht?
Das ist der Flügel.
Aber oh nein, könnte es etwa sein, dass es ein Mensch in einem Rabenkostüm ist?
Natürlich.
Kommt in der Folge nicht vor, glaube ich nicht.
Na, Thomas sagt, es sieht aus wie ein echter Rabe. Ich sage nein. Es sieht
und das Cover. Und das Cover.
Ja, aber ich sage, das sieht nicht aus wie ein echter Rabe. Das sieht doch aus wie ein Mensch.
Aber genau das macht es doch vielleicht spannend. Manche sehen einen echten Raben, manche sehen keinen echten Raben. Wer hat am Ende recht?
Ja, manche sehen vielleicht eine
Kerl. Wer muss in die Psychiatrie? Ja.
Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn ich es sozusagen gesehen hätte, bevor ich die Folge gehört habe, weil ich ja quasi die Folgen alle gehört habe, ohne irgendwas davon zu wissen. Aber ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Weil ich, also es spoilert nichts, was ich schön finde. Es gibt auch nicht so eine komplett falsche Richtung vor. Es gibt ja manchmal so Cover, wo man dann denkt, okay, da wurde dieses Cover nur anhand des Titels erstellt. Und der Titel war schon so irreführend, dass es dann gar nichts mehr mit der Folge zu tun hat. Und da finde ich, hat es doch noch genug mit der Folge zu tun, um zu funktionieren. Das Einzige, ich weiß nicht, ob ihr euch das aufgeschrieben habt, aber es gibt ja dieses Ding bei der Folge, dass diese ganzen Schauspielerinnen, die da drin vorkommen, alle Anagramme von echten Schauspielerinnen sind, aber zwei nicht. Und wenn wir an die Stelle kommen, würde ich euch gerne meine Vorschläge für die entsprechenden Anagramme
Das finde ich super.
Unterbreiten, denn ich habe erst gedacht, vielleicht geht's nicht und es wurde deshalb nicht gemacht, aber es geht.
Aber das können wir ja gleich mal klären. Die Anagramme von realen Schauspielerinnen sind Nora Seffens. Wer könnte das sein, Benjamin? Schwierig, wenn man es nicht geschrieben vor sich sieht, gebe ich recht.
Ja, muss ich jetzt auch gerade. Warte mal.
Ja. Ich zeig's dir, aber dann siehst du schon die anderen Lösungen, das wollen wir auch nicht. Nora Seffens, wer könnte das sein? Ich gebe den Tipp, Eispickel.
Eispickel?
Ja. Eispickel und schlägt so die Beine in dem Film übereinander und alle Männer so, oh geil.
Sharon Stone.
Sehr gut. Mhm. Ja.
So. Meine Lieblingsszene, witzig.
Die VHS damals, die war bei mir, ich habe das so oft zurückgespult, das war schwarz-weiß immer nur noch so, weil das Band so durchgenudelt war.
Okay, so eine Witze. Aber das war schon. Nee, aber das war echt schwer. Ich bin gerade selber überrascht, dass ich das.
Okay. So. Ophelia North.
Okay, ich muss das sehen, wirklich. So.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, das hilft auch nicht.
Nee.
Also bei der nächsten vielleicht, aber bei. So, sag mal. Da hätte ich es jetzt nicht erkannt.
Wo denn?
Da. Da
kann ich dir keinen Tipp geben. Chuck Norris.
Okay, nee, fast Sophia Loren. Ja. Das könntest du vielleicht wissen. Hier. Lies vor.
Sandra Rapstreib.
Ja. Jetzt sagt das Sandra Bullock, weil es einfacher ist.
Aber da hatte ich, also habe ich das einzige Mal das Gefühl, dass das was ist, was man vielleicht erraten kann.
Was? Echt? Zeig mal nochmal.
Aber wahrscheinlich nicht. Also ich bin so auch nicht drauf gekommen.
Sag mal, kannst du mir nicht auch einen Tipp geben aus dem Film?
Na, ich gebe den Tipp, es gibt so ein Lied.
Na, es gibt ein Lied,
Band
okay.
Duck Sauce, ne? Ah, ich bin der Einzige, der ein bisschen gebildet ist.
Ich hätte eher gesagt Funny Girl, aber ja. Da bin ich vielleicht der Einzige, die gebildet ist.
Das weiß er auch nicht, aber dieser
Don't Rain on My Parade.
Der Effekt.
Hm, ja, aber ich, ja, okay.
Butterfly?
Fast.
Effekt?
Fast. Nee.
Randy Quaid.
Ist das Barbara Streisand?
Also, mit einem kleinen bisschen Musical-Wissen.
Ja. Ja direkt, okay, das ist jetzt nicht meine. Ich kenne ihn nur aus South Park.
Ja, ich auch. Oh Gott.
Oh, Leute.
Ja, erste Staffel, die Barbara Streisand-Folge.
Genau.
Die ist so schlecht. Habe ich noch nie wieder gesehen, nur einmal.
Ja? Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie einen Film mit ihr gesehen.
Barbara Streisand war auch in einer relativ alten Verfilmung von A Star is Born. Das war ja jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren irgendwann nochmal mit Bradley Cooper.
Und Lady Gaga.
Genau. Und da gibt es auch eine Filmversion mit Barbara Streisand und sie ist auch Fanny Bryce in Funny Girl und hat Don't Rain on My Parade quasi geprägt.
Ja, aber das weiß ich nicht, ich hätte die bei Basket Case mitgespielt, hier wo der Bruder aus dem Rücken wächst.
Ich weiß, dass sie mal 2009 ist sie nach Berlin gekommen. Sie hat ja mal irgendwann gesagt, sie hat ja jüdische Wurzeln und hat gesagt, dass sie eigentlich nicht in einem Land auftreten will, in dem quasi ihre Vorfahren oder wie soll man sagen, Leute ihrer Glaubensrichtung vernichtet wurden. Wir wissen warum. Und irgendwann hat sie dann doch mal gesagt, na gut, ich weiß, dass ich auch Fans in Deutschland habe und so weiter und so fort. Und dann ist sie nach Berlin gekommen und ich weiß, dass damals ein ehemaliger Arbeitskollege von uns, der hat 500 Euro für ein Ticket ausgegeben und das waren die normalen Preise, das war jetzt nicht eBay Kleinanzeigen oder so, sondern also schon relativ nah, da hat sie irgendwie so ja bis zu 500 Euro pro Ticket genommen und der hat sich das wirklich geleistet und der hat auch wirklich sein eigenes Event draus gemacht, hat sich ganz schön angezogen, ist glaube ich vorher noch allein essen gegangen und alles, ne, und hat gesagt, es war einer der schönsten Abende seines Lebens.
Ja. Also nicht, wer das gesagt hat, sondern
ist ein ehemaliger
Arbeitskollege. Nee, bei wem?
Bei Barbara Streisand.
Ich kann mir das nicht vorstellen, das ist der schönste Abend des Lebens.
Für aber ihn war es der schönste Abend des Lebens und er hat es mit jeder Sekunde pur genossen. Ja, also er hat jeden Cent von dem 500-Euro-Ticket genossen.
So ähnlich war das bei mir bei Helge Schneider letztes Jahr.
Ist auch relativ vergleichbar, muss ich sagen.
Ja, da war aber ich.
Ich habe Helge Schneider auch mal live gesehen im Admiralspalast und wirklich, mir war irgendwann so heiß, weil ich habe irgendwie eine halbe Stunde nur durchgelacht. So, und dann die letzte, auf die könnte man kommen.
Die vorletzte.
Die vorletzte, danke.
Mhm. Rita?
Lawless.
Warte mal, Zyklop. Hier einer aus Kampfstern Galactica.
Fast, Lüster.
Mist.
Und die finde ich relativ schwer. Ne?
Ja, das stimmt.
Die Gina Bermkis.
Ja, dadurch, dass du so schlecht gehalten hast, kann ich es raten. Kim Basinger.
Sehr gut. Ja. Ich hätte jetzt einen Tipp gegeben mit meine Stiefmutter sein Alien.
Da wäre ich drauf gekommen. Diese, auf so, da komme ich jetzt drauf.
Sehr schön. Und du hast noch jetzt selber dir was ausgedacht. Mhm. Also mit den realen Personen.
Nee, aber also es kommen ja noch zwei weitere SchauspielerInnen in dem Hörspiel und dem Buch vor, die aber nicht per Anagramm
verändert sind. Mel Gibson gibt's wirklich.
Nee, wenn, dann sind es ja drei.
Und Jodie Foster. Ne?
Drei.
Im Buch kommt noch eine bekannte Schauspielerin, die zum Beispiel im Film Die Farbe Lila gemacht hat.
Whoopi?
Ja, Whoopi Goldberg.
Oh, stimmt. Okay, deren Anagramm habe ich nicht gebastelt. Es tut mir leid, wollt ihr gehen? Nee,
wirklich. Also, du weißt, dass der Job hier als Offsprecherin bei dem Drei-Fahrzeichen-Podcast Nummer 1 zu sein, ist schon wirklich ein Privileg.
Leonie hat ja gerade gefragt, wollt ihr gehen? Wie witzig wäre das eigentlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt abbauen würden und gehen und die Folge ist vorbei?
Ja. Wäre das nicht witzig? Die Eier müssen wir wirklich haben. Okay, es war's. Tschüss.
Alles klar. Dann werdet ihr nie erfahren, wie meine Anagramme zu Mel Gibson.
Aber das ging mir gerade ein bisschen zu schnell, weil du hast wirklich gesagt, sofort, okay, ihr könnt gehen. Nicht mal irgendwie, ach komm, sei mal nicht so. Es wirkte so wie, ah, endlich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam mal in medias res oder wie man auch so schön sagen würde.
Oh, die Folgenbesprechung.
Sehr gut.
Oh, fast den Einsatz verpasst.
Ja. Oh, Leonie, du hast dir so schön Notizen gemacht und so. Möchtest du auch jetzt gleich anfangen mit den Notizen?
Aber sie muss doch das Cover vorlesen. Wir haben nicht das, das Cover, den Klappentext.
Da, da können wir jetzt wirklich aber mal abstimmen.
Ich fände, du machst den Klappentext. Oder wir wechseln uns satzweise ab.
Nee, ihr könntet es ja beide machen und die Hörer stimmen ab, wer besser war.
Oh, gut. Kommt da komisch vor, komisch?
Also, nee, aber jetzt gerade kurz war es gut. Komisch.
Wirklich?
Aha.
Komisch. Ich weiß nicht, wie es. Ah, da, er macht sich lustig. Also.
Na, nein, aber du. Jetzt mach. Ohne Scheiß. Da war gerade eine gute Version dabei.
Ja. Gut. Wer fängt dann an? Du oder ich?
Naja, da du den Klappentext in der Hand hast.
Ach, du hast ihn gar nicht?
Nee.
Ach so. Dann, pass auf, ich lese die Hälfte und dann gebe ich dir es rüber. In so einem spannenden Moment.
Oh Gott, okay.
Oh, so eine Scheiße.
Oh Gott, oh Gott. Okay.
Peter traut seinen Augen nicht. Thomas lenkt mich ab. Kommst du wieder zurück?
Ihr wolltet
Ich brauche deine Aura. Ja, du solltest die so düdeln irgendwie. Ja, die war auch richtig spannend, die du gerade...
Ich konnte mich kaum halten.
Ich weiß nicht, ob das... Also das war Musik.
Da habe ich auch jede Sekunde der 500 Euro genossen, muss ich sagen.
Ja. Peter traut seinen Augen nicht. Im hellen Sonnenschein klettert ein schwarzer Schatten auf dem Dach des Hotels herum. Instinktiv reißt Peter die Kamera hoch und drückt ab. Was er wenig später in Händen hält... In Händen hält.
In den Händen.
Da steht nicht den.
Zeig.
Was er das kann man aber auch so sagen.
Ja, deswegen.
Man kann es in Händen halten.
Was er wenig später in Händen hält. Das kann man so sagen. Das ist richtig. Es klingt merkwürdig, aber das geht.
Ja. Schwein. Jetzt ist alles versaut hier.
Du bist heute echt aggressiv.
Ja, natürlich. Du das hast jetzt diesen
super. Aber die Kategorie gibt's nicht, Benjamin.
Instinktiv reißt Peter die Kamera hoch und drückt ab. Was er wenig später in Händen hält, ist eine Sensation. Die erste Aufnahme des Raben, dem dreisten Juwelendieb von Los Angeles.
Doch mit der Veröffentlichung der Fotos wird der unheimliche Balance-Künstler auf die drei Jungs aus Rocky Beach aufmerksam. Er fordert sie zu einem Wettkampf heraus. Ein mörderischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Das ist interessant. Hier auf dem Kassettencover steht, er führt sie in die Irre und nicht er fordert sie zum Wettkampf raus.
Dann ist das wohl ein Unterschied, das habe ich mir gerade nicht ausgedacht.
Und deswegen habe ich der lieben Leonie nicht den Klappentext der Kassette gegeben, damit
na, sie ja wohl
genau
nicht
wegen sowas hören die Leute übrigens die Zentrale, weil jetzt gehen morgen jetzt die ganzen Schüler, die haben jetzt die Folge gehört, die gehen auf den Schulhof und sagen, krass, auf dem
Was steht bei dir?
Auf dem Kassettencover steht ein anderer Satz als auf dem Buchcover.
Das verändert alles, die ganze Aussage.
Und was steht auf der Vinyl drauf? Und
hast du gemerkt, wie sie gerade wieder so ins Professionelle gewechselt hat, so, als sie vorgelesen hat?
Natürlich habe ich das gemerkt.
Wie auf Knopf.
Das freut mich sehr. Ja. Das wäre richtig schade, wenn ihr es nicht gemerkt hättet. Ja. Wie findet ihr denn den Klappentext?
Ich habe gar nicht, drauf geachtet. Warte mal, ich muss mal durchlesen.
Ein bisschen reißerisch, finde ich.
Ich finde, da ist ein merkwürdiger Fokus auf Peter.
Ja.
Aber ansonsten finde ich, ist es einer von den... Also es ist jetzt nicht der lachende Schatten, wo du danach die Folge nicht mehr hören musst. Sondern es ist... Man kann sich dann die Folge auch noch anhören und weiß nicht, was passiert.
Na, vielleicht hat man hier Peter so willkürlich ausgesucht, dass er ist jetzt derjenige, mit dem man sich identifizieren soll von den drei Fragezeichen.
Ja, aber also für mich klingt der Klappentext, als wäre Peter der Hauptagierende in dieser Richtig. Folge, was er weder im Buch noch in der Hörspielfolge eigentlich ist.
Da muss man aber sagen, alle drei sind Hauptakteure.
Ja,
manchmal ist es eine Folge, die mehr auf den mehr auf Justus
findet ihr Bob?
Bob, doch, Bob kommt auch viel zur Geltung.
Aber vor allem, also diese ganzen, na gut, da kommen wir noch hin, aber der hat auch so ein paar Einzelauftritte im Buch.
Ja.
Ja, im Buch, aber ja. Ich finde, im Hörspiel macht jetzt Bob nicht viel.
Bob ist manchmal ein bisschen witzig. So.
Das, ja. Das, Bob ist schon, ja auch super.
Ja, der ist vielleicht von den dreien am wenigsten im Fokus.
Also der bringt jetzt wenig den Fall voran.
Aber, ja, aber Peter bringt ihn auf jeden Fall nicht als der große Heros als einziger voran, sondern das ist, also glaube ich doch, also ich finde den Fokus ein bisschen irreführend auf Peter, aber sonst finde ich den Klappentext eigentlich ganz gut.
Ja, ich finde ihn ein bisschen reißerisch, aber ja, ich gebe dir recht mit dem, warum macht man das, warum steht da nicht die drei Detektive trauen in ihren Augen kaum, mhm. Peter kann ein Foto machen, wenig genau. Später finden sie raus, das ist der Rabe, das verstehe ich auch nicht, ja, ansonsten, wie gesagt, ist okay, also ist jetzt nicht mein Lieblingsklappentext, aber ist jetzt auch nicht so, wie du schon gesagt hast, irgendwie, dass er, okay, jetzt brauche ich die Folge nicht mehr hören, da steht die Lösung drauf.
Genau, also da steht jetzt nicht am Ende entpuppt sich der Rabe als eine Figur, die sie die ganze Zeit nicht verdächtigt hatten, ja. Oder so, wo du so denkst, okay, ist nicht
mehr. Der letzte Satz, den finde ich ein bisschen reißerisch. Ein mörderischer Wettlauf.
Ja,
es ist schon ein bisschen
Sie wollen eine Kette klauen.
Ja, aber vielleicht fällt man auch vom Dach zwischendrin.
Aber das muss die wertvollste Kette der Welt sein, so wie das wieder dargestellt wird. Also, dass da wirklich die halb Los Angeles, die Rita Lawless überwachen soll.
Ja.
No. Gut. Ja, ich wollte ja gerade so ein bisschen auf dich das schieben, dass du jetzt hier durch die Folge leitest, ne?
Welches Musikstück findest du denn am besten?
Also, ich bin tatsächlich im Vergleich die Chöre zu der, die es jetzt immer ist, finde ich die Chöre deutlich besser. Mag ich sehr viel lieber.
Die Chöre.
Also.
Ja. Ne, Vokoda nennt sich das. Das Vokoda-Titelstück. Ja.
Völlig in Ordnung.
Für manche.
Wir wollen ja.
Also das aktuelle mag ich nicht so. Dass es jetzt schon sehr viel länger ist als irgendwie alle anderen.
Siehst du Team Benjamin diesmal?
Benjamin. Ja. Wirklich, du hackst immer auf der Fahrt hierher, haben wir auch über die Titelmelodie, also wir reden auch privat drüber, nicht nur hier. Und da habe ich auch gesagt, ich finde die neue Musik jetzt auch nicht mehr so toll. Ich fand die damals gut, als sie rauskam. Inzwischen, wie du schon sagst, die ist so durch.
Ich vermisse die. Ich vermisse die Musik.
Wie findest du das Beste an der Vokoda-Musik ist, wie die Folge einleitet, dieses oder? Das ist super. Das ist das Beste an diesem ganzen Musikstück.
Das ist schon, das hat einen guten Abschluss.
Oder so, das geht so richtig in die Folge rein. Ja. Das fehlt mir in allen Musikstücken auf der gesamten Welt, die es noch so gibt.
Ich mag es, dass du nicht übertreibst. Aber bei anderen Lieder sind dann einfach zu Ende oder faden dann so über. Aber das hat richtig so ein, ich finde auch, das ist also so eine Ära vielleicht auch, weil ich die Ära einfach mag. Thomas macht irritierende Handzeichen.
Ich weiß auch nicht, was er meinte. Aber
und ich muss aber sagen, ich mag noch ein bisschen lieber, glaube ich, die Originalmusik von den ganz ersten Folgen. Genau, weil das noch so cool mit so einem dun 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 dun.
Das ist super, oder?
Das liebe ich. Ja. Da kann man richtig zum Mittanzen.
Okay, jetzt rastet hier nicht aus.
Entschuldigung. Nee, die mag ich extrem gerne, aber ich mag auch die Vokoda-Musik sehr gerne.
Bitte nicht mehr vorsingen, ich werde hier zusammengeschlagen von Thomas, einfach so.
Die Musik hat diesen Rhythmus so. Und die steigert sich auch und dann kommt irgendwann so. Entschuldigung.
Das war ein bisschen Hass. Die ist, glaube ich, meine Lieblingsmusik, aber ich akzeptiere die Vokoda-Musik und mag sie sehr gerne.
Aber der Schluss.
Ja, das ist Premium, würde ich sagen.
Ich wünsche mir immer noch eine Vokoda-Version mit Benjamins Stimme, der so singt so Justus Donus, bitte
schon. Wenn du mir nur dieses Musikstück gibst, dann machen wir das.
Das gibt es doch auch als Instrumental.
Ja, aber das ist nicht ganz exakt das Gleiche. Ist dir das aufgefallen?
Kommt in dieser Folge übrigens auch als Instrumental vor.
Ganz leise im Hintergrund.
Ja, wenn Frau Körting irgendwie stundenlang sagt, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir helfen.
Eigentlich total unpassend.
Ein paar Trivia-Facts haben wir ja auch noch. Ja.
No.
Zum Beispiel das Buch, die Kapitel.
Das Buch hat Kapitel, ist der Fakt oder was?
Die einzelnen Kapitelüberschriften des Buches sind Anspielungen auf bekannte Filmtitel.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Zum Beispiel Kapitel 1 heißt Manche mögen's heiß.
Ja.
Ist ein berühmter Film von Billy Wilder mit Marilyn Monroe und Jack Lemmon in der Hauptrolle und Tony Curtis.
Ja.
Über den Dächern von Los Angeles. Das ist, glaube ich, eine Abwandlung, aber ich komme gerade nicht auf den Filmtitel. Ein Vogel auf dem Drahtseil mit Mel Gibson. Für eine Handvoll Dollar. Eine Straße namens Beethoven. Na, wie heißt der Film richtig?
Hund oder was?
Ein Hund namens Beethoven, genau. Auf der Flucht, ja, kennt man auch. Vom Winde verweht. Macbeth. Odyssee im Wortraum.
Wann ist das Buch?
Das ist mir ein bisschen zu hingebogen. Die glorreichen drei. Peter macht blau, Ferris macht blau. Ja. Und so weiter und so fort. Statt Papa Anteporters, Peter Anteporters. Da hat sich André Marx Mühe gegeben und hat halt so Filmtitel ein bisschen entweder komplett aufgegriffen oder so ein bisschen verballhornt. So
aber auf der Flucht kam da doch gerade so raus, oder? 90er?
93.
Und Harrison Ford?
Ja, von 93.
Nie gesehen.
Ich auch nicht.
Kennst du Auf der Flucht mit Harrison Ford? Ah, du bist ja so jung, kennst du Harrison Ford?
Ja.
Ja, gut. Ja.
Und vielleicht kann man noch kurz sagen, dass zu Beginn des Buches ist natürlich wieder, wir im Hörspiel steigen wir ein, wir sind schon mittendrin, ne, dass sie in Los Angeles sind, mit dem Auftrag von Bobs Vater. Aber zu Beginn des Buches gibt es eine kleine Schlacht mit harmlosen Gegenständen zwischen Bob und Justus in der Zentrale.
Ja.
Ja, wie fandest du das? Du hast ja auch gelesen.
Ich konnte mir das gut vorstellen, dass Jungs in dem Alter sich völlig willkürlich mit Gegenständen bewerfen. Zielführend war es jetzt nicht so. Aber ich fand es eigentlich, also ich glaube, im Hörspiel wäre das nicht passiert, weil Justus nicht aus seiner Haut gekonnt hätte. Aber ich habe mich fast ein bisschen mütterlich gefreut, dass Justus es mal geschafft hat, Spaß zu haben.
Ungewohnt, ne?
Ja.
Aber ich fand es gut, weil sie da mal aus ihrer Rolle rauskommen und nicht einfach mal nur so.
Sie waren mal keine Erwachsenen.
Also hier, das sollte jetzt gerade übrigens die Kreissäge sein.
Habe ich direkt erkannt.
Ja. Bob kommt rein. Na Justus, was ist auf dem Anrufbeantworter? Haben wir einen neuen Fall? Dass sie mal nicht über einen Scheiß Fall reden, sondern dass sie auch mal normale Jugendliche sind.
Ja, und sich einfach mit Zeug bewerfen. Also es war hat nicht zu irgendwas geführt, aber ich fand es irgendwie richtig schön, dass sie mal ein bisschen Freude hatten.
So schön und trotzdem passt es nicht zu Justus, weil Justus stelle ich mir so als sehr ordnungsliebend vor, nach dem Motto irgendwie, oh, jetzt hast du hier Unordnung gemacht.
Aber auch der ist ja einfach ein Jugendlicher. So. Also selbst wenn er irgendwie da sein Superhirn hat und ein bisschen, weiß ich nicht, korpulenter ist.
Schön, dass du das sagst, weil das nervt mich immer, dass die Leute mal sagen, oh, das ist ja nicht Justus, das ist ja nicht Justus, das sind ja trotzdem Kinder.
Ja, und die sind ja alle drei pubertär zu dem Zeitpunkt. Natürlich sind die mal ein bisschen quasi vom eigenen Charakter abweichend. Ich fand's eigentlich schön.
So. Das ist auch ein schöner Dialog, also ich kann mir das ja mal kurz vorlesen. Geschafft, stöhnte Bob. Ich dachte schon, ich würde diesen Mathe-Test nie überstehen. Bei der letzten Aufgabe hatte ich echt Schwierigkeiten. Und Justus so, ne, ich nicht. Und wippt so auf dem Stuhl so, ja, für mich war es ganz einfach, ne? Ja, du bist ja auch ein unfehlbares Superhirn. Und dann provozieren die sich so und dann fängt Bob ihn halt an, mit Tennisbällen und so zu beschmeißen, ja. Deswegen, ich fand's süß, aber wie du schon sagst, ich glaube, die hätten es im Hörspiel nicht umgesetzt. Das hätte zu stocksteif oder so
gewirkt. Das wäre ganz unangenehm geworden, wenn die versucht hätten, das zu spielen.
So, aua, hör doch mal auf.
Na, vor allen Dingen wäre das ja dann auch wieder so gewesen, dass Peter sagt, so, ich greife jetzt den Tennisball und werfe ihn dir gegen den Kopf.
Mhm. Aua, du hast den Tennisball gegen meinen Kopf geworfen. Genau. Was soll denn das?
Ja. Und schon, weil Justus dann wieder so spricht, wäre die Szene überhaupt nicht mehr lustig.
Ja, genau.
Na, warte, ich bück mich unter den Schreibtisch, heb ihn auf und
Ja. Nein, also ich finde es eine kluge Entscheidung, dass sie es nicht ins Hörspielskript übernommen haben.
Ja. Jedenfalls werden wir im Buch gleich zu Beginn Zeuge des Anrufs von Mr. Andrews, der die Jungen ja beauftragt. Sie kriegen diesen kleinen Nebenjob. Wir haben schon gesagt, in der Stadt findet die Verleihung des Goldenen Raben statt. Und das ist eigentlich auch witzig, wahrscheinlich, weil er zu geizig ist, richtige Journalisten zu beauftragen.
Ja, aber da muss ich sagen, ist das nicht, das ist doch so ein großes Ding, so eine richtig große Preisverleihung, wo so die krassesten Schauspieler und Schauspielerinnen in der Stadt sind. Und wen schickt die Los Angeles Post, nicht die Rocky Beach Today, die Los Angeles Post schickt drei pubertierende Jugendliche, um Fotos zu machen?
Ist es wieder so ein bisschen hingebogen.
Schon, ja.
Aber wie wir mal sagen, es ist für Kinder.
Aber wir wissen ja nicht, ob die noch, oder ich weiß nicht, steht das im Buch, die schicken ja bestimmt auch noch andere hin. Nicht das nur Peter.
Nee. Mr.
Andrews. Da steht nur Peter.
Mr. Andrews setzt wirklich auf die drei Fragezeichen.
Das sind seine steht da so drin.
Ja, steht da so. Und jetzt kommt es ja noch besser. Das fand ich auch sehr hingebogen. Also am Anfang sind nur Justus und Bob in der Zentrale im Buch, ne? Mr. Andrews ruft an, hier, ich habe einen Job für euch, cool. Dann kommt Peter dazu und der sagt dann, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Es sind natürlich mal wieder Ferien, Herbstferien. Nee, ich muss für die Triathlon-Schulmeisterschaft trainieren. Und die anderen so, warum denn? Und das ist doch cool und so alles. Und dann macht er einen Deal mit denen. Okay, wir verzichten komplett aufs Auto und fahren die ganze Zeit mit den Fahrrädern. Und dann fahren die von Rocky Beach nach Los Angeles, sind ungefähr laut Justus 15 bis 20 Meilen. Ich war in den USA, habt ihr ja mitbekommen, ne?
Ja, bist du auch mit dem Rad gefahren, um das nachzufühlen?
Nee, ich habe da wirklich überlegt, so, ich bin ja auch durch die Santa Monica Mountains mit Auto gefahren, dachte ich so, ich würde da niemals mit dem Fahrrad lang fahren.
Boah, ja? Ja, nee, wäre auch nichts für mich, glaube ich.
Da finde ich gut, dass das Hörspiel das nicht so krass thematisiert, weil die ja die ganze Zeit immer in Zeitnot sind im Buch und immer denken, ah, jetzt müssen wir schnell dahin und so und wir müssen die Fahrräder nehmen. Unterstützt vielleicht dieses Gehetzte, aber da habe ich so gedacht irgendwie, naja gut, warum hast du das gemacht, André Marx? Ne? Also
ja.
Sonst fahren sie immer mit dem Auto.
Ja, das stimmt schon.
Aber man darf nicht vergessen, das ist die frühe Phase von André Marx. Ich finde, das merkt man auch, wenn man das Buch liest. Man wollte ja auch damals wieder die Detektive verjüngen. Und dass man gesagt hat, so, nee, die sollen wieder so früher sein in den alten Fällen und nicht mehr so Auto fahren, sondern auch wieder Fahrrad fahren. So back to the roots.
Ja, ja, aber ich finde es eigentlich, also mir gefällt die Entscheidung, das alles wegzulassen und im Hörspiel direkt in Los Angeles einzusteigen.
Ist gut, oder?
Ja.
Wie findet ihr diesen Einstieg? Also ist generell ein Diskussionspunkt, was die Musikabmischung und die Musikwechsel innerhalb dieser Folge angeht. Und wir starten mit so einer, ich habe sie mal genannt, ZDF 70er Jahre Krimi-Musik, so der alte oder so, weißt du? So dieses so, was ist das? Du bist hier ja auch Musikerin, muss man ja auch sagen. Das ist so ein bisschen jazzig oder so, ne, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich mag, jetzt mal ganz unabhängig von der Musikauswahl, die Entscheidung, den Erzähler fast immer mit Musik zu hinterlegen in der Folge und eigentlich ganz viel Musik im Hintergrund zu haben, fast die ganze Zeit. Es gibt ganz wenig so super trockene Szenen.
Ja, gebe ich dir recht, aber wenn man jetzt wieder die Musikauswahl berücksichtigt, das ist schon wieder so eine Mischung aus Techno, dann kommt wieder irgendwie so ganz überdreht und also ich hatte auch echt Probleme, weil ich es über Kopfhörer gehört habe, ganz oft übersteuert. Deswegen habe ich hier meine Aufzeichnung, Musikabmischung, Musikwechsel, Katastrophe.
Nicht nur übersteuert, wir haben ja den Adventskalender gemacht. Thomas, du musst jetzt ein bisschen schauspielern.
Ach ja, wir haben ja den Adventskalender gemacht.
Wir haben den Adventskalender veröffentlicht und da weißt du ja, in dieser Folge war so wabernde Musik. So.
Ach so, ja, es war am 2. Dezember, glaube ich.
Und das hat man hier auch in den Action-Szenen. Ich glaube, das soll so Spannung erzeugen, dieses laut und dann so. Und über Kopfhörer ist es echt anstrengend.
Das glaube ich. Also ich habe, nee, ich glaube, ich habe es nicht über Kopfhörer gehört jetzt in der Vorbereitung. aber ich finde die Musikauswahl ganz oft fragwürdig, aber eigentlich mag ich die Entscheidung, viel Musik zu verwenden, weil das so zu diesem Festival Musikfest stimmungsmäßig passt für mich.
Da gebe ich dir recht, das ist nicht so wie, also es ist mir hier auch nicht negativ aufgefallen, es war nicht so, dass ich so dachte, da sind wieder nur zwei Leute auf der Straße oder da ist nichts los. Das ist hier diesmal wirklich mehr viel, Atmosphäre. Viel besser als in vielen anderen Folgen.
Es klingt nicht nach scheiß sterilen Tonstudio.
Die haben auch manchmal, also zum Beispiel gerade, wenn sie den Raben das erste Mal sehen, ist richtig so ein Wechsel in der Musik drin, wenn sie nicht mehr denken, das ist irgendwas, was da fliegt, sondern das ist ein Einbrecher, wie man jetzt die Erkenntnis finden möchte. Und das, da haben sie tatsächlich Musik verwendet, als nicht nur einfach als Lückenfüller oder als Szenenüberbrückung, sondern tatsächlich mal als Stilmittel. Und ich mag die Entscheidung. Und ich muss sagen, was mir ganz oft in den neuen Folgen nicht so gut gefällt, ist, dass ganz lange Erzählerpassagen so super trocken sind. Mhm. Und da einfach nur Axel Milberg irgendwie erzählt, der auch so ein bisschen so eine Opa erzählt mir eine Einschlafgeschichte, ehrlicherweise, Sprechhaltung hat. Und dann denke ich mir, es ist ein bisschen, da bleibt man in der Geschichte, finde ich.
Ich finde es modern erzählt und abwechslungsreich. Und ja, Benjamin, ich weiß, was du sagen willst. Benjamin findet es langweilig. Man hat jetzt Hörspiel, Musik, Erzähler. Hörspiel, Musik, Erzähler. Und hier ist das ja so ein bisschen. Ne? Aber ich gebe dir recht, ich finde das irgendwie, es ist so wirklich wie ein Krimi auch. Auch soundtechnisch und musiktechnisch gestaltet. Wie gesagt, die Musikauswahl finde ich teilweise echt Katastrophe.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
In der Folge geht es ja, aber es gibt auch moderne Folgen, deswegen würde ich dir ein bisschen widersprechen, wo die das schon probieren aufzulockern, aber das ist zu selten, dass der Erzähler was sagt und im Hintergrund passiert was. Das gibt es ganz selten.
Ach so, du meinst, dass das Hörspiel im Hintergrund weitergeht und der Erzähler drüber
spielt. Genau, dass da so Geräusche sind oder sowas. Und da frage ich mich immer, warum? Dann ist es mal was richtig Gutes, dann ist es wieder 20 Folgen weg.
Ja.
Und dann kommt es wieder. Oder halt, das stimmt schon, was Thomas sagt, Musik, Erzähler, Musik. So. Ja. Und dieses immer so dieses System, aber ich finde, das ist eigentlich eher bei den alten Folgen, nicht bei den neuen. Hm. Bei den alten Folgen ist es zum Beispiel auch so, wenn einer spricht, spricht keiner im Hintergrund oder dazwischen oder so. Das ist ganz steril.
Aber das ist, finde ich, in der Ära ganz oft nicht so.
Ich sag ja, hier ist es gut. Ja, hier finde ich es gut.
In den ganz alten Folgen, wo auch einfach die Leute noch ein bisschen jünger waren, da merkt man so, dass dieses Skript einfach abgearbeitet wird.
Genau, so richtig dieses Skript und richtig. Kein anderer darf dazwischen.
Nein.
Genau.
Doch. Und dann hier fallen sie sich super oft einfach auch ins Wort oder geben nochmal so Kommentare im Hintergrund ab.
Aber was mir aufgefallen ist, und das sagt auch Andreas Fröhlich im Bobcast, er sagt, was Frau Körting ihnen beigebracht hat, von Anfang an. Als sie damals mit 12, 13 das erste Mal im Studio war, sie mag das halt oder sie mochte das nie, weiß nicht, du erzählst was, ich antworte drauf, du erzählst was, ne? Dass halt die Sprecher, auch wenn die geixt werden, also wenn die einzeln aufgenommen werden, die sollen trotzdem immer reagieren, weil die haben ja das ganze Skript vor sich. Und jetzt steht hier zum Beispiel, weiß nicht, ich bin jetzt hier der Mr. Packel hier aus dem Adventskalender, ja. Mhm. Und jetzt erzählt der Sicherheitsmann, naja, aber der Dieb konnte ja entkommen. Und dass dann wirklich sowas kommen soll wie, entkommen, wenn ich das schon höre, dass das so gesagt wird, aber er soll reagieren, weißt du? So oder so, abbrechen, ja.
Aber ich finde, das gelingt in dieser recht breit gefassten Ära an Folgen besser als in ganz frühen und auch in ganz aktuellen Folgen. Stimmt. Also ich finde es jetzt gerade aktuell teilweise, in manchen Folgen auch ganz okay, aber in vielen Folgen wieder sehr nur Skript gelesen.
Finde ich auch und deswegen bin ich überrascht, dass ganz viele sagen, dass das Handwerk in den alten Folgen besser war und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich finde das nicht unbedingt.
Aber vielleicht ist es eine Definitionsfrage, was man unter den alten Folgen versteht, weil ich auch jetzt die Folge als eine alte Folge bezeichnen würde, obwohl die nicht zu den ganz alten Folgen gehört.
Ja, ich sag mal so 30 bis 40, das ist immer so irgendwie eine Grenze.
Das ist der klassische Bereich. Man kann ja wirklich sagen, und jetzt bloß keine Diskussion, was sind die Klassiker, was sind sie nicht. Ne? Ich würde auch sagen, so die ersten 40 Folgen sind definitiv die Klassiker. Und für mich ist das, vor ein paar Jahren hätte ich dir noch gesagt, na, das ist eine neue Folge. Aber wir reden hier von Folge 75. Jetzt ist gerade Folge 219 erschienen. Mhm. Dass ich, man jetzt auch sagen muss, okay, die Folge ist 25 Jahre alt, die ist nicht mehr neu. Die Jungs sind jetzt erwachsen und es ist ja ein Unterschied, ob sie wirklich Kinder sind und ganz andere Stimmen haben, weil sie klingen hier natürlich wie jetzt, nur deutlich jünger. Die sind hier halt in ihren 30ern, ne? Und ich finde, das merkt man auch ihrem Schauspiel an, weißt du, so jetzt sind sie, die sind jetzt wieder auf einen ganz anderen Level angekommen, die sind routiniert, die machen das seit über 40 Jahren. Und
ja, aber das hört man leider, finde ich auch, dieses, ja komm, wir gehen jetzt hier mal und wir sprechen nochmal schnell die Folgen ein und gehen ein bisschen in die Charaktere, die wir ja schon so lange machen.
Genau, und auch wenn die immer sagen, nein, die Vorbereitung ist da und wir nehmen jede Aufnahme ernst und so alles, ich glaube schon, dass da auch eine gewisse Betriebsblindheit einfach drin sein muss und da können sie mir erzählen, was sie wollen. Einfach, und das ist ja nicht mal schlimm, aber ich finde, man merkt es am Ende doch in den Hörspielen. Es ist eine neue Folge, würde ich sogar immer noch sagen, aber sie ist authentischer als so manche neue Folge so von der schauspielerischen Darstellung.
Ich glaube, für mich ist die Grenze tatsächlich bei so circa 100, weil ich einfach diesen ersten 100er Block früher gehört habe und ja zu dem Zeitpunkt, als ich sie gehört habe, die meisten Folgen auch einfach schon draußen waren.
Ja, weil du halt diese gebrannte CD hattest, wo du kein Geld für bezahlt hast.
Sie wurde mir geschenkt, wie sie erworben wurde.
Meinst du, man kann Leonie noch nachträglich dafür einen ins Gefängnis sperren?
Na, mich nicht, den Arbeitskollegen meines Vaters.
Du hättest es ja melden müssen. Hier, ich habe hier eine gebrannte CD.
Mit 6.
Ich glaube, der Besitz ist ja nicht strafbar, wenn sie es nicht verkauft, oder?
Ja, da redet der Kiffer, der vorne, ne? Du weißt.
Na, wie dem auch sei.
Ich finde es gerade ganz schön dynamisch, wie wir darüber sprechen. Ich wollte auch noch eine Sache sagen. Für mich ist die Grenze so ab 150. So bis, ich finde, seit dem 150er-Bereich hat es für mich deutlich nachgelassen.
Ja, aber ich würde alles unter 100 als eine alte Folge bezeichnen, glaube ich. Und alles ab 100 und drüber als eine neuere Folge.
Also bei mir ist der letzte Klassiker der Gaukler. Welche Folge war das? Oder
198.
198, das ist für mich der letzte Klassiker.
Aber das Schöne ist, wahrscheinlich sitzen wir in 10 Jahren wieder hier und sind wir schon bei Folge 300 und dann so, ja, alles unter 250 ist für mich ein Klassiker.
Ja, aber ist es nicht eigentlich auch ein bisschen schön? Also, ich meine, an sich, vielleicht ist ja auch ein Klassiker nicht zwingend eine alte Folge, die von besonders vielen Leuten gehört wird, sondern einfach für einen selbst. Eine klassische Folge, zu der man zurückkommt. So eine Geht-Immer-Folge.
Außerdem ist das Cover toll.
Vom Gaukler, ja. Das ist natürlich auch hauptausschlaggebend für ein Hörspiel.
Vielleicht kann man, weiß ich nicht, Ich weiß jetzt nicht, wie du jetzt deine Notizen angefertigt hast. Hast du so eine grobe Zusammenfassung der 10 oder hast du so, ja, so wie wir immer alles im Detail?
So, also ich habe hier das Skript und hier so eher grob.
Das ist gut, weil wir haben auch wenig Vorbereitungszeit gehabt. Wir haben auch das Skript und eigene Sachen dazu geschrieben. Da haben wir das alle ähnlich.
Immer mit ein paar Worten zusammengefasst, was passiert, ohne jetzt genauer auf den Dialog einzugehen und dann meine Fragen und Anmerkungen.
Dann kann ja Leonie das vorlesen.
Ja gut, auf der anderen Seite, ich glaube, ich könnte die Folge sogar ganz grob zusammenfassen, weil ich sie doch oft in meinem Leben gehört habe.
Das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin.
Also, sie ist auch nicht so komplex. Ja.
Die erste Szene, klar, wir haben schon gesagt, die sind jetzt im Hörspiel auf der Straße. Sie haben diesen Auftrag von Mr. Andrews bekommen. Peter macht noch so Gags, so, ah, Justus, guck mal, klick, klick, ne? Hat nichts zu tun, ne? Und dann ist ja auch wieder so ein bisschen geplänkelt irgendwie, na, ob Mr. Andrews das toll finde, wie du hier die Filme verknippst.
Obwohl
ne?
ich da schön gefunden hätte, wenn Bob das gesagt hätte, einfach als Entscheidung. Ich glaube, das ist auch so im Buch, das ist alles in Ordnung, aber da in dieser allerersten Szene hat Bob tatsächlich keinerlei Funktion. Also wenn man sich anschaut, was er sagt, sagt er, ja, na ja. Weißt du das nicht?
Das ist aber wieder so ein bisschen Stänker-Bob. Justus erzählt doch von diesem größten Hotel in Westamerika, ne? Und dann sagt Peter so, ja, woher weißt du denn das, Justus? Und dann Justus, hör mal, das Biltmore ist das größte Hotel Westamerikas, das weiß man doch. Und
das
Bob
stimmt.
So, und Bob so, weißt du das nicht?
Das stimmt, aber er hat keine Funktion wirklich. So,
um Peter zu ärgern.
Ja, das mag ich schon ganz gerne. Also ich glaube, ich hätte es cool gefunden, wenn Bob gesagt hätte, mein Vater mag das sicherlich nicht, wenn du hier die Filme verknippst, weil das seine Funktion als Sohn gewesen wäre, das zu sichern.
Das finde ich schön. Irgendwie so, Sohn, du hast eine Funktion und die musst du auch erfüllen.
Nein, aber das ist so das Einzige, was mir da eingefallen ist. An sich mag ich die ganze Szene, weil das so...
Das ist ein schöner Einstieg.
Ja, Peter ist aber auch so ein bisschen so auf Krawall, finde ich, so die ganze Zeit. So. Er ist die ganze Zeit so gegen Justus.
Ja.
Ich habe mir hier was markiert hier, wo Justus sagt, wusstest du, dass hier einige Oscar-Verleihungen stattgefunden haben? Und Peter dann, es geht hier nicht um den Oscar, sondern um den goldenen Rahmen, falls du dich erinnerst.
Das finde ich aber, sagt am Hörspiel netter, im Buch steht sogar, er ist gereizt.
Ich finde, dieses ganze Hörspiel ist so eine gereizte Stimmung.
Ja, ich finde, Peter wirkt so aufgekratzt von dieser ganzen Szenerie, dass er mal nicht, also der ist ja in den allerersten Folgen immer so richtig, oh nein, aber und was ist, wenn wir das machen? Aber just, was tun wir denn nur? Und hier ist er so richtig, ach, lass mir deine Infos, ich hab hier Spaß, das ist mein Festival.
So. Aber das ist auch so ein Marx-Ding, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass der immer so ein bisschen... Ja, so Zwietracht. Zwietracht ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass die sich immer so ein bisschen anzicken.
Mhm.
Ja.
Ich weiß, hast du schon mal gesagt, du magst das nicht so, du magst mehr die Harmonie.
Ja.
Ich finde aber...
Hier geht's, finde ich, in der Folge geht's.
Ja, ich finde aber, weil das so Jugendliche sind, überleg mal, wie oft wir uns jetzt im Erwachsenenalter noch streiten. Und wie das war so mit 15.
Genau, und sie reden jetzt über das Hotel... Und da hängen ja überall so Plakate von dem Raben, von dem Filmpreis. Und Peter möchte ein Bild davon machen und entdeckt einen kleinen dunklen Punkt, der in der Luft schwebt. Das finden sie sehr merkwürdig und Justus identifiziert das als Einbrecher. Gut.
Ja, wolltest du jetzt was?
Nee, ich dachte, ihr sagt was dazu.
Nee, da finde ich schön, dass sie nicht sagen, guck mal, eine schwarze Gestalt und ist das ein Flügel? Guck mal, da ist ein Schnabel. Sondern sie sagen nur... Das sieht ja merkwürdig aus. Na, was es auch ist. Lalalala. Also, das ist.
Ja, ich habe gesagt Superman.
Ja.
Na, ich finde eigentlich Bobs Reaktion gut, dass er sagt, er macht doch einfach ein Foto davon, anstatt nur davon zu quatschen.
Das magst du, ne?
Sowas mag ich, ja.
Nee, fand ich aber auch ganz schön, muss ich sagen.
Auch hier wieder der Unterschied zum Buch. Die stürmen jetzt los, weil Justus sagt, wir müssen den kriegen. Im Buch stürmen sie rein und da ist nur Peter, der allein aufs Dach fährt, weil er Justus und Bob abhängt. Die kommen nicht mehr rechts an den Fahrstuhl, weil sie auch von einem Hotelbediensteten aufgehalten werden. Jetzt spalten sich so ein bisschen die Handlungsverläufe im Buch. Hier sind sie jetzt eigentlich fast immer zu dritt. Und auch schön die 10 im Fahrstuhl. Ne? Warum dauert das denn so lange? 21, 22, 10, so die Stockwerke.
Das ist übrigens falsch, weil das Biltmore Hotel nur 11 Stockwerke hat.
Hat er das gesagt? Oder gibt es das wirklich?
Ich habe das Hotel gegoogelt, weil mich das interessiert hat, ob das wirklich so hoch ist, weil so 20 Stockwerke schon ein Ding ist für ein Hotel, oder? Ich weiß nicht so genau, wie sind Hotels
okay,
so?
Okay, du warst anscheinend noch nicht in den USA, so wie ich. Ne?
Warst du auch schon im Biltmore Hotel und auch in Stockwerk 12? Dann würde ich bezweifeln.
Ich war in Las Vegas im Hotel und da waren wir, glaube ich, so Stockwerk auch 27 oder so.
Nee, ich fand es eigentlich nur erstaunlich präzise, dass diese Stockwerknummern erzählt werden. Deswegen wollte ich mal gucken, ob es das... Also ob das echt
so groß 700 ist. Zimmer schon krass.
Naja, früher hatte das Biltmore 1500 Zimmer. Heute allerdings nur noch 683.
Siehst du, Benjamin, das ist Vorbereitung.
Ja, ja, ich auch, aber wurde mir jetzt alles vorweggenommen, danke.
Bitte, immer gerne.
Ja. Und man trifft jetzt auf dem Dach auf diesen Einbrecher, der sich als ja, Gestalt in einem Rabenkostüm herausstellt. Ja, und der kann aber entkommen, ne? Und zwar in den Turm der gegenüberliegenden Kirche. Und hier denkt man noch, der kann wirklich fliegen. Das ist ja noch so der Überraschungsmoment.
Mhm, da habe ich eine technische Frage zu.
Ich bin gespannt.
Denn die hat ja, der Rabe hat ja diese Drahtseilarmbrust.
Ja.
Und im Buch wird, glaube ich, sogar erklärt, dass er sich, wenn er hoch will aufs Dach, halt quasi von unten hochschießt und sich dann da so dran hochzieht.
Mhm.
Aber jetzt in diesem Fall muss ja das Seil von einem noch höheren Gebäude auf das Biltmore Hotel gespannt worden sein, um dann nochmal zur Kirche zurückzukommen. Also es sind ja eigentlich dann drei Gebäude.
Ich habe noch eine Frage, weil ich nicht verstehe. Er muss es ja vorher schon gemacht haben.
Das ist genau, worauf ich hinaus
will. Wenn er jetzt die Armbrust hat, Thomas,
ja,
er hat die in die Hand und schießt.
Das muss man ja hören und sehen.
Nee.
Doch, darum geht's ja nicht.
Das ist schon auch ein Punkt, aber ja.
Also er schießt jetzt. So, und das ist noch so in der Armbrust, ich weiß nicht, die Schnur oder was. Dann nimmt er jetzt so eine Schere, schneidet es ab und macht einen Knoten rein.
In das Drahtseil.
Ja, da habe ich gedacht, der hat bestimmt irgendwelche Haken, die er dann in die Wand schlägt und das festmacht.
Aber das sind schon...
aber das ist doch in der Armbrust. Also, ich stelle mir jetzt vor, das ist eine Armbrust mit, ich habe das heute schon ein paar Mal genannt, wie so ein Wollknäuel, was hier liegt. Ja, so eine Armbrust, wo ein Wollknäuel drin ist. Und er schießt jetzt.
Ja.
Und jetzt muss er ja dieses Wollknäuel aus der Armbrust nehmen und irgendwo rumwickeln.
Ja, das habe ich ja.
Wenn du jetzt sagst, aber da ist ein Haken,
nee,
dann ist ja der Haken auch schon in der Armbrust.
Ich kann es abkürzen, oder? Das beantwortet die Folge.
Ah, gut.
Ja? Punkt.
Ja, aber eigentlich beantwortet die Folge, wie man auf das Dach hochkommt. Also entweder schießt sie mit ihrem Enterhaken oder was weiß ich, jetzt auf die Kirche, wo ich mich frage, wo das hält. Nee. Oder das Seil ist schon vorher gespannt, aber dann müsste man doch als Polizei eigentlich nur durch die Straßen fahren und gucken, wo Drahtseile gespannt sind oder nicht.
Na gut, die Polizei können wir gleich mal wieder aus dem Spiel lassen, wenn die Detektive, wie ja später rauskommt, die ersten sind, die überhaupt den Raben sehen.
Ja.
Kann man auch schon wieder diskutieren. Ja, habe ich mich auch gefragt, schießt der die Drahtseile oder sind die schon vorher befestigt worden? Das wird hier nicht beantwortet. In meiner Fantasie schießt sie die. Und kann die wahrscheinlich irgendwie wie so ein Marvel-Held irgendwie schnell befestigen oder so. Aber ich glaube, das Hotel ist größer als zumindest der Kirchturm. Das wird auch im Buch, glaube ich, gesagt.
Ja, aber von wo kommt der Rabe denn dann?
Ja, okay, die Frage ist natürlich, er muss ja von einem anderen höheren Gebäude kommen, wie du gesagt hast.
Mhm. Vielleicht von diesem Turm da aus Dubai, dass er von da geschossen hat.
Nee, aus dem Hubschrauber. Ja. Auf jeden Fall rennen sie jetzt wieder hinunter oder fahren mit dem Fahrstuhl runter, gehen in die gegenüberliegende Kirche. Im Buch ist es anders, weil sie sich aufgeteilt haben. Justus fährt hoch aufs Dach zu Peter und Bob geht alleine in die Kirche. Und passiert aber eigentlich das Gleiche wie jetzt im Hörspiel. Er schnappt sich eine Kerze vom Altar, weil es ist stockdunkel in der Kirche und so.
Na, die Gebetslichter sind doch entzündet. Jetzt sicherlich der Rabe.
Ja, das finde ich auch merkwürdig. Die gehen in die Kirche, sagen, der Rabe muss hier sein, die Lichter sind angezündet.
Ja, das ist Schwachsinn.
Wer sagt das eigentlich?
Zumal er ja offensichtlich vom Dach aus da eigentlich rein musste, oder? Also, so wie ich es verstanden habe, ist der Rabe auf den Kirchturm geflogen und kommt jetzt von oben runter.
Ja, na gut. Also, vielleicht sind die so langsam, dass der wirklich noch also vom Turm runter, wir hatten 45 Kerzen angemacht.
Im Hörspielskript steht, wo ist denn der Rabe? Und Bob sagt leise, ich sehe niemanden und trotzdem jemand muss die Gebetslichter entzündet haben. Es wird impliziert, ob es der Rabe gewesen sein könnte, muss aber nicht sein. Wir haben aber was vergessen, es kommt ja wieder diese rhythmische Technomucke und zwischendurch, wenn das Wort Kirche erwähnt wird, kommt ja dieses bekannte Orgelspiel, wo ich nicht weiß, wie das heißt, hat glaube ich sogar schon mal ein Hörer uns gesagt. Ich sage ja immer, das ist glaube ich vom Phantom der Oper. Ich weiß es aber nicht. So,
fand ich übrigens gut, dass es da kommt.
Ich
auch. Hatte Atmosphäre.
Das hatte Atmosphäre. Was jetzt auch gute Atmosphäre hat, sie teilen sich auf. Bob wird alleine in den Kirchturm geschickt im Hörspiel, der arme Teufel. Und Justus und Peter gehen unten vor der Tür eine rauchen. Und dann trifft er halt im Kirchturm auf den Raben. Es kommt wieder diese, also es ist keine Einschlaffolge, kann man gleich sagen.
Mhm,
ne? Weil immer wieder kommt. Das finde ich aber gut. Da finde ich das Schauspiel von Andreas Rüchke.
Ja.
Hilfe!
Ja, ich finde auch die Schreie finde ich auch gut, muss ich sagen.
Ja, besser als in so manch neuer Folge.
Ich finde, dass alle drei nicht, Justus nicht, aber Peter und Bob, wenn die so in Gefahr sind und so, in dieser Folge generell, wie die so schreien und die sind voll dabei.
Ja. Ja, Justus aber auch. Also Justus finde ich... Justus,
ich weiß nicht, schreit er in der Folge?
Ja, der zeigt halt nicht so oft, wenn er Angst hat.
Ja. Also ich habe das jetzt nicht in der Folge, dass er jetzt so in Gefahr ist, aber die anderen beiden, die sind voll dabei. Das hat man selten so extrem.
Naja, auf jeden Fall, man kann es ja abkürzen, der Rabe konnte entkommen. Er hat aber eine Feder da gelassen, zumindest schon mal auf dem ersten Tag. Und ja.
Und Bobs Brieftasche.
Die Brieftasche ist weg, weil er ihn ja umgestoßen hat. Und sein Portemonnaie. Nein, die Kamera wurde zerbrochen.
Da finde ich Peter ein bisschen witzig. Also, ja, Bob, die ist wohl hin. So, richtig hilfreich.
Und deswegen liebe ich Peter, weil das kann er ja Jens Wawrczeck authentisch. Es klingt wirklich so wie. Es klingt echt.
Ja.
Die ist wohl hin, Bob.
Das stimmt.
Ja?
Da finde ich aber, also stimme ich dir zu. Und da finde ich aber Justus' Interpretation der Aktion ein bisschen weit hergeholt, weil er meinte, dass der Rabe es darauf angelegt hat, Bobs Brieftasche zu klauen. Und das glaube ich nicht.
Ja,
also, wenn ich von Dach zu Dach fliege und krasse Juwelen klaue von krassen Schauspielerinnen, dann werde ich jetzt nicht so einen kleinen 15-Jährigen in eine Kirche locken, um seine Brieftasche zu klauen. Aber das ist offensichtlich Justus' Sicht der Dinge.
Und jetzt ist, glaube ich, ein bisschen anders im Buch. Also jetzt im Hörspiel fahren sie ja aufs Polizeirevier zu dem Detective Gregson. Mhm. Im Buch ist es so, dass der kommt da jetzt an mit seinen Männern und dann reden sie über den Vorfall, bis einer von den Hotelbediensteten sagt irgendwie, kommen Sie mal mit hier, wir haben hier Konferenzräume, da können wir das klären. So, also da wird es vor Ort besprochen. Ansonsten ist es eigentlich relativ identisch mit der Hörspielhandlung. Detective Gregson lässt sich die... Der weiß es ja schon, ne? Irgendwie bevor Peter irgendwie sagt, wir haben das hier am Tatort gefunden. Lass mich raten, eine schwarze Rabenfeder. Peter sagt, ich weiß nicht, ob das ein Rabe ist. Doch, doch. Und jetzt erfahren wir, dass Los Angeles seit Tagen von einem Einbrecher-Dieb heimgesucht wird, der sich als Rabe verkleidet hat und es auf die Juwelen von berühmten Filmdivas abgesehen hat.
Und da ist meiner Meinung nach ein Fehler drin. Denn Detective Gregson sagt, seit ein paar Tagen gibt es einen Juwelendieb, der Los Angeles unsicher macht und die Juwelen klaut. Und es gibt keine weiteren Anhaltspunkte, sagt er explizit, außer diese Federn. Er sagt aber auch, er nennt sich selbst der Rabe. Wann? Wann nennt der Rabe sich selbst der Rabe zu diesem Zeitpunkt?
Steht doch auf der Feder.
Nein. es wäre richtig gewesen, man nennt ihn den Raben oder er wird der Rabe genannt, aber er nennt sich ja erst selbst der Rabe, wenn er mit den drei Fragezeichen in Kontakt tritt und das ist zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht passiert.
Ja, das würde ein Bekennerschreiben implizieren.
Ja, und Gregson sagt explizit, es gibt keine weiteren Anhaltspunkte. Ja. Es schließt für mich ein Bekennerschreiben aus.
Genau, und dass er sagt, hält sich für eine Art Batman.
Genau, warum? Ja. Woher weiß er das? Der hat den noch nicht mal gesehen.
Ja, die Detektive sind die ersten, die ihn live gesehen haben oder mit ihm konfrontiert wurden. Und deswegen, und dann sagt ja auch noch Bob irgendwie, ja, aber es hat Opfer gegeben, meine Kamera ist kaputt, dafür wird mir mein Vater den Hintern versohlen. Und dann fällt Peter ein, Mensch,
die Kamera,
ich hab ihn doch fotografiert. Und dann sagt der Detective Gregson, ich kann den Namen nicht aussprechen, Detective Gregson, sagt, geil, Film her. Also im Buch sagt er auch so, ich muss es beschlagnahmen. Hier sagt er, oh, wir müssen es abziehen. Und dann verabredet man sich für den nächsten Tag.
Ganz kurz, Gregson ist ja noch witzig, weil er fragt die Detektive, ob denen noch was aufgefallen ist. Und sie fangen an mit dem Satz und sagen, nee, es war ziemlich dunkel. Okay, danke.
Ja, stimmt.
Aber das klingt wie so ein Schnittfehler. Genau, Bob will was sagen, schön, ihr müsst jetzt gehen.
Glaube ich nicht, dass es ein Schnittfehler ist.
Doch, da ist irgendwie das klingt so abgehackt für mich. Ich habe es in meinem Kopfhörer gehört. Ja,
also. Na, ich auch, aber ich glaube nicht, dass es ein Schnittfehler ist, sondern er unterbricht die, weil das belangloses Gequatsche ist von den Detektiven.
Eine Rubrik, die ich auch immer gerne bei der Hollywood-Schaukel bringe, denn jetzt, wenn die Detektive weggeschickt werden, stößt man ja auf Sharon Stone, also hier Nora Sevens, die draußen sehr theatralisch mit einem Polizisten im Gespräch ist und sagt, mein Schmuck, ich werde mich beschweren, die Polizei von Los Angeles, alles Versager. Und dann kommt ein Polizist und jetzt kommt die Frage, na Benjamin, hast du ihn erkannt?
Wie war das, Minninger oder
was? Ja. Ich finde das immer so schön.
Fand ich auch nicht schön. Das ist Minninger. Den hätte ich aber niemals erkannt, wenn ihr den nicht interviewt hättet.
Wenn ich gewusst hätte, dass die Polizei hier so unfähig ist, dann wäre ich gewiss nie nach Los Angeles gekommen.
Ich bitte Sie, Mrs. Heffens, zu beruhigen Sie sich doch.
Alle Welt weiß, dass der Rabe in dieser Stadt...
Der hat schon eine sehr spezielle Stimme,
ja,
ne?
Ja, ich habe den auch seitdem viel mehr rausgehört aus so Hintergrund. So, ja, alles klar. Ich so, ach, da ist er wieder, wunderbar.
Der hat auch meistens wirklich nur so eine Rolle, ne? Ja. Ich glaube, wie heißt die Folge hier? Im Tal des Schreckens? Folge 98? Da ist auch irgendwie so ein Passant, der sagt so, geh doch mal weg mit deiner Dreckskarre.
Ja, der hat immer so Lückenfüllerrollen.
Ja, genau.
Wo so, ach, da bräuchte noch irgendwen, der jetzt irgendwas sagt. So, mit wem spricht denn Nora Sephens hier? Ach, na gut, dann bauen wir den nochmal ein kurz. Der steht ja nicht mal in der Sprecherliste drin.
Das ist witzig, dass er das schon wieder ist.
Das ist wieder eine Menge. Und jetzt kommt eins meiner persönlichen Highlights. Weil Peter geht da total ab, schaut mal hier und oh, so eine Top-Schauspielerin, das gibt geile Fotos und so. Aber bevor er das sagt mit den Fotos, er kann ja den Blick nicht abwenden und sagt Justus so, Peter, jetzt hör doch mal auf, das ist ja peinlich, wie du sie anstarrst. Das finde ich super, wirklich. Mhm. Weil du eben gesagt hast, ja, Justus kann nicht schauspielern, ich finde das geil.
Ich habe nicht gesagt, er kann nicht schauspielern, ich habe gesagt, er ist in der Folge nicht ausgerastet.
Ja, aber das ist Marie, geht da mal richtig aus sich raus. Das ist ja peinlich, wie du sie anstarrst. Aber lustigerweise, 2 Sekunden später, als Peter dann sagt, warum, ich mache jetzt Fotos für Bobs Vater, dann lacht er. Bob ist dann streng und sagt, jetzt reicht's.
Ja, das stimmt.
Fand ich gut. Und dann kommt diese 70er Jahre Rockmusik. Und was kommt dann?
Baum. Baum. Baum, baum, baum.
Sehr gut.
Du magst auch die Baummusik, oder?
Ja.
Ja.
Das die muss gut. auch mitgesungen werden, wenn eine Folge läuft, natürlich.
Du magst
das
ja.
Das ist mein Lieblingsteil. Wenn meine Schwester und ich zusammen folgen, dann ist auch immer mitgesungen.
Du magst die ja nicht so.
Ich mag die Peitschenversion. Die heißt ja wirklich so. Baum, tsch, tsch, baum, tsch. Baum, baum,
nee, die mag ich nicht so, nur die Original-Baummusik.
Ich finde alle Varianten dieser Musik hervorragend.
Aber bei der Peitschmusik ist nicht so schön dieses Blululul.
Ja, das stimmt.
Aber das ist die Peitsche, Benjamin. Er hat eine Peitsche genommen und sie durch sein Gesicht gezogen.
Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau!
Ja.
Genau, und in aller Frühe sitzt man am nächsten Morgen erneut im Büro von Detective Gregson und er überreicht ihnen einen Umschlag mit Fotos, die Justus sogleich neugierig herausholte. Und da müssen doch jetzt eigentlich auch, also im Buch wird es auch gesagt, die Fotos sein, die Peter die ganze Zeit gemacht hat, ne?
Die er am Anfang von Justus verdattertem Gesicht gemacht hat.
Es ist witzig, wenn der Detective sagen würde, hier, die ersten Fotos sind ein bisschen hässlich. Wart ihr Pfannkuchen essen? So, erzähl du mal ein bisschen. Ah, nee, du isst schon wieder. Okay.
Tut mir leid.
Ja. Leonie, was hast du denn da Schönes stehen?
Was hab ich da? Die Fotos sind fertig, aber nicht so richtig brauchbar. Hatten wir ja schon. Was ich schwierig finde, ist, dass Gregson die Fotos überhaupt rausgibt. Also vom Raben selber. Also ich verstehe die Argumentation, wenn sie sagen, ja, wir sind quasi Pressefotografen. Aber das wäre für mich als Polizistin ein Grund mehr, sie denen nicht zu geben. Also eigentlich ist man zu so einem Stand der Ermittlungen dann doch ja eher auf dem Trichter zu sagen, wir geben das noch nicht an die Presse. Ja. Also an seiner Stelle hätte ich die Fotos behalten.
Oder sie schaffen es nicht, ihn zu kriegen und sie denken jetzt doch, so ein bisschen Arbeit von der Presse hilft.
Ja, aber dann hätte ich es, glaube ich, schön gefunden, wenn er es in einem Nebensatz erwähnt hätte. Vielleicht hilft es ja, wenn sie veröffentlicht werden.
Aber so. Das ist Gregson.
Ja, es ist Gregson.
Es fällt ihm auch nicht leicht, die rauszugeben, aber er sagt, ich kann euch nicht dran hindern.
Ja, aber natürlich kann er sie doch dran hindern. Der hat diese scheiß Kamera beschlagnahmt als Beweismaterial. Ja, und dass der denen die anderen Bilder, die sie gemacht haben, gibt, ist ja nett. Aber
gut, hat er sie beschlagnahmt? Die haben das ja freiwillig.
Aber im Buch kommt ja auch raus, dass der Abzug nicht wirklich brauchbar ist. Es ist alles ein bisschen verschwommen und so. Und deswegen, es ist ja jetzt kein Material, wo man sagen könnte, das kann ich nicht rausgeben, das ist zu brandheiß oder das müssen wir noch auswerten, dass man sagen kann, okay, es ist so verschwommen, hier kannst du deinem Vater für die Abendausgabe schenken.
Und außerdem sagt der Gregs noch, hier Justus, dann kannst du dir von dem Geld dann ein paar Pfannkuchen holen.
Naja, hier, die haben auf jeden Fall das Drahtseil gefunden und haben auch erklärt, erklären jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wirklich, wie der Rabe fliegt, also wie es wirkt, dass er fliegt. Und dann kommt diese völlig aus der Luft gegriffene Behauptung, es könnte als nächstes Rita Lawless sein. Warum?
Ja, das ist so der Aufhänger.
Ja, verstehe ich schon. Aber gerade die, wenn es, also ich meine, klar, es wird besonders auffällig thematisiert. Niemand weiß, wo sie in Los Angeles abgestiegen ist. Man kann sie auch nicht beschützen, solange das niemand weiß. Vielleicht ist das ja der beste Schutz für sie.
Ja, jetzt könnte man sagen, anhand von Wissen, was wir aber erst später erlangen, dass der Rabe so ja geil darauf ist, sich so seine eigene Legende zu bilden und jede Herausforderung zu meistern, dass er sagt so, oh, wenn ich den Schmuck von der Rita Lawless kriege, dann gehe ich in die Geschichtsbücher ein.
Aber der letzte Fall auf der Liste ist ja gar nicht Rita Lawless für ihn. Also es kommt ja mindestens noch Gina Bermkiss.
Ja, und wir hatten ja eben schon gesagt, so, man weiß ja bis jetzt fast gar nichts. Mhm. Ja? Es ist ja auch nur eine Spekulation, dass man sagen könnte, na, vielleicht ist es eine der besten, bestverdiensten Schauspielerinnen, den Schmuck will er unbedingt haben.
Ich finde ja noch was merkwürdig.
Ja.
Der Gregson sagt ja, die Schauspielerinnen, die sind sehr, wie soll ich sagen, sehr ängstlich und so. Und deswegen packen sie ihr Schmuck nicht in den Tresor. Wo ist da der Sinn?
Auch das ist
also, das verstehe ich
nicht hingebogen.
Also die ganzen Schauspielerinnen sagen, nee, ich lege den lieber auf den Küchentisch oder habe ihn anstatt in den Tresor.
In die Schmuckschatulle auf den Nachttisch.
Ja.
Nee, jetzt wirklich, wo ist da?
Es ist also das noch sinnfreier, nein, es ist nicht noch sinnfreier, aber es ist ähnlich sinnfrei, dass dann nicht wenigstens mal eine Polizeimeldung rausgegeben wird, bitte, bitte legen Sie Ihren Schmuck in den Hotel-Safe. Hier ist gerade ein Dieb zugange, der offensichtlich zu wissen scheint, wer seinen Schmuck da nicht reingelegt hat.
Aber gerade im Fall von Rita Lawless sagt er ja auch, die will gar keinen Polizeischutz. Keiner weiß. Der Agent sagt nicht, ich verrate euch nicht, in welchem Hotel die wohnt. Könnt ihr vergessen. So, sie will's ja auch nicht. Weißt du? Und er sagt, oh, kann ich nichts machen. Dann fragt er ja noch die Detektive, warum interessiert ihr euch eigentlich so? Na, wir sind ja dem Rahmen persönlich begegnet. Und dann sagt er, okay,
interessiert mich. Aber warum erzählen sie nicht, dass sie Detektive sind?
Na, das steht auch im Buch. Weil anhand so, wie sie dem begegnen, hält Justus sich zurück. Weil er auch weiß, es ist ein fremder Polizeibeamter. Cotta ist nicht da, weißt du, der kennt die nicht.
Verstehe ich schon, aber die haben ja nichts zu verlieren. Es ist ja nicht so, als hätte Gregson gesagt, ach so, ihr seid einfach nur Zivilisten, dann lasse ich euch am Fall mitarbeiten. Aber wenn ihr Detektive wärt, dann nicht.
Na gut, aber hier reden sie sich ja noch raus irgendwie, wir sind nur interessiert, weil wir sind ihm ja persönlich begegnet. Später, im Buch zumindest, gibt es ja eine Szene, wo er rauskommt, sie haben die Rätsel und so geschickt bekommen. Und dann meckert er ja, warum seid ihr nicht gleich zu mir gekommen und so, ihr hättet mir helfen können, beziehungsweise hätten wir ihn vielleicht schon erwischt anhand der Sachen, die ihr von dem geschickt bekommen habt. Und dann sagt Justus ja auch, ja, wie hätten sie denn reagiert? Wir kommen jetzt zu ihnen, jetzt hier, Baby, da musst du dich angesprochen fühlen, ne? Da kommen drei minderjährige Jungs und sagen, schönen guten Tag, wir haben eine Tonbandkassette geschickt bekommen, wir haben die Kopfhörer an Gläser gehalten, damit wir es alle hören, ja? Und da hat ein krächzender Mann gesagt, irgendwie, Freude, schöner Götterfunken, das ist ein Hinweis auf den Raben. Ja, wie hätten sie denn reagiert, Detective Gregson? Sofort raus.
Sofort raus.
Und er gibt es dann auch zu im Buch, und er sagt, okay, ich gebe dir recht, ich hätte, glaube ich, gesagt, geht mal draußen spielen.
Erstmal ist ja trotzdem gut, dass er die Frage stellt, warum seid ihr daran überhaupt interessiert? Das finde ich schon, ist schon eine sinnvolle Frage, weil man sich ja schon fragt so ein bisschen, wie ganz oft, warum wollen die das eigentlich wissen?
Ja, genau. Wo bist du eigentlich? Ja, Hosenscheißer.
Nachdem er alle Infos rausgegeben hat, die die Polizei hat über den Rahmen.
Ich muss aber auch sagen, dass die Detektive alles bei allem, was passiert, hier ziemlich spät zur Polizei gehen. Also verstehe ich eigentlich schon, dass er sagt, warum seid ihr nicht vorher zu mir gekommen?
Ja, man kann das vielleicht jetzt schon mal vorausgreifen. Im Buch spielt Detective Gregson eine etwas größere Rolle, da taucht er öfter auf. Hier ist er halt nur am Anfang und ganz am Ende, wo er auch so wohlwollend lächelt, noch Mensch, ihr seid ja Kollegen und so.
Na, der Konflikt kommt mehr raus.
Der Konflikt kommt mehr raus und er sagt ja auch, ich will nicht, dass euch was passiert. Es geht auch um eure Sicherheit. Ich finde den aber irgendwie schön, so der wirkt. Wir haben ja oft, dass so irgendwelche Erwachsenen oder so einfach wie Gegner wirken. Und deshalb, hier wirkt er nicht wie ein Gegner. Er ist halt einfach, er gibt ihm ein paar Informationen, sie geben ihm was dafür und das war's. Er sagt dann auch nicht irgendwie so, wenn ich euch noch einmal irgendwo erwische oder so das übliche Drei-Fahrzeug-Klischee.
Aber dann hätte ich verstanden, warum sie nicht zur Polizei gehen. Denn wenn die da so einen netten Onkel haben, so einen sogar noch netter als Cotta, dann warum gehen sie da nicht hin? So.
Weil ich glaube, das ist schon wieder Justus' Berufsehe.
Ja, aber das ist seine Berufsehre, weil Gregson gesagt hat, haltet euch raus, ihr seid Jungs, kommt uns nicht in die Quere. Und deswegen, also im Buch finde ich sehr viel nachvollziehbarer, dass Justus sagt, nee, wir gehen nicht zu dem, der hat uns so angeblufft und nimmt uns nicht ernst. Aber Braxton wirkt so im Hörspiel, finde ich nicht.
Richtig, und normalerweise wäre das so, wie du schon sagst, dass man sagt, so, zu denen gehen wir nicht mehr hin. Der glaubt uns sowieso kein Wort und so. Wir machen das auf unsere Art und Weise.
Mhm. Aber du meckerst ja immer darüber, wenn die so reagieren, so dass es Gegner sind. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da ist ein Polizist und ein Kommissar und 00 Schneider und weiß ich nicht. Mhm. Denn sind da die Kinder, die sagen, wir sind im Haus eingebrochen, wir haben das gemacht und das gemacht. Natürlich mag die Polizei das nicht. Ja, warum soll jetzt der Polizist sagen, ihr seid meine Freunde, schön, dass ihr ermittelt?
Das kommt immer drauf an. Also wir haben auch schon oft das Thema gehabt, wenn die einfach irgendwo einbrechen oder auch mal Indizien und Beweise verschwinden lassen, haben wir das untersuchen wir in unserer Zentrale, was ja eigentlich die Polizei machen müsste. Das finde ich auch nicht okay, aber hier haben sie ja nichts gemacht. Sie sind dem wirklich begegnet, sie haben probiert, den aufzuhalten, sie haben sogar noch ein Foto gemacht, mehr ist nicht passiert. Also man kann dir nicht mal irgendwie sagen, ich merke, ihr habt ein ganz schön gesteigertes Interesse, ich erwische euch hier nochmal. Das ist ja gar nicht gegeben.
Ja, aber sonst in ganz vielen Fällen
ist es so. Ja, in neueren Folgen. Hier finde ich es ziemlich geerdet und auch irgendwie harmonischer. Du weißt, ich mag Harmonie.
Ich glaube, es hätte der Folge gut getan, wenn es nicht ganz so viel Harmonie gewesen wäre in dem Zusammenhang. Also ich glaube, dann wäre die Reaktion von den drei Detektiven, nicht zu ihm zu gehen und das alles auf eigene Faust machen zu wollen, nachvollziehbarer gewesen. So wie Detective Gregson allerdings so eingeführt ist, ist es okay.
Ich kann eine Sache später dazu sagen, weil es gibt irgendwann im Laufe der Geschichte einen Turn. Und da könnte man auch so ein bisschen, glaube ich, das Verhalten der Detektive so als Spiegel dagegen halten.
Ich finde insgesamt, dass, was du sagst mit der Harmonie oder ihr beide eben, das ist in der Folge mir hier generell zu stark. Die können fast alles, die können mit jedem telefonieren, jeder nimmt die wahr, ist mir hier fast zu stark.
Na gut, aber es ist so eine abgespeckte Version. Also wenn Justus zum Beispiel später so tut, wie er ist irgendein Typ von einer Agentur, der die Stimme verstellt, guten Tag, hier ist Jason.
Ja? Wird ihm geglaubt, er legt ja auf.
Aber wenn er jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, er ruft jetzt bei der Navy an und sagt, ich brauche das Atom-U-Boot bis morgen um 17 Uhr, mein Name ist General Washington, ja, kriegen sie. Dann fände ich es unrealistisch.
Ich finde, hier ist nicht so ein Gegenpart.
Die ganzen Hürden sind aber auch rausgenommen im Vergleich zur Buchversion, finde ich. Also sowas wie ein Portier oder ein Türsteher vor den Hotels, dass die einfach nicht einfach hochrennen können und mal schnell mit dem Fahrstuhl.
Ach, das gibt es im Buch.
Im Buch haben die ganz oft, dass sie halt nicht reinkommen. Okay. Und das wird ganz doll abgekürzt.
Dann verstehe ich das, weil das stört mich ein bisschen in dieser Folge. Die können alles.
Oder allein schon der Verkehr in Los Angeles. Ja. Das war halt das Thema, was ich vorhin hatte mit denen, dass sie immer nur mit dem Fahrrad fahren. Einmal nehmen sie ein Taxi. Mhm. Aber das ist ja auch, deswegen wirkt die Folge auch manchmal sehr gehetzt und ein Wettlauf gegen die Zeit, weil sie eben nicht mit dem Auto vor Ort sind, sondern dass sie immer sagen, der ist jetzt in der Beethoven Street auf die Fahrräder. Auch das ist ja extrem rausgenommen. Auch die Zeit ist kein großer Gegner. Mhm. Weißt du? Weil sie kommen einfach überall von A nach B. Im Hörspiel zumindest.
Mir ist es jetzt geht es ja im Hörspiel weiter, dass die reden ja hier mit Bobs Vater.
Genau.
Bobs Vater, und dann kriegen die neue Kamera. Der ist ja zuerst ein bisschen erbost.
Na gut, er hat so eine Spiegelreflexkamera kaputt gemacht.
War damals bestimmt ziemlich teuer.
Ja, ist heute noch teuer.
Ist das im Buch auch nur so kurz?
Nee. Also als ich die Folge das erste Mal gehört habe, habe ich auch Bobs Vater vermisst. Ich habe mich schon auf den Sprecher Günther König gefreut, der ist hier aber nicht drin. Deshalb sagt so, teure Kamera, und dann sagt er, aber guck mal hier, Schnappschuss, der Rabe, und dann ist er gut.
Weil hier ist es so schnell, ist es im Buch auch so schnell?
Ist, glaube ich, ein Satz mehr. Ich glaube, Bobs Vater sagt dann, aber bitte nicht die neue Kamera auch kaputt machen, und das war's. Mehr ist da nicht.
Dann gehen sie jetzt wieder los eigentlich.
Genau, das Foto soll noch in der Abendausgabe erscheinen von dem Rahmen, was Peter geschossen hat. Dann gehen sie ein Eis essen und die Informationen, die sie von Detective Gregson erhalten haben, lassen sie nochmal vor ihrem geistigen Auge Revue passieren.
Genau. Und jetzt so in der Vorstellung laufen die eigentlich so die Straßen lang, oder? Und sehen das andere Hotel.
Naja gut, es wird nochmal so ein bisschen rekapituliert.
Ich dachte, die essen da jetzt Eis. Dann gehen die doch nicht durch die Gegend, oder doch?
Ja, gleich. Die essen Eis. Also mir war das so, also in meiner Vorstellung, die essen Eis oder laufen davor und essen ein bisschen Eis.
Gut, sie sitzen in einem Eiscafé und gegenüber ist das Wilshire Hotel und dann kommt Mel Gibson.
Ja, aber vorher sind die natürlich ein Stück gelaufen.
Ja, sind sie ja auch.
Die müssen ja, die sind ja nicht in den Eisladen reingebeamt worden.
Nein. Ja gut, ja, aber warum reden wir darüber? Das ist doch klar, dass sie da irgendwie hingelaufen sind. Ja? Nein, denn, okay, sie reden darüber, welches Profil der Rabe haben könnte. Scheint ein Filmfan zu sein. Oder warum ist er sonst so gut über Schauspieler und deren Aufenthaltsort informiert? Und dann, er verkleidet sich als Rabe, sehr schön von Justus, ne? Was schon mal einen Hang zum Theatralischen erkennen lässt. Er benutzt das Wahrzeichen des Filmfestivals und erschafft sich damit eine Art Spiegelbild. Einen dunklen Bruder, der seinen Schatten über die Verleihung des Goldenen Rahmen wirft. Und Peter ist ja philosophisch.
Ja, was schließt du daraus? Noch gar nichts.
Ja, genau. So ein Monolog und oh Gott.
Aber finde ich ganz schön, weil es A, natürlich wirklich diese Figur ein bisschen zusammenfasst und man und der Figur irgendwie sowas gibt, aber tatsächlich kann man da ja noch nicht so richtig viel draus schließen. Ja. Und ich finde es eigentlich schön, dass Peter und Bob auch darüber lachen und es nicht wie in den ganz alten Folgen so, aber Just, was bedeutet das denn? Sondern so, was bringt uns das?
Sie sind, stimmt, mit dieser kindlichen Stimme. Ja. Aber Just,
Sie sind
stimmt, ich hab das genau im Ohr.
Ich finde, sie sind in der Epoche so ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit Justus.
Ja, weil die beiden, also ist meine Theorie, Justus war ja schon sehr, sehr frühreif als Kind und sehr klug und den anderen voraus. Und die beiden holen langsam auf, nicht was jetzt unbedingt die krasse Kombinationsgabe angeht, aber die werden größer, die werden erwachsener, die haben so ein bisschen mehr ein eigenes Leben. Und Justus wird so ein bisschen in seiner Rolle reduziert als der eine, der alles kann, weil die anderen jetzt viel mehr ihre eigenen Sachen können.
Da kommen wir lustigerweise noch zu. Peter kombiniert ganz viel. Aber er macht es nicht zu Ende und meckert auf einmal und lässt die Kombination fallen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das kommt noch. auf alle Fälle fährt jetzt ein schwarzes Auto vor.
Genau.
Und da kommt ein echter Mel Gibson raus.
Nee, da ist noch... Ach nee, nein, sie überlegen, ob es Jodie Foster ist.
Jodie Foster ist übrigens der Running Gag in dieser Folge, besonders im Buch. Ne?
Oh, ja.
Nervt ein bisschen auch. Genau, und dann gehen sie rüber, machen mal ein paar Fotos und dann ist ein Gekreisch, als würden die Backstreet Boys auftreten.
Das hört sich ein bisschen billig an. Ich glaub, über Kopfhörer jedenfalls.
Ich habe überlegt, da ist ja auch ein Mann dabei. Ich habe überlegt, ob es wieder Minninger ist.
wie ist es ohne Kopfhörer rübergekommen?
Naja, also ist jetzt nicht die stärkste Szene.
Okay, weil mit Kopfhörer ist es so.
Ich habe aber schon deutlich schlechtere Menschen gehört.
Also es ist okay, es ist wenigstens nicht einfach nur irgendeine Menge verwendet worden, sondern es scheint recht zielgerichtet eingesetzt zu sein. Aber das würde ich kurz als meinen Moment sagen, ja, euch die wunderbaren, besseren Namen zu sagen. Also ich finde es schwach, dass jetzt hier Jodie Foster und Mel Gibson ausgesprochen werden. Warum? Wenn sich André Marx schon die Mühe gemacht hat, sich hinzusetzen und für alle anderen Namen, die einmal vorkommen, Anagramme zu erstellen, warum nicht, warum hier aufhören? Warum nicht den Schritt zu Ende gehen? Denn.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Also, ich habe jeweils drei Vorschläge. Jodie Foster könnte sein, mein persönlicher Favorit. Tori D. Joseph. Dory Joe Fest oder Terry Joe Fawcett.
Ich finde das mittlere am besten wegen Joe Fast.
Joe Fast.
Ich fand, glaube ich, das erste am besten.
Das ist ein schöner Künstlername.
Aha.
Ja.
Merke ich mir. Ich nehme jetzt, was, Tori D. Joseph oder
Tori Joe Fast? Uriah, demnächst von Tori D. Joseph geschrieben.
Ja, Traum. Und Mel Gibson könnte sein Ben Gimslow, Logan Simp oder ganz einfach nur die Anfangsbuchstaben vertauscht, Jill Mapson.
Jill Mapson, das klingt wie so ein Ranzen, oder? Hier, wie hießen die früher?
For You.
Ist egal. Ja, genau.
Der zweite?
Logan Simp.
Finde ich auch gut.
Ja. Also es wäre auf jeden Fall möglich gewesen.
Thomas kennt es ja mit der vierten Wand durchbrechen. Ist hier nicht so ganz, obwohl so ein bisschen schon so die reale Welt. Ich mag das ja nicht. Dass auf einmal die echten Schauspieler dastehen.
Nee, ich nehme mich auch nicht. Deswegen ist es mir aufgefallen. Und dann dachte ich noch so, ja gut, die anderen kannte ich nicht. Und dann habe ich nachgeschaut und dachte, ah ja gut, die gibt's auch nicht.
Aber da gebe ich dir recht, warum nicht das komplett machen? Warum kommen auf einmal echte Persönlichkeiten vor? Wobei vorher die ganze Zeit damit gespielt wurde. Also wenn, dann richtig durchziehen, ne?
Ja, und es sind ja also auch die anderen Schauspielerinnen sind ja jetzt nicht Rollen, die super oft vorkommen, wo man jetzt sagen würde, okay, da wollte man auch nicht die Stimme dann irgendwie vergleichbar machen, sondern man hat die angelehnt, aber die, also die kommen ja alle nicht mehr vor als. Na gut.
Vielleicht hat er einen Abgabetermin, hat keine Lust mehr, sich was auszudenken. Oh, du kannst ja jetzt 25 Jahre später ihm eine E-Mail schreiben, hier meine Vorschläge.
Ja, mach ich für die Neuauflage.
Ich wette, er würde antworten. Ja. Mach mal bitte den Test.
Okay. Ich finde übrigens schön, weil Bob regt sich jetzt auf, warum steigen in unserem Hotel keine Promis ab? Und dann sagt Justus, ja, das ist viel zu schäbig, ne?
guck mal hier, der zieht jetzt in die edelste Suite ein, goldene Wasserhähne, ein Bett so groß wie ein Fußballplatz, $2,500 die Nacht, was, ja? Und dann ist eigentlich richtig, dass Bob sich auch so aufregt, also eine schöne Nuance, das sind ja richtige Star-Touristen hier. Ein Blick auf Mel Gibson und schon geht es weiter zur nächsten Attraktion. Und Justus, sind wir denn viel besser? Das mag ich. Also das bringt wirklich wieder so ein bisschen mehr Fleisch mit rein. Also es ist nicht einfach nur, oh, Fall, okay, jetzt hier Rabe, bla bla. Ja,
weil es wirklich auch gar nichts mit dem Fall zu tun hat.
Genau, genau.
Hat Mel Gibson hier schon Passion Christi gedreht?
Nein.
Deswegen ist er hier noch so ein Held.
Und es gab auch noch nicht diese krasse South Park-Folge, die wir jetzt nicht zitieren. Obwohl die sehr gut ist. So, kommen wir jetzt zur schlechtesten Sprecherin des Hörspiels.
Die Empfangsdame.
Richtig.
Mhm. Meine Herren.
Ja. Man hört übrigens im Hintergrund die Musik von Bonanza.
Ja.
Ich dachte erst, es ist hier Johnny Cash, der das singt. So.
Da ist etwas für sich abgegeben worden. Dieses Päckchen hier.
Also sie ist ja sehr unsympathisch, auch was sie sagt. Irgendwie, sagen Sie dem Absender, er möchte sowas bei mir abgeben, nicht vor die Hoteltür legen. Und im Buch ist sie so sogar besorgt, dass sie sagt so, ja, sagen Sie das dem doch mal, weil nicht, dass es gestohlen wird. Und sie kommt ja noch öfter im Hörspiel vor. Später, es kommen ja auch mehrere Rätsel im Buch vor, nicht nur dieses eine, da hilft sie ja sogar beim Rätsel.
Ja, aber ich muss sagen, also das einzige Positive, was man dieser Stimmenauswahl möglicherweise zugutehalten kann, ist, dass man wenigstens nicht direkt denkt, ja gut, da ist jetzt so eine krass prominente Stimme besetzt, das ist garantiert die Täterin.
Das stimmt. Wenn es jetzt irgendwie so eine ganz krasse Stimme wäre, wo man denkt so, ah, die hat doch bestimmt was zu bedeuten. Mhm. Und dadurch ist sie unscheinbar. Also beim ersten Mal hören, hätte ich nie gedacht, dass die am Ende...
Nee, ich habe es auch nicht gewusst.
Obwohl, also, vielleicht redet sie auch so ein bisschen wie so ein Rabe.
Mhm. Ja, aber ich finde, sie ist da unscheinbar, weil sie halt nicht so gut spricht.
Oder so wie Helge Halbe, ne?
Der war gut.
Der war sehr gut. Ja, und man nimmt jetzt das besagte Päckchen mit aufs Zimmer. Hier ist mir übrigens ein Fehler aufgefallen. Weil im Buch sagt Peter, ja, vielleicht ist das Päckchen von Tante Mathilda. Und sie schickt dir frische Unterwäsche, Justus. Im Hörspiel sagt es Bob. Und dadurch ist ein Anschlussfehler, weil jetzt antwortet Justus, ja, und deswegen schreibt sie auch deinen und Bobs Namen mit drauf. Ja. Ganz krasser Fehler, habe ich fast das Hörspiel in die Ecke geschmissen. War richtig sauer.
Ist mir nicht aufgefallen beim Hören.
Ist mir beim Hören auch nicht aufgefallen. Also ich habe auch gerade nochmal gegengelesen und dachte, ja, stimmt. Blöd.
Das ist ja ein krasser Fehler. Das ist wirklich...
Der Skandal.
Genau. Ich decke immer die Skandale auf.
Naja,
gut. Da war ein Ton in der Melodie, das klingt wie ein Fall für zwei.
Ja, es war auch so. Spotify hat das Lied sofort gefunden.
Was befindet sich denn in dem Paket, Benjamin?
Eine schwarze Feder.
Sehr gut.
Eine Kassette.
Ja.
Und das Portemonnaie. Richtig. Wie aber Peter leider ganz schnell und traurig feststellt, das Geld ist weg.
Nein, das ist ja Bobs ist Portemonnaie gewesen.
Bobs, Entschuldigung.
Genau, du bist...
Siehst du, ich bin genauso wie Justus. Nee, aber wie traurig, dass das Geld weg ist. Aber ich finde es gut, dass das Geld weg ist. Mhm. Weil wie unrealistisch wäre das, alles ist zurück, auch das Geld. Somit ist das schon wieder so ein bisschen unheimlich. Ja. Warum ist alles zurück, Adressen und Führerscheine und...
Ja, und weil Justus ja dann betont, daran merkt man, worum es den Rahmen geht. Es geht eben nur um Bereicherung. Der will nur Kohle, mehr will er nicht.
Ja, aber es fand ich in diesem Moment gut, dass das andere drin ist, weil somit ist es nicht so plump, oh, alles ist weg, sondern ja, warum? Auch wenn es gar keinen Sinn ergibt später, aber trotzdem...
Ja.
Ist das Wichtigste zurück. Und das ist so ein bisschen so, ist das jemand aus der Familie? Ist es Bobs Vater? Das ist mir leicht durch den Kopf gegangen.
Immer Bobs Vater am Ende.
Grundsätzlich.
Mastermind of the Evils. So.
Aber ich mag, dass sie hier hinterfragen, woher der Rabe weiß, wo die wohnen. Sie beantworten es nicht. Die Frage geht dann total unter. Aber das ist ja eigentlich eine super zentrale Frage.
Ja, auch das.
Dass sie schneiden sie an und reden dann nicht weiter drüber. Weil sie ja dann sagen, wir hoffen, dass die Antwort auf der Kassette ist. Und das ist sie ja nicht.
Mhm. Jetzt kommt ja diese Diskussion mit dem Walkman. Nach dem Motto, wie hören wir denn das Band ab? Peter sagt, guck mal hier, nehmen wir meinen Walkman, Bob, oh, das alte Ding. Und dann stellt sich die Frage, wir können ja nicht alle gleichzeitig hören. Naja, sagt Peter, ist mein Walkman, also darf ich zuerst hören. Justus sagt, nein, er damit, ich bin der erste Detektiv. Bob sagt, ich bin verantwortlich für Recherche und Archiv, jede Art von Tonträger, Akten und so, fällt in seinen Aufgabenbereich. Und da wünsche ich mir, das würde noch länger gehen, dass sie sich streiten. So 20 Minuten.
Also ich finde diesen Streit auch richtig toll, weil das wirklich so Jugendliche, jeder will das zuerst hören, hat mir richtig gut gefallen. Das passt so in dieser Folge.
Und sie kommen sich da auch in die Quere. fast ein bisschen ins Wort fallen und da richtig so eine Diskussion kommt und nicht nur dieses Nein, ich. Nein, ich.
Nein, weil jeder irgendwie eklig ist.
Ja, richtig.
Peter ist eklig, Bob ist eklig und Justus ist sowieso eklig.
Er ist sowieso eklig.
Schade, ich hatte eigentlich Kopfhörer dabei und ich wollte dieses Experiment nachmachen.
Oh,
wie laut das ist.
Ich hab das, ich fand das als Kind so cool.
Es ist wirklich...
Ich fand das so cool. Ich habe das so oft versucht nachzubauen und ich habe es nie so richtig hingekriegt.
Ein bisschen funktioniert's ja. Ich kenne das, pass auf, wenn ich abwasche zu Hause, mein Handyton ist nicht so laut. Ich höre ja immer ganz viel Podcasts. Und Kopfhörer nerven mich manchmal. Besonders auch von der Rauschunterdrückung. Ich habe Kopfhörer mit Rauschunterdrückung. Da wird mir irgendwie manchmal übel.
Ja.
Wirklich?
Weil, kennst du das? Also ich kenne das Phänomen. Ich habe solche Kopfhörer nicht, deswegen passiert mir das nicht. Aber es ist ja auch, also es ist halt ein Gleichgewichtsding, weil das mit deinen Ohren spielt.
Vielleicht deswegen. Ich habe ja eh Ohrenprobleme und mir wird übel.
Also ich glaube, also meine Theorie ist, dass du sozusagen durch die Rauschunterdrückung oder dass dein Gehirn dir vorgaukelt, dass du keine Anhaltspunkte mehr hast, wo du dich im Raum befindest.
Ja.
Und dadurch wird dir quasi schlecht. Das ist ja wie, wenn so die Schwerkraft weg ist oder wenn einem schwindelig ist oder so. Das geht ja auch auf den Magen.
Das sicherlich und auch, es wird, glaube ich, 1,0 Bar, kann das sein? Diese Maßeinheit, da wird auch Druck ausgeübt.
Ja.
Vielleicht hat das was damit zu tun. Also, auf alle Fälle wird mir von Kopfhörern schlecht, die so Rauschunterdrückung haben. Mhm. Also nehme ich mein Handy und ich habe da so eine Stange, wo so, die man... Ja, wie nennt man das? So aus Plastik, wo man da so Sachen dann reintun kann. So eine Gabel, Messer. Okay. Wie nennt man denn das? Thomas, eine Stange.
Eine
du wäschst ab und packst denn, da sind drei so eine Körbe, Plastikkörbe.
Ah, okay.
So Plastikkörbe. Eine Stange ist ja trotzdem, da ist eine Stange an der Wand und da hängen drei Plastikkörbe dran. Nee, so, jetzt habe ich es. Und dann lege ich mein Handy da rein und dann ist der Ton ja viel lauter.
Ja.
Also es funktioniert wirklich, auch wenn es so 0,2% ausmachen, aber es hat eine Wirkung. Und Thomas, hast du vielleicht so eine Kopfhörer bei? Ich wollte eigentlich das Experiment heute machen, was Justus vorschlägt. Der sagt jetzt nämlich, weil die das ja alle drei gleichzeitig hören wollen, sie sollen das doch... Sollten das doch in ein Weinglas, war das, glaube ich, packen, die Kopfhörer?
Ich glaube, ohne Witz, ich habe das damals, als ich die Folge das erste Mal gehört habe... Ich kann noch nicht mehr sagen, wann habe ich es wirklich mal ausprobiert.
Es geht ja auch.
Und ich bin der Meinung, dass ich das Jahre vorher sogar schon bei Witze, Tipps und Tricks in der Mickey Mouse gesehen habe.
Na, das hat man schon tausendmal irgendwo gehört. So
aber mit ich finde es echt, ich finde, das ist halt so, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen MacGyvert irgendwie. Und die haben jetzt nicht zufällig gerade Aktivboxen noch dabei, sondern die basteln sich aus den Sachen, die sie da... Das finde ich irgendwie authentisch für die Situation. Ich mag das, dass sie diese Lösung finden.
Ich auch.
Soll ich aus einem Interview mit André Marx zitieren?
Wenn du so möchtest fragst.
Du? Nein.
Nein, mach mal. Was erzählt er denn da?
So, die Idee mit dem Verstärker in dem Weinglas. Hast du das selbst ausprobiert, André? Selbst ausprobiert, aber nicht ausgedacht, sondern irgendwo geklaut. Ich weiß auch nicht mehr wo. Ich hatte es irgendwo her und dachte, hey, das könnte ich doch super einbauen, also klauen. Dann habe ich es aber auch ausprobiert, ob es überhaupt funktioniert. Es klappt schon irgendwie, der Ton wird besser. Ich hatte das Gefühl, das ist zwar nicht lauter, aber man kann es besser verstehen. Insofern fand ich das Experiment halb geglückt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, naja, ich hatte halt die falschen Gläser.
Es ist ja ein bisschen basslastiger, das stimmt. Vielleicht nicht lauter, aber man versteht es besser. Also ich fand die Szene gut, wir alle fanden die gut.
Ja.
Wertet das Hörspiel extrem auf.
Eben auch dieses ganze Aufbau mit, also, okay und so und hier drüber, okay.
Geht auch wirklich lang. Also ich finde so vom Gefühl her
aber
geht
das ganz
schön
lang. Aber nicht zu lang, finde ich.
Nö, also lang? Ist,
ja. Man will ja auch diese Kassette hören jetzt.
Aber es ist nicht so, da holen wir die Weingläser, ja, gute Idee, fertig. Welches Detail ich noch faszinierend fand, dass das noch so drin ist im Hörspiel mit der Schnur, dass sie nicht das Glas berühren soll. Dass das noch so gesagt wird, das macht das noch authentischer.
Ja, nee, fand ich auch echt schön. Aber sowieso diese, also die ganze Szene von... Also ich sag mal, nachdem Lisa Manninger aufhört zu sprechen, ab dem Moment finde ich die Szene in sich ziemlich gut. Also auch mit dem Ganzen, sie gehen hoch und gehen noch zur Tür rein und man hört es nur. Sie sagen nicht, okay, ich schließe noch kurz die Tür auf, na gut, ich lege mal kurz mein Zeug beiseite. Na komm, wir gehen mal in die Mitte des Raumes. Sondern man hört nur, dass sie reinkommen und dann es baut richtig Spannung auf. Man will jetzt wissen, was auf dieser Kassette ist.
Ich finde generell, dass hier sind die einfach so eingespielt. Das klingt wirklich authentisch und sie sind... Ich nehme es ihnen ab. Und es ist wirklich eine schöne Atmosphäre. Man hört ihnen gerne zu. Und eigentlich kommt da jetzt eine Passage, die wir hassen, nämlich ein Rätsel.
Ja.
Ja?
Und aber wir haben ja jetzt eine tolle, du kannst ja bestimmt so eine Tonbandstimme in dir einstellen.
Ja, ich mach kurz ein bisschen tief, ein bisschen Höhen raus, ist gar kein Problem.
Ja, ist kein Problem. Oder rauch nochmal so 2-3 Zigarren, damit du so ein bisschen so...
Ja, das mach ich sowieso von.
Genau, genau. Dann kannst du ja jetzt wie ein Mann sprechen, wie ein Rabe.
Ich kenne das eine oder das andere. Aber ich würde fast behaupten, du kennst doch jetzt alle Tricks. Ich habe dich doch heute unterrichtet. Nee,
ich sitze schon wieder ganz bucklig da und alles ist schon wieder vorbei.
Sie hat dich gebrieft. Leonie, wir können es ja abwechselnd vorlesen, du und ich, immer eine Zeile, ne?
Oh, ja.
Ja.
Wollen wir das machen?
Ja? Können wir machen, ja.
Okay.
Also, aber Zeile oder Satz?
Ja, warte mal.
Na, Zeile ist ein bisschen schwierig.
Also,
ich würde mal sagen, einen kompletten Reim.
Okay. Dann fängst du an und dann weiß ich auch, was genau du meinst.
Genau, das ist, glaube ich, die beste Idee. Genau, denn jetzt hört man eine krächzende Rabenstimme, wie wir schon gesagt haben. Also ein Mann. So.
Haben wir jetzt schon gesagt, sie spielen jetzt die Kassette ab.
Genau.
Ja. Sollten wir vielleicht auch sagen, dass sie...
Ich habe vorhin einen Witz gemacht, es müsste so 20 Minuten gehen, wie sie um den Walkman streiten. Und wir reden jetzt schon 20 Minuten darüber, wie sie das machen.
Ja, aber wir sagen überhaupt nicht, warum, für was.
No. Ich finde, Mr. Krieger kommt inzwischen rein, es hat ihm zu lange gedauert, er liest es live vor.
Witzig, so aus. Okay.
Der Rabe fliegt in jeder Nacht und sucht nach Glitzersteinen. Wenn alles schläft, der Rabe wacht und nennt den Schmuck sein eigen.
Kannst du es bitte weitermachen?
Das ist ja ein Freund. Lachen.
Mach du gerne weiter, das ist fantastisch.
Doch gestern Nacht versuchtet ihr, den Raben einzufangen. Machtet streitig ihm sein Revier. Versuche, die misslangen. Ihr könnt's versuchen Nacht für Nacht, doch wird's euch nie gelingen. Auch wenn ihr vorgeht mit Bedacht, den Raben zu bezwingen. Ich geb euch eine Chance frei aus. Ein Rätsel, das ich habe. Wenn ihr es nicht löst, geht leer ihr aus und es gewinnt der Rabe. Und hört ihr, wie die Zeit verrinnt?
Ja.
Er weiß, ihr wollt ihn haben. Wenn ihr das Rätsel lösen könnt, dann folgt der Spur des Raben.
Das ist ein bisschen anstrengend.
Das war ein Traum.
Danke, ich weiß.
Ja, das war wunderschön.
Übrigens, wir haben überhaupt nicht darüber diskutiert, dass die Folge heißt, die drei Fahrzeichen, die Spur des Rahmen und nicht die drei Fahrzeichen und die Spur des Rahmen.
Das stimmt.
Ja, das finde ich.
Ich bin dieser Diskussion leid.
Ja. Und dann kommt gleich im Anschluss Freude, Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Man kann dazu sagen, im Buch rätseln sie stundenlang.
Ja.
Das dauert viel länger. Hier ist es innerhalb von 3 Minuten oder so, dass sie auf die Lösung kommen.
Ja, aber im Buch hat es, glaube ich, auch, also es hat nicht so viel mit der Rätsellänge zu tun, aber da hat auch, witzig, hat doch mit der Rätsellänge zu tun, weil das Rätsel kürzer ist. Aber sie rätseln länger.
Ja, okay, sie rätseln, ja. Haben wir jetzt raus?
Folgende Frage. Er will sie ja mit Absicht in eine falsche Richtung schicken.
Töten. Na, da ja noch nicht.
Also.
Haben wir dir die Frage damit beantwortet?
Ja.
Nee, also da will er ja noch quasi sie auf seine Spur lenken, damit sie ihn noch einmal fast schnappen können.
Ja.
Dann funktioniert meine Frage trotzdem. Wieso macht er das so kompliziert?
Das wird ja später von Justus auch so ein bisschen beantwortet, dass halt der Typ, sie haben ihn erwischt und er will die halt so ein bisschen auf die Probe stellen. Es kommt ja auch später im Buch raus, können wir ja gleich sagen. Ich meine, die hatten Bobs Portemonnaie. Da sehen sie hier die Karte, die drei Detektive, drei Fahrzeuge, wir übernehmen jeden Fall. Ach, kick mal, die Bengels, die uns erwischt haben, das sind Detektive. Dann ruft ja auch noch die Liza, heißt sie, ne? Die ruft ja auch noch auf den Schrottplatz an und fragt nach Justus. Und dann sagt Tante Mathilde, na, der ist gerade in Los Angeles, der macht da Fotos für die Los Angeles Post, ja? Der ist nämlich auch Journalist und Detektiv. Dann denken die sich ihren Teil, ach, kicke mal, die sind ja uns vielleicht auf der Spur oder Detektive, dem werden wir es zeigen. Die machen sich da selber so ein bisschen Spaß draus. Vielleicht ist ja wirklich die Leiser als Rabe in ihrer Das
sind denn für mich die dümmsten Gangster, die ich hier erlebt habe.
Nee, da gab es schon deutlich.
Wo ist denn da der Sinn? Entweder sagen sie, naja, warum auf die Fährte locken?
Warum auf die Fährte locken wird ja noch erklärt.
Ja, aber warum?
Naja, du musst, also das ist, spielt vielleicht, die sind ja, die wollen sich einen Namen machen, die möchten dieser Figur Bedeutung verleihen und die haben nur wenige Tage Zeit, weil diese Preisverleihung nicht so wahnsinnig lange geht. Das heißt, vielleicht hoffen sie sogar ein bisschen, dass die Jungs damit zur Polizei gehen. Vielleicht hoffen sie sogar, dass das ein großes Ding wird, weil sie dieser Rolle des Raben noch viel mehr Bedeutung geben wollen. Und als der Superschurke schlechthin dass er da hier Rätsel verschickt.
Und der Rabe, der sieht, wie die drei Kinder Eis essen und sie vollkleckern, der denkt dann, dass...
Also, dass die sich jetzt vollgekleckert haben, das stand nicht im Buch.
Also, na gut.
Ich find's gut, dass du so autoritär sein willst, ja? Weil ich versage immer. Ich hätte dir gesagt,
wenn wir. Ja, halt, ich halte mich zurück. Ich hätte jetzt eigentlich weiter diskutiert.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, halt doch einfach dein Maul. Ja, aber sie sagt einfach nur, ja. Und damit ist das Kind beruhigt. Freude, schöner Götterfunken. Es stellt sich heraus, wir greifen jetzt, das will ich jetzt einfach abhandeln. Peter ruft bei Heike Dine Körting im Studio an.
Und meine sagt, Mutter.
Genau, hallo Mama. Du kennst dich doch gut aus mit Opern oder mit klassischer Musik. Weil sie rätseln ja irgendwann, was ist das überhaupt für ein Stück? Im Buch ist es so, dass sie noch vor- und zurückspulen, auch nochmal die komplette Rückseite hören. Kannst du nochmal bitte sagen, wer kennt sich denn mit klassischer Musik aus?
Meine Mutter.
Genau. So, hallo Frau Körting. Ich habe gehört, Sie kennen sich mit klassischer Musik aus. Und dann spielt er ihr das vor. Auch schön, jetzt die schlechte Qualität vom Walkman über die Gläser, übers Telefon. Es wird immer besser. Und dann sagt sie sofort, wie aus der Pistole geschossen, nein, das ist keine Oper, das ist Beethovens 9. Symphonie, 4. Satz. Baby, du kennst diese Symphonie, weil am Ende kommt ja diese Ode an die Freude, Text von Friedrich Schiller übrigens geschrieben.
Haben wie fängt, Special denn, zusammen
wie
gemacht,
fängt ja? denn dieses Stück an? Und ich garantiere dir, du hast es schon 1000 Mal in deinem Leben gehört. Ich gebe dir einen Tipp, ist es eines deiner Lieblingsalben der Band? Das Album ist von 1988.
Ach so,
Oh
Gott, machen wir das schlecht nach.
Ja, und dann hört man Campino.
Und dann kommt in einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich rumgeht.
Ja, das genau. sind die Toten Hosen.
Das ist der Anfang von Hier kommt Alex.
Übrigens ein wunderbares Album. Kennst du das?
Ja.
Das ganze Album. Nicht nur dieses Lied, sondern das Album ist ein Konzeptalbum.
Wir hatten als wir klein waren, die Singster-Version von diesem Album.
Wow.
Und ich muss sagen, mein allererstes Konzert war ein Toten-Hosen-Konzert. Ich habe jetzt nicht das Konzept des Albums im Kopf, aber ich kenne das Album auf jeden Fall.
Es ist Clockwork Orange. Die haben damals am Theater Nebenrollen in einer Aufführung von Clockwork Orange gespielt. Und das Album ist ja voll von Referenzen. Allein schon hier kommt Alex. Alex heißt ja die Hauptfigur von Uhrwerk Orange und so weiter.
Ja, sagen wir mal so 7, 8 Lieder sind auf dem Album.
Ja, gut, aber das Album hat nur 12 Lieder oder so.
Mein
Zahltag.
Und die Toten Hosen, die hatten davor nur Flops. Ja, und das war das letzte Album, wo sie gesagt haben, entweder werden wir jetzt erfolgreich oder das war's. Und da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und es ist, glaube ich, auch das letzte Album, wo Campino richtig singt, sage ich mal, wo er noch so schreit.
Nee, das Album danach hat er auch noch die Stimme. Hier, nicht, wie heißt das? Was ist denn da drauf? Das 1990er Album, ich habe den Titel vergessen.
Denn danach hatte Campino eine Stimmenausbildung, weil seine Stimme nämlich kaputt war.
Stimmt,
weil er noch geschrien hat.
Genau, deswegen Campino
ist. Und seitdem ist es scheiße.
Campino ist auch eine Art Rabe, weil er damals zum Arzt ist.
Ja. Ja. Also man merkt es deutlich, wenn man die Musik, die alte Musik hat und neue, dass er anders singt. Was ein bisschen schade ist. Ich hätte lieber mir gehofft, er macht noch 2, 3 Alben.
Mit der Stimme ist dann.
Mit der Stimme kann er nichts mehr.
Ist aber, stumm dann, ne?
Aber Hauptsache, wir hätten noch ein paar gute Alben bekommen. Nee, aber hier kommt Alex's Album, ein kleines bisschen Horrorshow heißt es. Wirklich empfehlenswert, das kriegt von mir eine 10 von 10. Es ist.
Das ist selten.
Ja, es ist ein, ich würde sagen, einer der besten Alben, die ich kenne.
Und das wusste auch der Rabe, deswegen hat er. Obwohl das echt witzig wäre, stell mal vor, da kommt jetzt, hört ihr, wie die Zeit verrinnt? Und dann kommt, hey! Hier kommt Alex. Ah, es ist die Alexander Street in Los Angeles. Nein, es ist die Beethoven Street in Los Angeles.
Das war wirklich witzig. Es kommt die Musik und wenn der Schrei kommt, hört man wieder Rabe auf Stopp gemacht und zurückspult, damit immer wieder die Anfangsmelodie kommt.
Ja.
Das wäre authentisch. Ja.
Nein, es geht in die Beethoven Street. Die Beethoven Street ist auch in Los Angeles und da gibt es auch ein Hotel, wo sie jetzt sagen, da schlägt der Rabe wieder zu. Und da fahren sie mit dem Taxi hin. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich glaube, die Hälfte vom Hörspiel haben wir jetzt besprochen.
Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr.
Nee, ich glaube, hier ist die erste Kassettenseite zu Ende.
Das kann sein, aber jetzt kommt nicht mehr so viel Handlung, finde ich.
Ich habe nur noch einen kleinen winzigen Punkt aus der Szene, was mir ein bisschen leid tut, weil wir dann den Punkt noch nicht offiziell erreicht haben. Aber das ist mir zum ersten Mal jetzt tatsächlich beim Hören aufgefallen, obwohl ich die Folge wirklich schon sehr oft gehört habe. Also es wird ja völlig übergangen, dass Peter auffällt, dass der Rabe die Form wechselt, dass er sonst immer in der vom Raben spricht und dann auf einmal ich von sich selbst spricht. Und es ist doch schon ein Hinweis darauf, dass der Mann, der das spricht, gar nicht der Rabe ist, oder?
Das ist ein eindeutiger Hinweis.
Und ich habe das nie, das wollte ich euch teilhaben lassen, ich habe das nie gerafft. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet.
Ach so, das ist jetzt eine Vorbereitung.
Es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass das so eigentlich so ein eindeutiger Hinweis ist, dass der, wenn er von sich spricht, spricht er ja tatsächlich von sich, dass er dieses Rätsel denen jetzt gibt und spricht aber immer von dem Raben, weil er es nicht ist.
Nee, habe ich dann, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, am Ende gerafft, ach so, ja, stimmt, da war ja das mit dem, er spricht von sich in der dritten Person.
Ist mir nie aufgefallen.
Ich dachte einfach, der ist schizophren.
Und das macht halt dieses analytische Hören aus, dass man plötzlich Dinge hört, die man vorher nie wahrgenommen hat.
Deswegen muss ich sagen, vielen Dank, dass ihr mich zur Folgenbesprechung eingeladen habt. Das wäre mir noch die nächsten Jahre nicht aufgefallen.
Kein Problem. Aber nochmal kommen wir nicht nach Hamburg.
Doch, ich will sehen, ob das Poster hängt.
Stimmt, okay, einmal kommen wir noch.
Na, sehen wir doch.
So, jetzt fährt man, wie gesagt, in die Beethoven Street 94, weil Beethovens 9., vierter Satz. Sie steigen, glaube ich, kaum aus dem Taxi aus und dann sehen sie schon wieder den Raben in der Luft, an seinem Stahlseil. Sie folgen ihm, auch das kann man jetzt mal ein bisschen abkürzen, es kommt wieder zu einer Konfrontation und wieder sind sie nicht in der Lage, ihn aufzuhalten und er entkommt ganz, ganz knapp.
Ja, und hier muss man wirklich mal Peters schauspielerische Leistung loben.
Ich wollte nur sagen, der Grund, das hat mich tatsächlich sehr aufgeregt, aber der Grund, warum der Rabe ihn immer wieder entkommt, ist, dass sie immer sagen, leise, leise, komm, wir schleichen uns an und dann sagt irgendwer, da ist er, stehen bleiben.
Genau. So. Komm, jetzt kriegen wir ihn, jetzt ist er 50, warte, noch ist er 60 Meter entfernt, leise, jetzt ist es nur 50 Meter, ja, wir kriegen dich.
Ja, aber es ist auch so, leise, hier ist es, Bob, leise, 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 psst, wo mag er sich versteckt haben? Peter schreit, da ist er, diesmal kriege ich ihn.
Das ist schön, dass du das sagst, stimmt, es ist das zweite Mal genau die gleiche Situation. Warum schreien sie so?
Und es passiert ja nochmal, das ist das Problem. Und hier ist halt geil, weil sie auch so blöde sind und immer hintereinander hinter mir rennen und nie bleibt einer, ich bleib mal hier im Hof, ich warte mal ab.
Und das ganze Hotel über die Feuerleiter besteigen, also es ist auch gar nicht anstrengend und geht relativ schnell.
Aber jetzt kommt wieder einer.
Aber ist es nicht was eigentlich, die laufen ja über die Feuerleiter und Justus, das ist ja dein berühmtes Fettshaming, was du ja nicht magst, so ein bisschen.
Das habe ich hier in der Folge nicht so angenommen.
Ja, ist ja so,
er ist außer Atem, einfach weil er nicht die Kondition hat. So habe ich es wahrgenommen und nicht, weil er fett ist.
Naja.
Ja, sprich nur für dich selbst. Ich habe es einfach so gesehen, dass er zu langsam war. Er hat einfach nicht die Kondition. Und jetzt kommt noch eine Lieblingsszene von mir in diesem Hörspiel. Peters Ausraster. Das kann doch nicht sein, er ist schon wieder weg. Und dann hört man, wie er so gegen eine Mülltonne mehrmals tritt. So, Mist, Mist, Mist. Finde ich super, wirklich. Ich mag das.
Ja, nee, finde ich auch schön. Und dann kommt auch sein typisches, also das ist so ein Geräusch, was Jens Wawritschek oft macht, dieses, oh, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist mir so richtig, was ist denn das? Das ist so, wenn er irgendwas, schaut mal her. Ich weiß, der hat ja immer so eine ganz bestimmte Stimmfarbe.
Und jetzt wird ziemlich gerafft im Hörspiel, weil eigentlich, also sie finden nicht nur eine neue Rabenfeder, irgendwie hat er sich bei dem im Kostüm festgekrallt, hier Peter, als er ihn kurz hatte, sie finden ja jetzt auch einen Zettel. Ich glaube, jetzt ist es im Buch so, dass sie kriegen nochmal zwei Pakete. Mhm. Ja? Und das fand ich jetzt ein bisschen zu viel, wenn man jetzt das Buch liest.
Ich finde das auch im Hörspiel ganz kurz. Im Hörspiel finde ich das ein bisschen merkwürdig. Einmal reden sie vom Stofffetzen und gleich danach ein Zettel liegt auf dem Boden.
Ja, das ist zu viel, aber es ist halt jetzt sehr gerafft.
Gut, weil das fand ich merkwürdig so. Also sie finden den Stofffetzen, ging gar nicht darauf ein, irgendwie so, das Stofffetzen und gleichzeitig ein Zettel, finde ich nicht so spannend.
Aber wie gesagt, jetzt ist es, sie kriegen dann am nächsten Tag nochmal ein Päckchen Ja, sie kriegen eigentlich zwei Päckchen. Ich krieg das jetzt auch nicht mehr so genau zusammen. Da habe ich auch so gedacht, so okay, jetzt wiederholt sie's. Ist ein bisschen viel, ja.
Das mittlere Päckchen fand ich zu viel im Buch. Also ja. Was jetzt einfach nur noch mal genau den gleichen Zweck hat. Die erwischen noch mal fast den Raben. Und dann dieses ganz, ganz lange Rätsel im Buch, was sie dann zum Sheraton Grand Hotel bringt. Ja. Das fand ich im Buch cool, weil man die Möglichkeit hatte, tatsächlich mitzurätseln. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Im Hörspiel hätte das niemals funktioniert, weil das gefühlt eine komplette Seite lang ist. Du hättest gekotzt im Strahl.
Ja, hättest du. Das ist ein komplettes Kapitel und ich zeig dir nur mal im Buch, wie viele Begriffe sie errätseln.
No. Und im Buch fand ich es cool. Im Buch habe ich auch selber aufgehört zu lesen, habe erstmal mitgerätselt und habe auch die gleichen Sachen übersprungen, die sie erstmal übersprungen haben.
Warte mal, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 18 Begriffe. Aha. Ja. Und ja, gebe ich dir recht, das ist wieder was nur im Buch funktioniert. Und wie wir schon so oft gesagt haben, wie hätte man es im Hörspiel machen müssen? Guck mal hier, nochmal so ein komplettes Rätsel. Das ist gut gemacht, das ist schön schlau und so alles, aber. Da das, kann sich halt das Buch die Freiheit nehmen und da bin ich jetzt auch einer, dass ich nicht sage, wie Europa sind so faul, hätten sie machen können.
Nee, das fand ich eine gute Entscheidung, dass sie das Rätsel nicht ins Hörspiel übernommen haben.
Ja. Aber findet ihr nicht in dem Hörspiel jetzt, dass fast nochmal eine ähnliche Szene vorkommt, total langweilig? Also ja, sie fahren zum halt Hotel, gehen hoch, Rabe fliegt weg.
Ja, und es ist wieder genauso, dass der Rabe eigentlich schon da ist, sondern ruft
wieder eine Feder oder Stofffetz.
Nee, was jetzt kommt oder was gerade war? Nee,
was gerade war. Ich finde, das könnte man einfach rausnehmen fast.
Ja, nee, das finde ich, aber es hat ein bisschen wieder einen anderen Richtungswechsel. Denn sie finden diesen Zettel und da steht drauf, ich habe es mir notiert, Sheraton Grand Hotel. Und dann sagen sie, der ist ihm aus der Tasche gefallen, da schlägt er zu, da gehen wir hin.
Nein, erst sagt Bob noch, ach komm, gib her, Peter, das ist doch bestimmt wieder falsch.
Das ist so
witzig,
ne?
Was ich so schön finde.
Vor allem, wenn man jetzt denkt.
Ja, stimmt, diese Szene ist super.
Genau, wie er das ihm so weg und so, kannst du es wieder nicht lesen.
Und der liest ja genau das Gleiche. Da liest genau das Gleiche vor.
Ja.
Und auf der Message steht ja R.L. Sheraton Grand. Und R.L. steht wahrscheinlich für Rita Lawless oder Liz Taylor. Genau, der Rabe wird wohl heute Nacht ein weiteres Mal zuschlagen. Und jetzt kommt die dritte Lieblingsszene von mir. Die gehen jetzt ins Hotel, die wollen schlafen. Und ich weiß gar nicht, ist es mitten in der Nacht oder am nächsten Morgen? Ist es noch mitten in der Nacht oder so, oder? Kann das sein?
Eigentlich müsste das mitten in der Nacht sein.
Ja.
Das, oder das habe ich mir als Frage aufgeschrieben. Weil
am nächsten Morgen, Entschuldigung. Am nächsten
Aber der Rabe muss sie ja beobachtet haben. Weil woher sollte er wissen, wann die da ankommen?
Ja, naja, gut. Die Trulla, die an der Rezeption arbeitet, ist doch der Rabe. Die kriegt doch mit, wann die Detektive ein- und ausgehen.
Ja, weil müssen die ja an der Rezeption ganz laut gesprochen haben.
Sie kann doch schauen, wann die rausgehen. Aber also, was mich noch aufgeregt hat an der Stelle, ist, dass das der Punkt sein müsste, an dem sie sich die Frage stellen, die sie sich viel später erst stellen, nämlich woher der Rabe seine Informationen hat. Denn das war so ein Ding, dass niemand weiß, wo Rita Lawless wohnt. Mhm. Und jetzt soll der Rabe das einfach wissen.
Auch da kann ich gleich was zu sagen,
okay,
wenn wir da hinkommen. Jedenfalls, sie kehren niedergeschlagen in ihre Betten zurück. Am nächsten Morgen strahlt der erste Detektiv aus ganzem Gesicht. Er hat mit seiner Freundin Liz telefoniert. Jetzt geht er an das Bett von Peter und Bob. Also die teilen sich auch ein Hotelzimmer. Ist das so ein Riesenbett, in dem die schlafen? Ich habe keine Ahnung. Und dann macht er sie wach. Und wir hatten ja vorhin das Thema, früher wäre es so gewesen, Justus hat erzählt, wirklich Just, bist du dir sicher und so? Und, und dann sagt er halt, pass auf, gibt Neuigkeiten, ich habe mit Liz telefoniert, wir müssen sofort los. Wohin denn, sagt Bob, zum Sheraton Grand? Nein, dorthin ganz sicher nicht, ja.
Just, und ich hasse das.
Es ist so gut, Justus, ich hasse das. Ja, sag uns sofort, was los ist. Und Bob, ja, und dann noch besser. Ja, pass auf, ich habe gerade mit Liz telefoniert. Ja. Sie ist ja bei Amanda Black, um dort für ihre Prüfung nach den Ferien zu lernen. Ihr wisst ja, Amanda ist ihre alte Schauspielerlehrerin, Hörfolge 62, Spuk im Hotel, und hat, und jetzt Peter, Justus, wir leiden nicht am Gedächtnisschwund.
Das war nicht aus der Lust.
Ja. So gut. Und Bob so, nein. Wir haben einen Fall im Hotel aufgeklärt. Und anstatt dass Justus sagt, ja, ist ja gut, sagt er, kann ich fortfahren?
Wir bitten darum. Aber Bob hat eigentlich da nicht so, auch wieder nicht so richtig viel Funktion. Ja. Der sagt immer nur, ja, nein.
Das ist so gut, dieses, Justus, wir leiden nicht am Gedächtnisschwund. So wirklich so das, ich glaube, das ist das erste Mal, dass er hier so richtig ausbricht, oder? So
quasi der aggressive Peter.
Ja, genau, der aggressive Peter, den ich sowieso viel mehr mag als den aggressiven Bob.
Nee.
Doch.
Nee.
Aber es ist schön.
Macht auf jeden Fall Spaß anzuhören.
Ja. Und es stellt sich jetzt halt raus, dieser Zettel, der war eine Finte. Der soll die drei Fahrzeuge verarschen. Der wollte die auf eine falsche Fährte locken, denn Rita Loyles, die residiert gar nicht im Sheraton Grand, sondern in dem Hotel von Amanda Black.
Im Old Star.
Im Old Star.
Und da hatte die in der anderen Folge auch schon ein Hotel.
Da hatte sie auch ein Hotel, ja. Ja.
Stimmt, ja. Du hast ja mal gesagt, dass Marx, glaube ich, immer so alte Sachen aufgreift, oder?
Ja, das ist jetzt natürlich, er besinnt sich hier auf eine deutschsprachige Folge und nicht auf einen ganz alten Klassiker. Normalerweise sind halt auch immer Klassiker-Themen, aber das war eine Folge von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer.
Wie kommt sowas an bei den Leuten?
Dann stehen sie mal vorm Europastudio mit Forken und Fackeln und fordern.
Nee, jetzt wirklich ernsthaft.
Nö. Na gut, es macht das Universum konsistent. Es ist doch gut. Also ich weiß.
Ich finde sowas gut, aber ich kann mir vorstellen, dass welche sagen, ja, wieso so ein altes Werk, warum?
Kann ich jetzt nicht so sagen.
Und dann ist ja gut.
Weil alles, was immer die Serie selber aufgreift, ist doch gut. Also weil es, wie gesagt, es macht es auch authentischer, als wenn es jetzt irgendeine andere Schauspielerlehrerin von Lys wäre. Und so. Also ich fand es damals auch schon gut, dass ich dachte, ach Mensch, hier ist ja wieder die Amanda Black, hat sogar dieselbe Synchronstimme.
Ja, ist aber so ein bisschen so wie Franklin, die jetzt aufgegriffen wird, wo die Hälfte sagt, so ein Scheiß.
Ja, da geht es aber ein bisschen um die Charakterzeichnung und dass es immer wieder die gleiche Ausgangssituation ist. Bob ist doch in die verliebt und die will die immer nur killen.
Finde ich gut.
Aber es ist ja auch einen ganz anderen Stellenwert. Also Amanda Black ist ja hier tatsächlich einfach nur quasi Nebencharakter, der mal Hauptcharakter war.
Man muss aber sagen, Benjamin vergleicht gerne Äpfel mit Birnen.
Ja, natürlich. Sonst sehr langweilig.
Ist mir schon aufgefallen.
Sonst ist es doch extrem langweilig.
Ja. Sogar die Musik ist konsistent, weil es ist die gleiche, ja, was ist denn das, Orgel-Piano-Musik wie aus Spuk im Hotel. Da wird doch so ein Stück jetzt gespielt. So dumm,
dumm, ja, finde ich gut.
Und die kommt auch in der Folge 62 vor. Und hier finde ich aber, ist Amanda Black auch viel umgänglicher.
Das stimmt. Obwohl hier ist ein weirder Zeitsprung. Also, was haben die denn den ganzen Tag gemacht, wenn die jetzt abends bei Amanda Black sitzen und Peter, das morgens rausgefunden
Peter
haben?
Peter trainiert, weißt du doch.
Ah ja, ja, Peter macht blau.
Peter macht blau, genau.
Genau, hier so mit Amanda Black. Jetzt wusste ich nicht, dass sie aus einer alten Folge kommt. Das meine ich so im Hörspiel. So, die reden immer mit der, alles ist in Ordnung. Also die glaubt alles, alles ist in Ordnung. Also
okay. Wenn man jetzt mit dem Hintergrundwissen
genau,
ergibt das
genau,
tatsächlich Sinn.
Genau.
Ja. Aber jetzt, ich sehe nämlich schon die Hasstiraden, die du da in deinen Notizen geschrieben hast. Was für ein Schwachsinn, wer ist das? Ich kenne die nicht. Ja, aber jetzt bist du, glaube ich, ein bisschen wieder
gnädiger. Jetzt ist alles gut.
Genau, sie sagt ja auch, ein Juwelendieb übrigens, im Buch ist ja Lys auch dabei. Hat man gesagt, nein, zu teuer, wird rausgestrichen.
Der Lys de Kerk ist ja aber auch einfach eine krasse Schauspielerin.
Und Amanda Black sagt, ein Juwelendieb, kaum zu glauben, was ich in meinem kleinen Hotel noch alles erlebe. Ja? Und auch hier ein Fehler, Moment, ich gucke, wo haben wir es? Denn jetzt wird gefragt, wo wohnt denn Rita Loyles? Also welches Zimmer bewohnt sie, ja? Und da wird gesagt, direkt im dritten Stock, im größten Zimmer, unter dem Dach. In Spuk im Hotel hat das Hotel zwar 3 Stockwerke, aber da leben ausschließlich
die Bediensteten. Ja.
Schmiedernfehler. Mhm.
Ja, aber es wäre sonst halt tatsächlich auch nicht nutzbar gewesen, weil der Rabe ja direkt unterm Dach einsteigen muss.
Wer würde, wenn es im Erdgeschoss leben würde? Dann wäre er auch schneller da.
Weil den laufen.
Der Winkel wäre schneller. So, hui, rein.
Aber auch wieder so vom Kirchturm runter, damit es richtig Spaß macht.
Das ist ja auch witzig, der würde nicht die Treppen runterlaufen, sondern immer schießen. Sich runterhangeln.
Weil du es gerade sagst, pass auf, ich stelle mir das immer vor, wir haben ja schon vorhin so gesagt, der hat ja, glaube ich, eine Armbrust oder eine Harpune, mit dem er die Stahlseile schießt. Und jetzt stell mir vor, jetzt geht ja, die sagen jetzt, pass auf, Bob und Justus gehen raus in den Garten, verstecken sich hinter Bäumen, um das Gelände zu überwachen. Und Peter soll nach oben auf dem Dachboden. Und
genau, hab ich mir vorgestellt. Diesen Witz hatte ich auch. Ich glaube, du hast denselben Witz hier.
Weil ich stelle mir jetzt vor, wie Peter so aus dem Fenster guckt und da kommt die hätte Stahl sein.
Genau, das hatte ich auch.
Durch seinen Kopf. Weil ich so dachte, die sind da und dann hört man noch so pack. Ne? Und dann so wie das Seil gespannt. Und da habe ich gedacht, so, was wäre denn jetzt gewesen, wenn Peter getroffen worden wäre? Fände ich gut. Und ja, jetzt kommt es wieder, was wir schon vorhin hatten.
Leise.
Nicht genau, irgendwie. Leise, leise, da spannt jemand ein Seil. Er kommt zu uns rüber. Da, er flitzt rein. Er ist drin. Bleiben Sie stehen!
Vor allem auch, bleiben Sie am besten, wo Sie sind, sonst stürzen Sie noch vom Dach. Ist ihm bisher nicht passiert.
Oh Mann, ey.
Und meine Freunde haben bereits das Haus umstellt. Auch richtig dumm, denn der Rabe weiß ja, dass die nur zu dritt sind. Oh ja, da steht einer vorne, einer hinten. Was für ein Hindernis.
Vor allem im Buch wird der Rabe auch als richtig akrobatisch beschrieben. Mhm. Ne? Die kann ja irgendwie aus dem Stand 5 Meter springen oder so, ne? Ja, deswegen.
Was?
Ja, so bald. Die fliegt richtig, ne? Durch das Kostüm. Die springt doch auch mal aus dem zweiten Stock und landet.
Ja, weil die durch die Flügel tatsächlich. Ja,
das fand ich ein bisschen
dumm. Okay, ich finde das Buch schlechter als so ein Spiel.
Was ich jetzt auch schön finde, also Peter fasst einen Pfeil durch den Kopf, ne? Ja. Rabe kann entkommen, flieht mit seinem Auto, überfährt fast die Detektive. Justus ist total perplex und sagt, das gibt's doch nicht schon wieder, entkommen sind wir dumm. Und Amanda Black sagt, na, überhaupt habt ihr den Schmuck gerettet.
Und ja, aber jetzt wird so langsam langweilig, das Hörspiel.
Ja, ich gebe dir recht. Und im Buch ist es ja noch krasser. Da gibt es ja noch durch die 2 zusätzlichen Rätsel, gibt's da ja, wird es sehr gestreckt. Aber, und jetzt kommt die 4. Sache.
Ja, weil das ist auch wirklich, die reden vorher, dass die, ich glaube, hier sagen die das doch auch schon, oder? Mit den Abwarten, oder kommt es ja später, mit den Abwarten, bis er das wirklich erst tut, der Rabe.
Ja.
So, wieso warten die denn
das
nicht
ab? Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Warum sagt Justus explizit, aber schlagt noch nicht los, wenn ihr ihn nur seht. Wir müssen warten, bis er wirklich einbricht.
Nee, in das ist Zimmer bei der von Hälfte. Rita Lolle.
Mega froh.
Ja.
Bleiben Sie schön.
So dumm.
Bamin hat es gesagt, wenn das jetzt wieder wäre, wäre es wirklich langweilig. Ja. Aber jetzt kommt für mich eigentlich das Beste aus dem ganzen Hörspiel oder das 4.
Also, oh, jetzt bin ich gespannt.
Pass auf.
Eigentlich ist das 4. der Abschluss, Lara. Aber
jetzt, der ist auch nicht schlecht. Ja?
Na, eigentlich müsste das doch jetzt ein Ding sein. Die essen doch jetzt.
Pass auf, die 3 Fragezeichen sitzen in einem Straßencafé bei Cola und Eis und fragen sich, du sag mal, wenn wir keine Päckchen mit Rätseln bekommen hätten, was hätten wir eigentlich gemacht?
Endlich stellen sie die richtigen Fragen.
Richtig, sie besinnen sich auf ihre Stärken, sie werden endlich vernünftig, weil bisher, man muss doch sagen, sie haben sich von dem Spiel des Raben auch wirklich treiben lassen.
Total,
ne?
Die sind ihm ja nur hinterhergelaufen, die waren ihm nie einen Schritt voraus.
Genau, und da war auch Bobs Antwort witzig. Gar nichts vermutlich.
Tolle Detektive.
Was hättet ihr gemacht, wenn ihr keine Hinweise bekommen hättet?
Ja, nicht. Und das ist so schön, wirklich jetzt Justus sagt, jetzt pass mal auf, wir müssen uns mal wirklich überlegen, was hätten wir gemacht ohne Hinweise, ohne Katz-und-Maus-Spiel vom Raben? Naja, wir hätten überlegt, wie kann denn so ein Typ überhaupt an die Aufenthaltsorte von den ganzen Stars kommen? Und deswegen liebe ich diese Szene, weil sie, wie du schon gesagt hast, sie werden vernünftig. Ja, sie denken endlich wieder wie die 3 Fragezeichen. Ich meine, sie haben die Rätsel gut gelöst und so, aber jetzt werden sie endlich wieder so, wie was sie ausmacht. Und deswegen liebe ich diese Szene.
Mhm. Was auch dazu passt, was sie ausmacht, ist, dass Justus das komplette Lob erntet für die Erkenntnis, die sie jetzt haben, obwohl nur Peter und Bob das Ganze rausfinden. Denn Peter sagt, na gut, irgendwo muss es eine Informationsquelle geben, vielleicht hat der Rabe einen Komplizen, irgendwo müssen die ja wissen, woher die Schauspielerinnen kommen, vielleicht jemandem aus dem Hotel, dann sagt Bob, nein, das sind ja immer alles andere Besitzer, aber vielleicht gibt es einen Manager und einen Agent und sagt Justus nur, ah ja, richtig, da rufen wir mal an. Und am Ende gibt es, du hattest recht, Justus, du hast es gelöst.
Ja, und Peter vorher auch schon, das ist scheiße, ich habe das übersprungen, ich wollte das eigentlich nur ihm sagen. Ja, Mist, weil Peter vorher schon was eigentlich fast löst, richtig weit, die anderen beiden loben ihn und dann sagt er auf einmal, ach, das hat doch alles eh keinen Sinn. Mhm. Wo ich mich, du hast doch gerade das was gelöst.
Na, weil Justus so schlau ist, dass er weiß, wie kann ich das ganze Lob ernten.
Ja, aber Peter sagt es selber, das hat ja keinen Sinn. Ja. Obwohl das fast löst.
Und da lobe ich eine Tarzan in den alten TKW-Folgen, da löst er wirklich alles allein und sagt, na, ihr habt mir ja geholfen. Das ist immer fair.
Gabi, du hast mir geholfen.
Aber du bist ein Mädchen, du musst jetzt nach Hause. So, genau. Ja. Also sie sind hier ruhiger, besonderer und dann kommt diese witzige Szene, dass das Justus jetzt die Stimme versteckt. Da kommt wieder das Schauspieltalent des Baby Fatzos zutage, indem er ans Telefon geht und sagt, guten Tag.
Das ist ein absolutes Highlight.
Hier ist Jason.
Das ist wirklich...
Vor allem, du hörst auch noch Peter so...
Das Lustige ist, das habe ich mir wirklich 4-mal angehört oder so. Ich finde das so lustig.
Ich mag das auch total, ne?
Also ich finde eigentlich, dass Oliver Rohrbeck das immer ganz gut macht. Also das Einzige, was ich albern fand, war, dass der da hingegangen ist und Peter und Bob haben ihn nicht erkannt. Aber...
ja, das ist doch auch bei ist es nicht bei der flüsternden Mumie, wenn er sich als Professor Jarbo...
Ja, da ist es doch, wo sie noch sagen, aber Professor, und dann was, so, ach, ich bin's doch nur.
Was machen Sie denn in der Zentrale? Ja.
Richtig, das finde ich ein bisschen albern, aber wenn der irgendwo anruft und die Stimme verstellt, finde ich eigentlich immer ganz witzig. Vor allem ist es ja, auf so einer Metaebene halt auch völlig okay, weil Oliver Rohrbeck einfach ein erwachsener Mann ist. So.
Ja, voll, hier merkt man es so, so. Die sagen ja auch immer in den Interviews irgendwie, ja, ich kann mit der Stimme gut chargieren und mich in, als ich kann ja so höher sprechen, dann klinge ich wieder wie ein Jugendlicher. Und hier klingt auf einmal wirklich wie 30. So.
Ja, und also das ist, finde ich, das, was in den neueren Folgen ein bisschen verloren geht, weil sie da einfach die ganze Zeit quasi die Stimmen, also die sprechen jetzt halt
das
einfach normal.
Das war so witzig beim Andreas Fröhlich-Interview. Wo er, war das bei unserem Interview oder beim anderen, ich weiß gar nicht mehr, wo er gesagt hat, dass er ja immer so spricht, dass er viel jünger klingt. Und wo ich so denke, der jetzige Andreas Fröhlich, der redet ganz normal.
Total. Oder?
Der strengt sich gar nicht an.
Genau, ich finde, bei Jens Wawritschek funktioniert es so.
Genau, da geht's.
Weil, also weil er sich aber auch nie so die Mühe gegeben hat, glaube ich, höher zu sprechen. Deswegen
das ist so seine Stimmenfarbe.
Aber seit ein paar Folgen, vielleicht auch schon 20, keine Ahnung, ist es bei Oliver Rohrbeck auch ganz schlimm.
Ist ganz schlimm.
Dass geworden. Der auch gerade, wenn der so, ich weiß nicht, wann war, das war doch sogar jetzt, kommen wir wahrscheinlich tendenziell irgendwann noch zu, aber bei dem Adventskalender, wenn er diese traurige Bemerkung macht, dass er keine Kindheitserinnerung mit dem Weihnachtsmann hat, dann ist er richtig so, nein, ich erinnere mich nicht daran.
Ja, wir haben es ja im Adventskalender besprochen, so dieses so, Justus, hast du auch so lustige Kinderfotos?
Nein, du kannst mich nicht erinnern.
Und das macht er ganz oft in letzter Zeit.
Ja, aber wirklich, bei den neuen Folgen Andreas Fröhlich, es kommt mir vor, als ob er ganz normal spricht.
Ja, aber er klingt vor allem auch älter, als er ist. Also er ist jetzt sogar in die falsche Richtung.
Ja, auf jeden Fall, Jason ruft an und dann er gibt sich als, also Justus gibt sich als ein Bediensteter des Hotels Macbeth an, ab, nee, wie nennt man das? An?
Aus.
Aus, danke. Ab, an, aus.
Ab,
an, hier, wir haben eine Buchung, die
kann nicht verlängert werden oder so.
Und dann, ja, ich verbinde sie mal und dann hört man wieder, ein Krieger! Jetzt hier den Raben, die Stimme des Raben.
Das war dumm. Auch wieder relativ gut
nachher, man muss sagen. Wer ist denn da?
Na gut, dass du hättest aufhören müssen, als der Krieger gesagt hat.
Okay, nochmal.
Das war mehr so Blacky gerade.
Und Justus fällt fast das Telefon aus an.
Aber das fand ich auch als Kind richtig spannend. Weil weil die Stimme so markant ist in dem Hörspiel, dass man den wirklich erkennt.
Das stimmt.
Finde ich
gut, dass Justus hier so überfordert ist, weil er nicht weiß, was er machen soll und deswegen auflegt.
Und dann sagen sie sogar noch so, Mensch, jetzt ist ja doch gewarnt und so. Und dann sagt er aber, nee, ich kann doch auch falsch durchgestellt worden sein. Das finde ich gut. In der neuen Drei-Fragezeichen-Folge, und da gebe ich euch Brief und Siegel, er wäre jetzt misstrauisch. Definitiv, weil aus Versehen mal das Telefon klingelt und da ist keiner dran, das sind Jungs.
So. In der neuen Folge wäre das so gewesen, dass Justus sagt, ja, Herr Krüger, wo waren Sie denn gestern Nachmittag?
Herr Krüger vor allem. Diese Agentur heißt übrigens Fame. Ne? Und da fahren sie jetzt auch hin. Ne? Eine recht große Agentur beansprucht allein zwei Stockwerke, es gab ein Gebäude. Und dann fahren sie mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock und treffen da auch auf die Frau, die Justus eben am Telefon hatte. Ne?
Und dann kommt Peter mit, hihi, ich müsste doch mal auf Toilette. Wo ist denn hier die Toilette?
Das ist so, das finde ich wirklich dumm. Oh, ja. Also das ist so, entschuldigen Sie, darf ich mal bitte?
Anstatt einfach zu fragen, ich muss mal zur Toilette, wo ist sie denn?
Da muss man einen fetten Haufen machen. So nee. Genau, und die Toilette ist allerdings ein Stock über uns, den Gang runter und dann rechts. Die wissen doch, wie die heißen. Sie haben Bobs Portemonnaie gefunden, die Bösen.
Ja.
Da ist die Karte drin von den drei Detektiven. Deswegen stand ja auch auf jedem Päckchen immer alle drei Namen. Und jetzt habe ich gedacht, ist ein bisschen dumm, dass Justus zu der Frau hingeht und sagt, mein Name ist Justus Jonas. Wo ich so dachte, warum bleibst du nicht bei der Jason-Nummer oder so? Oder nennst du dich anders? Da habe ich gedacht, das fand ich dumm.
Wie dumm wäre es gewesen, wenn er sich wieder Jason genannt hätte. Ja. Ich hatte vorhin angerufen, ich bin 15. Ja.
Aber du verstehst, was ich meine? Dass halt,
total.
Das, soll er sich da nicht Jason nennen, sondern einfach Freddy?
Freddy,
ja. Aber ich finde es sowieso relativ dumm, dass sie da einfach hinfahren ohne einen Plan. Also was erhoffen sie sich denn? Also ich meine, sie finden jetzt durch Zufall neue Hinweise, aber das ist ja nicht so,
weil sie haben sich das genau das erhofft. Dass er auf Toilette muss und eine Diskette findet.
Okay.
Diskette.
Okay.
Was ich gut finde in Zeiten von Diversität und so, dass man hier was hat, was nicht so aufgebauscht wird und trotzdem ist es drin. Der Krieger ruft an, so macho-mäßig, ja, Nancy, schwing mal deinen Hintern hoch und bring mir einen Kaffee. So sagt das nicht. Ich sage
mal, doch, schon so in die Richtung.
Er sagt
so,
was hältst du davon, mir einen Kaffee zu bringen? Und sie sagt, ich habe hier gerade Besuch, hol dir deinen Kaffee selber. Und er sagt dann einfach auch, er sagt dann auch nett, na gut, ich komm runter. Fand ich gut.
Das fand ich auch gut.
Ja, es ist so, es ist eine Kritik drin
ja.
und es wird gut aufgelöst. Fand ich gut.
Na, vor allen Dingen, weil man ja weiß, er ist der Böse und lässt sich so rumkommandieren. So ein bisschen.
Pass mal auf, du kleine Schnalle. Ich schmeiß dich jetzt raus, wenn du mir dich die
Kacke. Oder denn seine Rahmenpfeife, die er sich ausgeliehen hat hier.
Achso, die zum Rauchen. Okay, die Witze werden nicht besser, du merkst es nicht.
Also wir sind schon seit sehr lang wach.
Lustig ist jetzt, wie sie hören halt auch, dass er jetzt runterkommt und sofort, wir müssen gehen. Das ist super auffällig, ja.
Total.
Das, also im Hörspiel fand ich es auch, wie schnell er das Büro wahrscheinlich findet, die Diskette nimmt. Kein Schutz, die Tür nicht zu, keine Ahnung, die Diskette liegt einfach auf dem Tisch, keine Ahnung, finde ich scheiße.
Da muss ich dich jetzt fragen, Leonie, ich habe das Buch ja nicht zu Ende gelesen. Ist es jetzt so wie im Hörspiel oder sind wir kurz im Buch bei Peter, wie er jetzt in das Zimmer schleicht?
Weil das geht extrem schnell. Ich
wusste, dass der das Rätsel schon gelöst hat.
Ich denke nämlich auch, da ist was, das geht da viel zu schnell.
Da ist tatsächlich was. Siehste. Also man hat tatsächlich sehr, sehr viel aus Peters Peters Sicht. Ja. Also er wühlt, glaube ich, die Disketten durch, die da liegen.
Wichtigste Frage erstmal. Hat er eingepullert oder vorher die Toilette gefunden?
Er hat sich eingepullert.
Ah, und dann hat er, dann ist er ins Büro. Okay,
ist er ekelhaft. Er hat da in die Ecke gepinkelt einfach.
Boah, achso, na gut.
Nicht in die Büropflanze?
Aber das, so genau haben sie es ehrlich gesagt nicht beschrieben. Ich habe jetzt einfach meine eigenen Schlüsse gezogen.
Ach, Karl Marx.
Aber er hat dann irgendwie die Diskette gefunden mit dieser Feder drauf, auch relativ dumm, aber egal. So. Also anstatt einfach nur drauf zu schreiben, wichtig oder irgendwas. Nein, ist eine Feder drauf gemalt. Und dann will er die kopieren und entsperrt, oder ich glaube, der Computer ist noch an, weil Mr. Krieger gerade da war. Und dann startet er diesen Kopievorgang mit einer leeren Diskette, die er da irgendwie rumliegen hat. Da fragen sogar Justus und Bob nachher noch nach, meinst du nicht, das fällt auf, dass da eine fehlte? Meint er, nee, da lagen so viele, das fällt nicht auf. Und dann kommt aber Mr. Krieger nochmal zurück und Peter muss sich schnell irgendwo verstecken und hofft einfach nur, dass der nicht auf seinen Computer guckt, weil da offensichtlich gerade dieser Kopiervorgang läuft. Und dann ist es tatsächlich spannend, weil das Kapitel, glaube ich, oder der Absatz endet mit, und Peter hörte das unheilvolle Klappern der Tastatur. Und man denkt, oh Gott, jetzt hat Mr. Krieger das rausgefunden. Aber stellt sich dann raus, da hat er nur gewählt, um bei Nancy den Kaffee zu bestellen. Und dann geht er nochmal raus, um sich den Kaffee zu holen. Und Peter nimmt sich die Diskette, schließt das Kopierprogramm und rennt schnell runter. Das ist tatsächlich
ganz gut gemacht. Das ist ja ein guter Absatz.
Ja.
Sehr schön.
Mal überlegen, wie das im Hörspiel übertragen wurde. Ich muss auf Toilette. Ah, hier ist die Diskette.
Ja, und dann Bob und Justus warten ungeduldig auf Peter. Komm wieder hier Leute, ich habe euch was mitgebracht. Ja. Da war eine Diskette, habe ich kopiert. Richtig spannend.
Ich habe die ganze Zeit so eine nackte Kanone-Verarschung, so wie die Diskette da liegt, so mit lauter Rahmenfedern. So ganz, so ganz auffällig. Ja, gut.
Nein, ganz witzig. Aber das Problem ist,
wenn du auf die Uhr guckst.
Nicht mit Witz, aber ich musste, ohne Witz, ich habe gerade abgeschaltet, weil du sagst nackte Kanone und da fällt mir sofort einer meiner Lieblingswitze aus nackte Kanone an. Er ist ein männlicher Weißer. Ah, ein Eisbär. Deswegen habe ich nicht zugehört, es tut mir leid. Ja. So, sie gehen jetzt in das Büro der Los Angeles Post und da werten sie jetzt die kopierten Daten aus. Mhm. Ja, da sind auch ganz viele Termine drauf. Und dann, guck mal, hier ist gespeichert, wann der Rabe wo zugeschlagen hat.
Ja, in einer Datei die Termine heißt. Ja.
Guck mal, alles in chronologischer Reihenfolge. Ja, Moment mal, was ist das denn hier? Ah, Rita Lois, folgt noch ein weiterer Name, Gina Bermkiss. Ja, die ist jetzt die letzte auf der Liste. Und jetzt, hier kommt das, was wir vorhin schon angesprochen haben, was überhaupt nicht in die ganze Szene passt. Nee. Weil im Hintergrund ist es ja eine Redaktion, man hört immer Telefon klingeln, man hört so Tastaturgeklapper. Und dann kommt wirklich, als würde Frau Körting, weiß ich nicht, 3 Millimeter vom Mikrofon stehen. Telefon! Mhm. Ja, so, da erschrecke ich mich auch.
Also ich muss sagen, ganz grundsätzlich finde ich es okay, genau wie man in jeder einzelnen Krankenhausszene bei den 3 Fragezeichen immer, Mr. Miller, Dr. Miller, bitte an den Empfang. Und das hat man immer, und das gibt schon auch Atmosphäre, aber das ist viel zu präsent.
Ja, aber die Szene ist ja jetzt auch vorbei.
Ja.
Und warum müssen wir ihr jetzt noch eine halbe Minute zuhören, wie sie den Anrufer am anderen Ende abkanzelt? Ja.
Ich glaube, das ist wirklich irgendwas, das Körting so in dem Hörspiel ist. Es war irgendwie, war das ein Dankeschön oder so. Das ist ganz merkwürdig.
Ich habe gedacht, vielleicht haben sie ihr einfach gesagt, okay, wir brauchen noch sowas für den Hintergrund, sprich doch mal. Und dann hat sie das einfach improvisiert und das einfach runtergesprochen und dann fanden sie das ganz cool und haben es komplett drin gelassen.
Ja, aber, also, ach so, du meinst so nach dem Motto, wir wollten es eigentlich im Hintergrund haben, aber es ist so gut, dass wir es als Bonustrack machen.
Oder es fällt halt, es funktioniert nicht für den Hintergrund, weil man dann gar nichts mehr versteht und wir wollen es aber auch nicht wegwerfen, ist ja Heike Dine Körting, nehmen wir so.
Ja, weil das ist ein Stilmittel, was sonst nie ist. Mhm. So. Ja. Nie. Das passt deswegen.
Das passt auch. Deswegen, weil sie sowas nie haben, wirkt es noch mehr wie ein Fremdkörper. Und vielleicht ist es ja wirklich eine Anspielung. Vielleicht hatten sie damals immer einen, der im Studio Körting angerufen hat und genervt hat. So wie damals bei den Ärzten, wo immer Elke angerufen hat.
Ja? Nee, aber ich kann mir wirklich vorstellen, die haben sie ins Studio geholt. Mhm. Wen nee, jetzt da hat Körting? Sie das doch noch selber gemacht, oder?
Frau Körting ist immer im Studio.
Meistens nee, aber im Regiepult. Ja, war sie da aber noch, oder hat es da schon Minninger gemacht?
Minninger ist ja schon dabei.
Ah, dann hat er vielleicht gesagt, komm, wir machen das. Und dann war ihm das vielleicht auch peinlich zu sagen, nee.
Also, aber ich bleibe dabei, ich finde die Szene, also so wie sie jetzt so kombinieren und so alles und ah, jetzt wissen wir ja, wer das nächste Opfer ist. Und dann verschwinden sie und dann das noch so hinten so rangeflanscht. Wir meckern immer, wir hätten gerne irgendwas, was nichts mit dem Hörspiel zu tun hat. Aber das ist so Zeitschinden hier.
Ja.
Und es ist auch nicht schön, dazuzuhören. Ich kann dir nicht helfen, ich kann dir nicht helfen. Ja, ich bin schon den ganzen Tag genervt. Alle anderen sind auch genervt.
Ganz kurz hätte ich es cool gefunden. Also wenn sie im Hintergrund sowieso gewesen wäre und dann hätte man nur kurz gehört, ja, sie sind hier in der Reaktion. Nein, es tut mir leid. Und dann wird es schon direkt ausgeblendet. So ein, zwei Sätze, nur um so aus der Szene rauszublenden. Hätte ich okay gefunden. Aber ja. Das ist halt...
ganz Level. Merkwürdig.
Das ist so, dieses komplette Telefonat, es wirkt für mich improvisiert so. Ja. Weil sie auch gar nicht genug Zeit lässt, dass die Leute, also es wirkt wie, als hättest du eine Seite eines Telefonats zusammengeschnitten, weil da ja auch gar keine Pausen drin sind, damit jemand antworten könnte. Ja. So. Es ist einfach nur runtergerattert so.
Ja, was meinst du, was hier zu tun ist? Gut, wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Es kommen noch zwei kurze Szenen. Und zwar Gina Bermkiss. Da gehen sie jetzt hin und sagen, passen Sie auf, Sie stehen auf der Liste vom Raben, haben Sie bestimmt schon gehört, der terrorisiert gerade Los Angeles, bla bla. Und sie glaubt auch den Detektiven.
Das wird auch tatsächlich nur für Benjamin nochmal auch im Buch erklärt, wie sie das schaffen, dass die empfängt. Weil sie, also da stehen sie nämlich erst vor einem Hotel und werden nicht reingelassen zu Gina Bermkes, warum auch? Drei Jugendliche mit Kameras. Und der Tisch ist so, Und dann... sind sie schon völlig verzweifelt, weil sie warnen wollen und dann geht Justus in eine Telefonzelle und ruft Lys an und Lys ruft Amanda Black an und Amanda Black sagt Rita Lawless Bescheid und Rita Lawless hat mit Gina Bermkiss in einem Film zusammengespielt und sagt, ihr hört zu, die Jungs haben wirklich was drauf, empfang die mal, die helfen dir.
Ach gut, weil wirklich, das fand ich so,
aber alles auch, funktioniert. Auch hier wieder, wie hätte man das im Hörspiel lesen können? Dann
sie haben es angedeutet schon vorher.
Genau, und dass man einfach sagen kann, mit Hilfe von Amanda Black war es ihnen möglich, dass Gina Bermkiss sie empfing.
Ja.
So hätte man es machen können. Man muss ja nicht einfach mal sagen, wir kommen nicht rein, warte. Hallo Liz, ja, hallo Justus, okay. Hallo Amanda und so.
Nee, das wäre blöd gewesen.
Da reichen aber auch zwei Sätze vom Erzähler.
Genau, da reicht ein halber Satz.
Ja.
Falls ihr euch fragt, ja, sie hatten Hilfe.
Ja, oder man nimmt einfach diesen ganzen Abschnitt von der Redakteurin weg und lässt den Erzähler halt wirklich zwei, drei Sätze länger reden.
Dieses ganze Scheiß-Telefonat von Frau Körting raus und dann lieber diese Sätze.
Ja, ja ganz genau. Genau so ist es.
Sie stellen jetzt dem Raben eine Falle. Also wenn ich das richtig verstanden habe, legt sich Peter in das Bett.
Genau.
Und Justus versteckt sich da irgendwie im Dunkeln. Und dann sieht man halt, wie der Rabe übers Fenster in das Zimmer einbricht, lange sogar noch auf die schlafende Person runterguckt und dann zur Schmuckschatulle greift auf dem Nachtschränkchen und diesmal halten sie die Fresse und sagen nicht, bleiben Sie stehen, wo Sie sind, sondern Peter greift einfach zu. Ja, also überwältigt.
Ich glaube, im Buch ist es sogar so, dass Bob unterm Bett liegt und dann den Raben so am Fuß greift, was ich aus Sicht des Rabens super gruselig finden würde. Ja. Wenn du gut, also egal, wo du bist, und auf einmal kommt unter dem Bett so eine Hand hervor.
Aber jetzt wäre der Rabe wirklich cool, wenn so im Buch beschrieben wird, wie er so mit seinem Schnabel auf die Hand pickt.
Total cool. Ja. Hast du recht. Direkt mit die cooler Bösewicht.
Benjamin, du bist ja immer sehr kritisch, was Hintergrund und Kämpfe angeht.
Ja, sehr schlecht. Ist hier wirklich auch, also es ist mir für einen Abschluss der Folge viel zu unspektakulär. Ich habe da nicht wirklich Spannung im Hörspiel oder das geht mir viel zu schnell. So wie die letzten fünf Minuten so mit diesem Hotel und alles, das ist schon wieder so... So rennen, so wahrscheinlich.
Aber ich wette, du hast nicht damit gerechnet, dass sich unter der Maske des Raben die Empfangschefin aus dem Hotel verbirgt.
Vor allem, weil ja sogar Justus bis zum Schluss glaubt, das ist Mr. Krieger. Ja.
Doch, ich habe mir gedacht, dass es jemand anderes ist, weil das so offensichtlich gesagt wird.
Ah, okay.
So, ah, wir nehmen mal die Maske ab. So.
Ja, das stimmt.
Und
ja,
dadurch hat man schon gedacht.
Mr. Shaw?
Aber erst, als sie die Maske abgenommen haben, oder nicht? Also nicht.
Na, wo sie es gesagt haben.
Ja, aber davor nicht.
Nee, davor nicht.
Okay.
Nee, aber wo sie es dann so gesagt haben, ah, wir nehmen mal die Maske
ab. Ja, na klar.
Da habe ich gedacht, haha, jetzt ist Mr. Shaw im Gefängnis.
Wird es übrigens im Buch erklärt, was es mit dem mit der Lockrufpfeife im Schnabel auf sich hat? Damit sie besser krächzen kann? Oder kam dann wie bei Batman die Fledermäuse?
Das habe ich mich sowieso gefragt, weil die ja offensichtlich eigentlich nicht plant, jemandem wirklich zu begegnen, sondern nur gesehen zu werden. Warum braucht sie überhaupt Rabenschreie? Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist einfach nur, damit die diese besser krächzen kann.
Und jetzt würde ich gerne mal testen, du kannst sehr gut sprechen. Das haben wir jetzt schon sehr oft heute gesagt und auch wissen wir ja schon so einiger Weise.
Natürlich nicht.
Kannst du auch diesen Satz sagen, ich nehme es schon mit ganz anderen Männern auf als mit dir.
Ich würde lieber sagen, du verfluchter Fleischkloß.
Und Peter, ja, ich rufe jetzt die Polizei und Jesus. Frechheit. Und jetzt kommt wieder diese 70er-Jahre ZDF-Krimi-Musik.
Wie findet ihr denn das Ende? Ich habe jetzt gesagt, ich finde das total unspektakulär.
Ja, das ist aber drei Fragezeichen. Das verzeih ich
dir. Da gibt es schon bessere.
Also ich muss sagen, ich finde das ganze Ende im Vergleich dazu, wie lange sie es vorher hatten, zu rasch erzählt. Also ich finde, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was diese ganze Episode vom Erzähler angeht. Weil der Erzähler das ja alles erzählt, von wegen, dass der Rabe kommt und die verstecken sich und die sind jetzt im Hotel. Und ich hätte auf der einen Seite gerne so ein kurzes, okay, alle auf eure Positionen gehabt. Auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich sehr stimmungsvoll, wie Matthias Fuchs es erzählt, weil er auch so auf die schlafende Gestalt im Bett, man checkt, also man vermutet es vielleicht, aber es wird nicht explizit gesagt, dass das gar nicht Dina Bermkes ist, sondern dass sie sich da versteckt haben. Also es ist gut gemacht, aber es ist dadurch auch sehr, sehr schnell.
Ja, so die ab der letzten Hotelszene, so dass die dann, also auch vorher schon der Anruf und so, das ist.
Ja, ich würde da jetzt aber auch nicht einfach wieder schwarz oder weiß denken, so wie Leonie es gerade zusammengefasst hat, super. Das Ende hat seine Schwächen, hat aber auch seine Stärken, anhand, wie du gesagt hast, wie der Erzähler das rüberbringt und so alles, ja. Das ist aber auch typisch drei Fragezeichen, die sind auch bekannt für ihre schnellen, abrupten Enden. Oh, deswegen finde ich es okay. Und wir haben ja trotzdem noch mal eine Abschlussszene, nämlich jetzt bei Detective Gregson, der jetzt im Hörspiel zumindest rein Wein eingeschenkt bekommen hat. Und hier ist unsere Karte. Ja, und er freut sich sogar. Mensch, ihr seid ja Kollegen. Der freut sich richtig. Das finde ich schön. Jetzt wird auch noch mal von Bob gefragt, aber wofür war denn diese ganze Rabenverkleidung? Was sollte denn das? Ne? Nee. Die war ja beim Stunt, also das war ein Stunt-Girl, sagt sie ja selber. Und ihr Motiv war einfach nur Reichtum und Ruhm. Also sie wollte reich werden und sie wollte aber auch der gefiederte Schrecken werden und so geht es in der Folge, so heißt, ne? Eine Kunstfigur, mit der sie den Leuten in Erinnerung bleiben wollte. Ja? Hätte sie vielleicht auch geschafft, aber wird ihr im Gefängnis nicht sehr viel bringen. Und jetzt kommt noch raus, und Gina Bermkes hat übrigens eine riesige Überraschung für euch Jungen, ne? Sie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und arrangiert, dass ihr morgen Abend bei der Verleihung des Goldenen Rahmen dabei sein dürft. Ne? Ja, und jetzt ist so, was? Oh, aber wir haben ja gar nichts zum Anziehen. Ja, wir können da doch nicht in Jeans und T-Shirts auftauchen. Ne?
So. Was würde Jodie Foster davon ausdenken?
Großartig. Ne? Und Bob, und jetzt, ja, ich leite schon mal darauf hin, was wir, glaube ich, alle gut finden. So, Freunde, ich schlage vor, sagt Bob, dass wir den Rest unserer Gemeinschaftskasse opfern und uns vom Kostümverleih passende Armgarderobe ausruhen. Schlips und Kragen für die drei Fragezeichen. Der Gregson muss auch schon lachen. Ja.
Denn Peter sagt ja zum Schluss, ich kann das nicht so schön sagen. Er sagt es wieder mit einer krächzenden Stimme, ja, Thomas.
Hat Thomas wieder deinen
Einsatz? Nee, Thomas, du hast die
bessere. Ich hätte gerne den Einsatz danach.
Ich glaube, dann fliegen wir hier raus.
Okay, warte, pass auf.
Ja, warte mal noch.
Peter sagt als Abschlusssache, und ich muss sagen, es ist ein guter Abschlussgag.
Kollegen, opfert Geld und eure Habe, denn im Käfig sitzt der Rabe.
Und dieses war falsch, warte mal. Also, genau. So, also Bob, Andreas Friedrich ist mir ein bisschen zu sehr drin. Und ich glaube, dass der Sprecher von Peter schon selber lachen muss. Ja, das ist echtes Lachen. Ne?
Das Problem ist, die müssen doch wirklich vor dem Mikrofon sitzen und dann, komm, wir machen jetzt das gestörteste Lachen.
Ja, ich sag mal so, der Spruch ist ja nicht mal so gut. Er ist okay.
Er ist okay, man kann drüber lachen. Es ist ein schöner
Aber
also ich habe in einem Forum gelesen, dass Leute vermuten, teile ich nicht die Meinung, möchte ich schon mal vorwegnehmen, dass Andreas Fröhlich da versucht hat, wieder Rabenschreie nachzumachen. Aber
das steht da.
Ja. Und dann habe ich es nochmal gehört, weil ich so dachte, das habe ich irgendwie nicht so empfunden. Und dann habe ich es nochmal gehört und dachte, nee,
probier einfach nein. Rabenschreie
nach. Ich glaube, eher im Skript stand gehässiges Lachen.
Ja, was, keine Ahnung, was da gestanden hat.
Die gibt es in 10.000 anderen Folgen, wo die so lachen.
Ja, also wenn sie normal gelacht hätten, wäre es ein guter Abschlussgag.
Ja.
Also,
ja, und deswegen ist es, also ich muss aber sagen, es ist gleichzeitig einer der besten Abschlusssache, weil es übertrieben ist. Und damit sind wir am Ende.
Okay, dann fehlt doch nur noch eine Rubrik.
Ja, wie heißt die denn?
Das Fazit.
Baby, möchtest du anfangen?
Die Folge ist nicht kompliziert, so wie... Man kann gar nicht mehr sagen, modernere Folgen, weil die Klassiker, die wir jetzt zuhauf gehört haben, genauso kompliziert sind oft in den Auflösungen. Also die ganze Folge hat so eigentlich so einen kompakten roten Faden, der nicht so viel abschweift. Und die Folge geht ja fast 60 Minuten. Ich finde, dass da eigentlich auch nicht so viel Unterschiedliches passiert, wie wir jetzt auch festgestellt haben, sondern sich vieles ähnelt und deswegen kann man der Folge gut folgen. Und das ist so das Positive. Allerdings finde ich, dass die Musik, also da gibt es auch ganz viele Positivbeispiele, aber dann auch so Musikstücke, so die Techno-Stücke oder weiß nicht, wie man die nennen soll, nicht so reinpassen, denn die Tonqualität ist teilweise von den Musikstücken und auch manchmal von dem Rahmen viel zu laut und so fast schon ans Übersteuerte irgendwie, mir fällt das Wort nicht ein. Ans Übersteuerte.
Ja, übersteuert.
Es ist einfach übersteuert. und manches ist aber auch dann zu leise. Es gibt eine Szene, da spricht Justus Bob Peter über irgendeine Musik. Ich verstehe die gar nicht, obwohl ich Kopfhörer auf hatte. Ja, ansonsten die Nebencharaktere sind eigentlich alle ganz gut, bis auf die Empfangsdame, die wirklich nicht gut sprechen kann in meinen Augen. Vielleicht hat sie andere Qualitäten.
Bestimmt.
Sprechen ist es leider nicht. Nee. Ja, die Auflösung finde ich zu unspannend. Ich finde, sie fängt ganz stark an. Gerade so am Anfang, so auf der Straße, wo sie den Rahmen da das erste Mal sehen. Die erste Verfolgung bis in die Kirche und da war wieder Leonie mein Aussprachefehler.
Du, ist mir aufgefallen. Ich habe auch geschmunzelt.
Und deswegen gebe ich der Folge 6 Punkte.
Ich habe auf 5 bei dir getippt, wenn ich ehrlich bin.
Na, sie ist zum Schluss nicht so, dass man nichts mehr mitbekommt, sondern sie ist simpel. Ich mag das, dass die mal simpel ist.
Ich sehe es eigentlich komplett anders. Also
komplett anders, also gibst du 4 Punkte.
Nee, ich finde, das ist wirklich eine Folge, die mal was anderes probiert und was anderes macht. Es ist nicht so eine typische 3 Fragezeichen, wir ermitteln, sondern habe ich auch vorhin gesagt, zum Beispiel, dass sie sich auf dieses Spiel mit dem Raben einlassen. Es ist eine actionlastige Folge und ich finde, die Action funktioniert auch in dieser Folge. Und es ist einfach ein unverbrauchtes Setting zu dem Zeitpunkt. Ich mag auch das Setting in Los Angeles, so dass sie dann halt auch einfach, weil so eine Filmfestivals und so gibt's alles, so diesen Hollywood-Flair, der da so ein bisschen mit einspielt, den mag ich, ja. Ich mag den Rückbezug auf eine alte Folge mit der Amanda Black. Ja, wir haben jetzt hier so das eine oder andere bemängelt, dass wir gesagt haben, irgendwie, ja, wieso reagiert die Polizei nicht oder warum dürfen die als Journalisten arbeiten und so. Aber es ist halt wieder so eine Geschichte nach Motto, Jugendliche erleben ein Abenteuer. Und das ist wirklich sehr stimmig. Ich finde es mit dem Rätsel super, so wie es im Hörspiel ist. Im Buch, wie gesagt, fand ich das ein bisschen dann zu viel sogar. Ich mag wieder die Interaktion unter den Sprechern, wie die Detektive miteinander umgehen. Ich finde es realistisch. Ende, haben wir schon gesagt, ist ein bisschen abrupt und so, aber das verzeihe ich auch der Folge. Es ist wirklich auch eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen. Die ist auch in mein Top 10, würde ich sagen, ist sie mit drin. Gerade auch, weil sie mal was anderes ausprobiert. Punktabzug gibt es bei mir wegen der Musikabmischung und so und wegen dem Übersteuerten, hast du ja auch schon gesagt. Und deswegen gibt es heute keine 10 Punkte, aber eine 9,5.
Wow.
Ich finde die super.
Ich muss noch mal kurz fragen, was haben die denn Neues ausprobiert?
Nee, es ist nicht für mich eine klassische 3-Fragezeichen-Ermitteln-Folge. Es ist eine Action-Folge und deswegen liebe ich auch die Szene, wenn irgendwann nach 3/4 des Hörspiels sie sagen, sag mal, wie hätten wir uns eigentlich benommen, wenn wir wenn wir normal im Kopf wären und nicht so dem Rahmen hin und hinterher gerannt wären. Wie hätten wir das gemacht und so? Dass sie dann merken, Mensch, wir sind doch die drei Fragezeichen. Und eigentlich handeln wir gar nicht so Hals über Kopf, sondern wir sind ein bisschen routinierter. Und das finde ich super.
Wollt ihr noch, ihr seht aus, als wären da noch ungeklärte Spannungen?
Nee, ich glaube, er hinterfragt, warum ich 9,5 Punkte gebe.
Ja, aber...
Deswegen, aber wegen der Soundabmischung gibt es ja auch einen halben Punkt Abzug.
Sonst wären es 10, das Beste, was du je gehört hast.
Von in drei Fahrzeugen-Universum ist es eine sehr, sehr gute Folge.
Gut.
Jetzt bin ich gespannt auf Leonie.
Okay, also erstmal, ich mag die Folge auch sehr gerne. Ich weiß nicht, ich glaube, schon mal fast zusammengefasst ist es für mich einfach eine solide Folge, die ich immer wieder gerne hören kann. Auch wenn man dann halt irgendwann schon weiß, wer es am Ende ist, weil ich irgendwie viele Stellen sehr, sehr mag. Ich mag die Ära am liebsten. Also mir war, als ihr mich vor die unmögliche eigentlich Aufgabe gestellt habt, mir eine Folge auszusuchen, die wir besprechen, war mir klar, okay, das wird irgendwo in der Ära sein, unter 100, aber über 50 so. Da sind viele meiner Lieblingsfolgen drin. Ich liebe auch Matthias Fuchs ganz, ganz doll als Erzähler. Das ist, ich weiß nicht genau warum, ich glaube, das ist schon mein Lieblingserzähler.
Ist ja auch selten.
Habe ich auch gedacht oder habe ich auch schon oft, wenn ihr Folgen besprochen habt, gedacht.
Ich halte immer die Fahne für den hoch. Ich sage immer, ich mag den ich und die beiden den. Hier sagen immer, der ist schlechter.
Der ist für, also wenn der anfängt
schlecht
zu erzählen.
Schlechter nicht
doch, gesagt. Hör dir mal Poltergeist an.
Ich habe gesagt,
an.
Dass er oft gleichmäßig
hör dir mal Poltergeist Folge 3 an, wie du
naja,
da bei
Folge 3, da ja, war ich noch klein, da war ich ja. 37.
Aber Leonie
sagt. Ja, also wenn Matthias Fuchs anfängt zu sprechen, dann habe ich ein Drei-Fragezeichen-Feeling irgendwie. Also das ist so ein bisschen, deswegen würde ich ihm jede Monotonie verzeihen, die er so reinbringen mag. Ich mag, dass fast durchgängig mit Musik gearbeitet wurde. Also, dass sie ganz viel versucht haben, Stimmung darüber auch zu erzeugen. Es hat nicht immer ganz gepasst und es hat auch nicht immer irgendwie schön funktioniert technisch. Aber ich mag den Gedanken dahinter so. Dann mag ich auch grundsätzlich, wie wir auch viel schon drüber geredet haben, so dieses, wie sie miteinander sprechen. Die sind da tatsächlich, haben wir auch schon gesagt, einfach irgendwie angekommen in ihren Rollen. Aber noch nicht so drüber wie jetzt manchmal. Und da sind ganz viele schöne Elemente drin, die dann auch gar nichts mit der Handlung zu tun haben. Also sowas, wo ihr auch oft gesagt habt, sowas wünscht man sich mal, dass es einfach mal nichts ist, was irgendwie relevant ist. Dass die, was weiß ich, jetzt noch diesen und jenen Star fotografieren oder dass Bobs Kamera kaputt geht. Hat keinerlei Relevanz für den Fall. So.
Dass Curting telefoniert.
Das wäre schlecht.
Zugegeben, vielleicht ein überflüssig von der unnötigen Sorte. Aber da sind viele Elemente drin, die nicht unmittelbar mit dem Fall zu tun haben. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Über Lisa Manninger müssen wir nicht reden. Die ist halt einfach nicht so gut als Sprecherin. Aber sie sagt ja auch nicht so viel. Ich mag an ihr als Charakter, nicht als Sprecherin, aber als der an dem Charakter gerne, dass das ein Bösewicht ist, der jetzt nicht nur Geld will, sondern dass das so, ich weiß nicht, fast so ein bisschen so ein Moriarty, der Spiele spielt und der sich selbst so als Bösewicht inszeniert. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und ich mag auch tatsächlich, wie es umgesetzt ist vom Buch ins Hörspiel. Es gibt da wieder Punkte, die hätte man vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber insgesamt wurden meiner Meinung nach viele kluge Entscheidungen getroffen, was Kürzungen anbelangte. Ja, also ist ja einfach für mich eine Folge, die ich immer wieder hören kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, es ist meine Lieblingsfolge. Würde ich fast nicht sagen, da gibt es einige so. Aber gehört auf jeden Fall zu denen, die ich immer wieder gerne höre. Und ich tue mich ein bisschen schwer mit einer Zahl. Da bin ich natürlich auch jetzt nicht so krass mit drin. Aber ich wäre auch in so einem 8-9 Bereich, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Jetzt würde ich nur als letzte Frage vielleicht noch stellen, soll ich auflösen, warum ich sie ausgewählt habe?
Stimmt, das wäre schon gut, ja.
Und da muss man jetzt auch sagen, liebe HörerInnen, wir haben uns ja vorher schon unterhalten, bevor hier alles losging. Und Leonie hat sich wirklich permanent geweigert zu sagen, warum diese Folge. Und ich hätte es jetzt vergessen.
Ja, deswegen dachte ich bring's nochmal rein. Also ich meine, zum einen ist es eine Folge, die ich mag, habe ich schon gesagt. Eine Folge aus einer Ära, die ich mag. Aber es ist vor allem eine Folge, und ihr werdet vorhin fast drüber gestolpert, aber sie ist ziemlich genauso alt wie ich. Also die ist quasi, das Buch ist kurz vor meiner Geburt erschienen und das Hörspiel kurz nach meiner Geburt. Das heißt, ich bin quasi mit dieser Folge gleichzeitig groß geworden.
Okay. Wir sind darüber fast gestorben.
Naja, du hast irgendwann, ihr habt vorhin drüber gesprochen, wie alt ich bin, und dann hast du vorhin gesagt, naja, die Folge ist ja auch 25 Jahre alt.
Aha.
Und dann dachte ich so, oh, okay, ist ihm nicht aufgefallen. Okay.
Das ist ein sehr simpler Grund.
Nein, ich meine natürlich, ich hatte eine Auswahl von mehreren Folgen, die für mich in Frage gekommen wären, und ich habe mich für die entschieden, aus diesem Grund.
Also du bist quasi zwischen den Medien der Raben auf die Welt gekommen. Mensch. Gut. Nee, also ich freue mich, dass wir diese Folge, weil ich finde es ja auch eine besondere Folge, dass wir sie auch in dieser besonderen Konstellation besprochen haben. Ich habe gemerkt, dass du richtig viel Expertise hast, was drei Fragezeichen angeht. Also, dass wir beide uns da sehr ähnlich sind. Der Einzige, der keine Ahnung hat, sitzt rechts von mir.
So hat ja auch mal der Podcast angefangen, dass ich nicht so viel Ahnung haben soll.
Ja, du warst heute in einer klassischen Rolle wieder.
Außerdem darfst du nicht vergessen, morgen muss ich ja das Buch, wir nehmen ja morgen noch eine Folge auf, da muss ich mich ja viel mehr einlesen. Ja.
Und deswegen, wir werden gleich wirklich aufstehen, in Windeseile alles einpacken, Leonie stehen lassen und abhauen.
Oh Gott, hallo, ist noch jemand hier?
Aber an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, dass du heute unseren Podcast noch mehr als sonst bereichert hast mit deiner Stimme und diesmal auch mal mit einfach mal mit Ansichten, Meinungen und einer sehr guten Folgenauswahl. Also ich kann mich nur bedanken. Ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat.
Ja. Ich bedanke mich natürlich auch und würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Einsprecher kriegen könnten in Zukunft. Da habe ich schon ganz tolle Ideen.
Genau. Ich habe auch Ideen, zum Beispiel Benjamin ist arm. Spende. Oder Benjamin muss immer nur Kartoffelschalen essen. Warum ändern wir das nicht? Liebe Hörer.
So ähnlich,
Ja, sehr klar.
Und ich werde das auch rechtzeitig...
Was, du bist rechtsradikal?
Ich werde das rechtzeitig schreiben.
Das ist immer nett.
Weil wir kennen ja jetzt auch deinen Trick, dass du die Nachricht nicht anklickst, dass ich den Pfeil nicht sehe.
Nein, ich muss sagen, als es losging mit uns... da habe ich noch in meinem WG-Zimmer gewohnt, wo ich studiert habe, und da war mein Mikrofon permanent aufgebaut. Und wenn da eine Anfrage von euch kam, dann war mein Rechner meistens auch an, weil ich dran gearbeitet habe, und dann konnte ich sagen, gut, spreche ich kurz ein. Und jetzt muss ich das aber jedes Mal aufbauen, und das ist dann immer eher so ein Ding abends oder Wochenende. Deswegen haben sich da einfach auch, ich meine, ich studiere auch nicht mehr, ich arbeite jetzt auch wieder weniger Zeit, und deswegen ist es immer ganz gut mit einem kleinen bisschen Vorlauf, dann habe ich die Chance, es für mich so reinzuschieben, dass es passt, aber im Zweifel, wenn ich gerade zu Hause bin, geht das eigentlich meistens klar. Aber ich würde mich natürlich auch noch bei euch bedanken wollen, dass ich mitmachen durfte.
Ja. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich zusammen, mit diesem Projekt alt zu werden. Also, ein Viertel der Folgen, ein bisschen weniger als ein Viertel der Folgen haben wir schon. Vielleicht schaffen wir das ja.
Also ich meine, ich bin Fan von diesem Podcast, und deswegen ist es natürlich ein Premium-Fan-Erlebnis jetzt, worum mich so viele Menschen
beneiden werden. Deswegen ist es so traurig eigentlich, dass wir hier fast einschlafen, wir beide, weil wir so müde sind.
Ich finde, ihr habt das solide abgeliefert, würde ich sagen.
Fan ist übrigens Stichwort. Wer auch großer Fan von dir ist, ist übrigens Olli, und der hat eben eine Nachricht geschrieben. Er konnte heute leider nicht hier sein. Ich soll dich ganz lieb von ihm grüßen.
Dann grüße ich jetzt nochmal live on tape ganz offiziell zurück.
Oh.
Schade, dass du nicht da warst.
Sehr nächstes Olli. Mal. Genau, Olli, aber du hast es gehört. Ja, es ist immer schwer, wenn wir so müde sind, aus der Nummer rauszukommen. Deswegen sage ich, war schön gewesen.
Ja. Und jetzt schaut mal nach dem Buch Illyra. Nevi.
Ja, du hast recht, ich sollte das übernehmen.
Illyria.
Und wenn da war's.
Und wenn, falls es Leute da draußen gibt aus der Medienbranche, die diesen Podcast hören, könnt ihr auch gerne. Wie heißt du nochmal, Leonie?
Oh Gott, die werden immer schlimmer. Ja.
Könnt ihr gerne Leonie für eure Projekte buchen, also wenn es um Sprecherbeiträge geht.
Ja.
Wunderbar.
Ist für richtig. Euch macht sie es natürlich nicht umsonst.
Nur wenn ihr dann auch zu mir nach Hause kommt.
Das ist nur der Bonus.
Das hört sich ja sehr unmoralisch an.
Der Bonus, den die Zentrale genießt. Ja?
Nur wenn ihr zu mir nach Hause kommt. Also,
gibt dir lecker selbstgemachte Kräuterbutter. So.
Ja, wir haben hier wirklich Kräuterbutter bekommen. Genau. Selbstgemacht.
Richtig, haben wir schon dreimal erwähnt. Ich muss jetzt auch mal wieder wohin?
Auf Toilette.
Deswegen, ich sag jetzt tschüss.
Ich sag auch auf Wiedersehen. Es hat großartigem Spaß gemacht. Ich freue euch.
Ach so, Leonie, was
freue euch hier.
Du sagst doch tschüss.
Ich freue euch. Tschüss.
Und was war das hier heute?
Eine Rotz- und Wasserproduktion. Gott, da hätte ich fast verkackt. Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotz-und-wasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.